45, restate my assumptions. One, mathematics is the language of nature. Two, everything around us can be represented and understood through numbers. Three, if you graph the numbers of any system, patterns emerge. Therefore, there are patterns everywhere in nature. Evidence. The cycling of disease epidemics. The wax and wane of caribou populations. Sunspot cycles. The rise and fall of the Nile. So what about the stock market? A universe of numbers that represents the global economy. Millions of human hands at work, billions of minds, a vast network screaming with life. An organism. A natural organism. My hypothesis. Within the stock market, there is a pattern as well. Right in front of me. Hiding behind the numbers. Always has been. 12:50, press return.
Ihr hört CAE Technik, Kultur, Gesellschaft. Mein Name ist Tim Pritlaff und das hier ist die 202. Ausgabe von CAE und heute geht's um Kulturelles. Der Versuch, mal ein wenig zurückzublättern im Filmarchiv der Geschichte und auf die Suche zu gehen nach Spuren der Hackerkultur, wie die sich dort widerspiegelt und entwickelt hat und was uns das vielleicht über dieselbe wiederum sagt. Ja, und da ich da selber eigentlich gar nicht so viel Überblick habe, dachte ich mir, lade ich mal den Kasper ein. Kasper Clemens Mirau, hallo.
Hallo Tim.
Ja, Kasper, auch bekannt als das Leitmedium. Einer dieser Twitter-Account-Namen, auf die man neidisch sein kann und sich immer denkt, warum bin ich da nicht drauf gekommen?
Ich habe auch Leitmedium mit D, ja, für alle Fälle.
Oha. Nicht schlecht. Du bist sozusagen für alle Fälle gerüstet.
Ja, genau.
Genau, aber du bist ja auch ein wacher Begleiter der Digitalkultur im Allgemeinen, würde ich sagen. Mhm. Hast da ein bisschen deine Finger ausgestreckt, das eine oder andere zu, auch mal mit einem etwas anderen Blick zu versehen, als das normalerweise der Fall ist. Was, ja, wo kommst du eigentlich her? Also ich meine, was hast du denn so für ein, was hat dich denn an das Digitale so herangeführt? Bist du auch früh in irgendeinen Zaubertopf gefallen oder?
Gar nicht.
Was hast du gemacht?
Ich komme aus Berlin. Also aus Ostberlin komme ich. Hab ja noch 11 Jahre vor der Wende miterlebt. Da war es nicht ganz so einfach, in den Zaubertopf zu fallen.
Ja. Möglich, aber schwierig.
Genau, ein bisschen möglich war es. Es gab an der Rosenthaler Straße gab es das Jungpionierzentrum, das jetzt, glaube ich, eine Waldorfschule ist.
Wo war das?
Rosenthaler Straße,
Ecke. Da in Mitte.
Genau, genau. Ecke Gipsstraße, da, genau.
Berlin-Mitte.
Genau, Berlin-Mitte. Berlin-Mitte-Ost. Roter Backsteinbau, da gab es ein Jungpionierzentrum und da gab es Computerkurse auf den Robotron-Computern.
KC 85.
Genau, da habe ich, auf denen habe ich Basic programmiert. Ich habe sogar irgendwann nochmal so eine Art Tagebuch gefunden aus der dritten Klasse. Da werde ich also 8, 9 Jahre alt gewesen sein, wo so handschriftliche Basic-Programme drin waren, die ich da geschrieben habe. Das war so der erste Zaubertopf. Und ich hatte einen Onkel, der an der Humboldt-Universität im Bereich Psychologie die Technik betreut hat. Und die haben natürlich schon früh Statistik gemacht. Und der hat den Sinclair zu Hause. Den bin ich immer am Wochenende, wenn ich durfte, besuchen gegangen und durfte bei dem von der Datasette Spiele spielen. Das waren so die zwei Berührungspunkte. Ansonsten komme ich eigentlich aus so einem kulturellen Haushalt, eher so Theaterhaushalt. Deswegen war das immer so ein, es gab so dieses Bedürfnis nach Technik, das habe ich mir sozusagen draußen geholt. Mhm. Und zu Hause eher das, die Gespräche über schöngeistige Themen, was aber dann natürlich so ein bisschen so einen Spannungsbogen irgendwie aufmacht. Und das hat sich dann so ein bisschen fortgepflanzt. Weil ich nicht Informatik studiert habe, das habe ich überlegt, ob ich es tue, sondern Kulturwissenschaft, besser gesagt Medienkulturwissenschaft in Weimar, wo man sich halt mit Medien im weitesten Sinne auseinandersetzt oder überhaupt der Frage, was Medien sind, und dadurch natürlich eine bestimmte Herangehensweise an Dinge bekommt. Das ist ja eigentlich der Hauptgrund, warum man meiner Meinung nach auf die Universität geht, dass man so eine Herangehensweise lernt. Und diese medienkulturwissenschaftliche Herangehensweise ist halt eine Herangehensweise, die ich halt jetzt auf viele Dinge, würde ich sagen, übertrage. Genau.
Mhm. Technik plus Kultur gleich Technikkultur, kann man sozusagen
klar
zusammenfassen.
Ja.
So, dann kam die Wende und alles brach über dich hinein.
Rein. Genau, dann kam die große Frage, was ich für einen Computer geschenkt haben will. Heute im Nachhinein weiß ich erst, was ist ja für eine große Entscheidung war, ja, Amiga oder C64. Ich habe mich für den C64 entschieden. Mhm. Ich bereue es, glaube ich, ein bisschen. Ich bin mir nicht ganz sicher. So im Nachhinein, ja.
Ja.
Ich hatte damals aber immer das Problem, dass ich hatte keine richtigen Nerd-Freunde. Es gab einfach keine in meinem Umfeld.
Ja.
Ja. Jedenfalls der C64 brach über mich herein, dann irgendwann so in den Mitte der 90er Mailbox-Szene. So ein bisschen mitgemacht als Nutzer irgendwie, aber schon noch mit einem 2-4er Modem irgendwo eingewählt.
Ja.
Also das habe ich noch miterlebt.
Das prägt ja auch sehr.
Das Spannende daran ist, dass man halt so diese Technik-Evolution miterlebt hat, ja, vom 2-4er zum 9-6er Modem, 14-4er und so.
Ja.
Diese Geräusche kann man ja auch heute noch so halbwegs auseinanderhören. Vor allem dieses Erleichterte, wenn man dann so ein 56K-Modem hatte und dann macht es manchmal diese Boing-Boing-Geräusche irgendwie, die man, ja, da wusste man schon mal, hier ist Luxus am Start und dann ISDN macht ja leider keine Geräusche mehr, die ISDN-Karten.
Mhm.
Missing Feature. Genau, also da so, glaube ich, so eine klassische Laufbahn eines Computer-Internet-Frühinteressierten irgendwie mitgemacht. Aber genau, immer ein bisschen ohne Anschluss, obwohl ich in Berlin war. Also eigentlich war der Anschluss nicht weit. Und ich weiß noch, dass ich noch in den späten 90ern auf einen Chaos-Kongress gefahren bin nach Hamburg.
Mhm.
Kannte niemand, bin hier in den Zug gestiegen, bin dahin.
Späte 90er,
späte,
das kann ja dann nur 97
genau,
gewesen sein.
Genau, das muss einer der letzten gewesen sein dort, genau. Bin hin mit dem Zug, stand vor dem Gebäude und kannte wirklich niemanden. Und ich hatte auch noch nicht so eine große Horde Hacker gesehen und dachte so, oh, die sehen alle komisch aus und bin sofort wieder zurückgefahren, habe an dem Kongress nicht teilgenommen.
Nein.
Ich bereue es ein bisschen natürlich im Nachhinein, war aber ein prägendes, wahrscheinlich hätte ich da einen Anschluss gehabt.
Ja.
Bin also wieder zurück, weil es war irgendwie, ja, also es ist halt schwierig natürlich auch irgendwie da so reinzukommen. Also es war jetzt auch nicht, dass jemand so gesagt hat, ach, wer bist du denn und hier geht's lang und so, ne? Sondern man stand dann erstmal so davor.
Das hätte sich aber sicherlich ergeben.
Es hätte sich sicherlich ergeben, aber ich wusste irgendwie auch nicht so richtig und bin dann wieder zurückgefahren. Mhm. Und so trennten sich die Wege erstmal wieder. Genau. Und genau, da sind wir dann schon um die Jahrtausendwende herum. Naja, und dann halt so Internet und so, ne? Da gibt es ja nicht mehr viel.
Ja, du bist dann später nochmal auf den Kongress
gekommen. Genau, ich bin dann, als sie dann nach Berlin gekommen sind, die Kongresse, da waren sie ja erst im Haus am Kölnischen Tor, glaube ich.
Park.
Haus im Kölnischen Park, genau. Schöne Location, hat mir damals gefallen, irgendwie.
Mhm.
Da war mein Einstand, dass ich aus Versehen im Hackcenter das Licht angemacht habe. Abends.
Das kam bestimmt richtig gut an.
Das war irgendwie halt so 2 Uhr morgens. Ich bin da rein und so aus Versehen mit dem Ellbogen an Lichtschalter. Und es kam so Zombie trifft auf Sonnenlichtgeräusch. Das war ja auch wirklich so schön von so einer Wendeltreppe nach und ich stand halt da oben und ging so ja und schnell wieder ausgeschaltet und dachte, super, gleich wieder blamiert.
Genau. An die Kakerlaken gleich wieder.
Genau. Ja, aber ab der Zeit, ab der es dann hier in Berlin war, bin ich dann halt jedes Jahr zum Kongress gegangen, weil auch irgendwie, es hat immer diese furchtbaren Tage zwischen Weihnachten und Silvester irgendwie gut gefüllt. Und habe da jetzt auch nie, bin zwar irgendwie mal mit einem Freundin, aber habe da auch nie richtig dran teilgenommen. Also ich war einfach nur Besucher, habe mir die Vorträge angeguckt, enthusiastisch, was wie alles geht und Hack und habe dann, also bis auch letztes Jahr jetzt, also vor 3 Wochen, ist ja leider gefühlt erstmal leider nach Hamburg gezogen ist, aber natürlich die Location gut ist, also für einen Kongress hat mir eigentlich
da warst
gut,
du auch.
Genau, da war ich auch, hat mir als Location gut gefallen und ist mit dem ICE ja wie mit der S-Bahn nach Spandau oder so. Also ist ja,
ja, ich denke auch, es hat sich eigentlich nicht viel geändert, genau. Das ist nur mehr Platz.
Genau. Gut, vorher waren es 5 U-Bahn-Stationen, das war auch nicht schlecht. Also, das ist ein kleiner Unterschied, aber genau, aber der Platz ist natürlich gut.
Ja, aber das hättest du sicherlich auch bereut, wenn du da nicht gewesen wärst.
Ja, ich bin morgens hin, abends zurück.
Ach echt?
Genau.
Oha.
Ja, Familienvater.
Verstehe.
Genau. Aber auch das geht gut. Also steigst halt morgens um 7 in den Zug und abends 22 Uhr fährst du wieder zurück. Hast einen Tag. Ich habe eigentlich hauptsächlich geredet. Also mich mit Leuten unterhalten, so was man halt so macht auf so einem Kongress.
Genau.
Ja.
Das funktioniert ja ganz gut.
Genau. Socializing. Genau, also das war so meine Geschichte in dieser Richtung. Und gleichzeitig kam dann eben ab einem bestimmten Punkt dieses Studium mit hinzu, was halt so ein bisschen zum Reflektieren geführt hat, natürlich dann nochmal zu gucken, also ich habe halt Kulturwissenschaft studiert, um dann eben zu gucken, was ist das eigentlich hier für eine, das ist ja hier auch eine Kultur, ja, also sozusagen ein Stückchen auch zurückzutreten und sozusagen nicht nur mitzuschwimmen mit der Welle und es irgendwie zu genießen, sondern eben einen Schritt zurückzugehen, sich das anzugucken, was ist das eigentlich, was bedeutet das, was macht das hier aus, das Ganze. Und diese kulturwissenschaftliche Brille, die wird man leider auch nicht mehr los. Also man fängt dann anständig alles als Kultur anzugucken. Das ist ein bisschen eine Krankheit. Macht aber auch Spaß. Führt aber auch dazu, dass man sich auch jeden beliebigen Trash angucken kann, weil plötzlich ist alles interessant. Ja, also, und
ist ja eigentlich auch alles irgendwie ein bisschen Kultur. Also so ganz falsch finde ich den Blick
Kultur,
auch gar nicht, ne?
Kultur sowieso. Also ne, Kultur ist ja einfach etwas vom Menschen gemachtes sozusagen. Deswegen ist Kulturwissenschaft eben nicht Hochkulturwissenschaft. Das ist ja eine Verwechslung, die auch in der Hacker-Szene meiner Meinung nach noch relativ verbreitet ist. Da gibt es einen sehr tradierten Kulturbegriff. Also es gibt ja zum Beispiel so, es ist sehr verbreitet so dieses Fernsehbashing. Ja? Also Fernsehen ist ja schlecht und irgendwie und das ist halt so ein, das ist so ein Hochkulturbegriff, der auch eigentlich aus dem 19. Jahrhundert kommt.
Was ist ein Hochkulturbegriff? Na, du meinst, wie man das Wort
also das,
Kultur als solches versteht?
Genau, du? Also wir verwenden das den Begriff Kultur und meinen aber meistens Hochkultur. Ja?
Was meint man, wenn man Hochkultur
sagt?
Wenn man
Hochkultur sagt, meint man die besondere, wertvolle Kultur, das Anspruchsvolle. Ja? Also das den Geist fordernde, das die, eben die richtige Kultur, die richtige Kunst, ja. Mhm. Während RTL ist eben Unkultur sozusagen, dann als Gegenbeispiel.
Du würdest sagen, es ist einfach nur Kultur, weil es ist da.
Es ist Kultur, ganz genau. Und ich finde auch diesen generell auch diesen Hochkulturbegriff schwierig, also sozusagen nach unten zu gucken, immer kulturell. Das ist auch zum Beispiel ein Grund, warum ich mit Mitch Altmans TV Began Probleme habe. Ja, also Mitch Altman, so einer der Hardware-Hacker, hat ja diese wirklich lustige Fernbedienung gebastelt, mit der man so ziemlich jeden Fernseher ausschalten kann. Mittlerweile, also es gibt ja auch Implementationen, die das auf bis zu 100 Meter können, wo gerade eine lustige Diskussion in der Seabase-Mailingliste war, ob das eigentlich irgendwie gesundheitsschädigend ist, so Infrarotstrahlung bei einer bestimmten Intensität. Ist es natürlich, aber das ist ein anderes Thema. Und das ist ja aber wirklich ein Lieblingsobjekt in der Hacker-Szene. Ne? Da lacht man drüber. Ich finde das schwierig. Also ich finde das halt schwierig, anderen Leuten den Fernseher auszuschalten. Ja?
Es gibt auf jeden Fall Momente, da ist es
natürlich
sehr unangemessen. Also mit einer TV Begon bewaffnet zu Fußball-Weltmeisterschaftszeiten durch die Straßen zu ziehen, das ist schon eher, naja, also mindestens fragwürdig, wenn nicht gar schon so kulturterroristisch. Ja. Aber die Motivation dahinter verstehst du natürlich auch primär, ne? Also abgesehen vom Because We Can Faktor ist natürlich auch eben, glaube ich, das Fernsehen als solches, glaube ich, stört die Leute gar nicht so sehr wie die Omnipräsenz des Fernsehens und vor allem diese hohe Weisungsbefugnis, die das Fernsehen irgendwie, diese Definitionsmacht, die es hat. Ich glaube, das ist das, was an der Stelle auch am meisten auf Kritik stößt. Und das wird natürlich dann schnell gleichgesetzt mit das Fernsehen, ja, weil man wehrt sich gegen das Fernsehen nicht, weil man nicht auch mal gerne einen Film gucken würde oder sich von der einen oder anderen Sendung auch unterhalten fühlt, aber man hat einfach eine Ablehnung gegen dieses, was im Fernsehen gesagt wird, ist die Wahrheit, TM. Und Leute nehmen es auch unkritisch auf. Und ich glaube, an der Stelle tiltet so der Hacker so ein bisschen auf, wenn Leute schnell zu unkritischen Wesen mutieren. Und das zeigt sich natürlich beim Fernsehen ganz stark. Nicht nur beim Fernsehen, auch bei anderen Medien. Aber ich denke, deswegen erntet es so viel Hohn und Spott und Ablehnung.
Ich habe da vielleicht auch nochmal einen besonderen Zugang zu. Ich habe, nachdem ich wusste, was ich studieren will, und da musste man damals sich irgendwie jahrzehntelang vorab auf die Warteliste setzen lassen, habe ich noch einen Job angenommen bei Meta Productions. Das war die, das war so 1999, 2000, die, oder das ist noch die Filmproduktionsfirma von Ulrich Meier, der auch heute noch Akte macht. Also so ein klassisches.
War das nicht auch so heißer Stuhl und sowas?
Ja, genau, genau. Der hat heißer Stuhl gemacht. Was hat er denn noch alles gemacht? War mal irgendwie, ich glaube, Chairman, also Nachrichtenchairman bei Sat.1 und ist jetzt noch eins dieser wenigen Gesichter bei Sat.1, die du halt seit der Gründung eigentlich von Sat.1 da
durchgängig hast.
Genau, und der macht immer noch Akte, was erstaunlich ist für Privatfernsehen. Also das läuft immer noch, das Format. Genau, da habe ich jedenfalls gearbeitet in der Online-Redaktion und war auch mit zuständig für die Recherche von halt so netzbezogenen Themen. Ein bisschen mein Vorgänger, wenn auch nicht direkter Vorgänger, war Peter Huth. Der Name wird bei einigen triggern.
Das ist doch so ein etwas anstrengender.
Also der war halt vorher da, genau. Peter Huth, genau. Peter Huth braucht man eigentlich nicht viel zu sagen, außer seinen Namen. Und ich wollte mir damals Privatfernsehen halt angucken. Also ich wusste damals schon, dass ich Medienkulturwissenschaft studieren will. Du schmunzelst. Hatte halt dieses Angebot und dachte, naja, vielleicht guckst du dir das Privatfernsehen halt mal an, wie es funktioniert. Und habe natürlich meine Meinung hat sich natürlich schon etwas geändert, weil ich war vorher schon auch sehr stark in dieser fernsehkritischen Richtung, ja, in der man so das Fernsehen sagt, ach, das Fernsehen, das verblödet und das Meinungsmache und so weiter. Wenn du es dann natürlich mal von der anderen Seite siehst, wie es produziert wird und auch diese erschütternden Quotenauswertungen siehst, ja, die ja teilweise Minuten, wenn nicht sogar sekundenweise haben, ob die jetzt aussagekräftig sind, ist immer eine andere Frage, stellst du dir natürlich auch wieder die Frage nach dem Publikum an einer bestimmten Stelle, ja. Also du fragst dich natürlich auch, warum kann ich denn leider an der Quote ablesen, dass es irgendwie immer funktioniert? Also so Beispiele, die ich einfach mitbekommen habe, ja, es kommt auf ARD läuft ein Fußballspiel. So von 20 bis 20.15 Uhr. 20.15 Uhr läuft bei dir im Sender deine Sendung. Was machst du? Du willst die ganzen Fußballgucker haben, hauptsächlich angetrunkene Männer. Also bringst du etwas, was hauptsächlich angetrunkene Männer anzieht. Das ist dann zum Beispiel ein Beitrag über Bräunungscreme am Strand. Ja, da lässt sich genug visuelles Material sammeln, einfach um die Leute hängen bleiben zu lassen auf dem Sender. Das funktioniert. Also es ist halt einfach, ich habe dann diese Quoten aus und ich saß wirklich Haare rauf und da und dachte so, das ist ja wirklich, es ist halt nicht nur einseitig dieser Vorwurf, den du machen musst, sondern du musst ihn halt wirklich beiden Seiten vorwerfen. Ja? Mhm. Und was mich sozusagen stört, ist, ich finde diesen Vorwurf zu einseitig. Also er wird oft sozusagen immer nur in die eine Richtung formuliert und der muss aber schon mehr also das muss auf einer breiteren Ebene diskutiert werden. So, es ist eben nicht nur das böse Fernsehen, ja, sondern es ist das Fernsehen und die Zuschauer, ja, es sind halt beide.
Du meinst, das Fernsehen hackt sich die Zuschauer heran?
Nö, ob es sich hackt, das...
Da ist ja schon so ein bisschen Social Engineering an der Stelle. Ein bisschen. Wie kriege ich jemanden dazu einzuschalten, der eigentlich gar nicht einschalten will? Ja. Geht ja schon so ein bisschen in diese Richtung. Ne?
Gut, das macht natürlich alles Marketing. Ne? Also wie kriege ich jemanden dazu, etwas zu tun? Halte ich auch erstmal nicht für verwerflich. Ich will ja irgendwie ein Produkt an den, genauso wie ich auch ein Buch verkaufen will. Aber es funktioniert erstaunlich gut, ja. Genau, jedenfalls hab ich dann noch einen Zwischenstopp beim Fernsehen gemacht und das war auch meine erste Berührung mit dem Thema Technik im im Film beziehungsweise im Fernsehen, weil ich dort mitbekommen habe, wie manche Beiträge, die inhaltlich eigentlich interessant gewesen wären, nicht gedreht wurden, weil man einfach nicht wusste, wie man das filmisch darstellen soll. Das war ein unglaublich interessantes Problem. Also das fing natürlich auch bei technischen Problemen an. Damals hatte man noch Röhrenmonitore und es war einfach ein Krampf, einen Bildschirm abzufilmen, ohne dass es flimmert.
Ja.
Heute geht's. Ja. Damals war das echt...
Stimmt, da brauchte man immer speziell synchronisierte Kameras,
die dann halt auf die... Also hast du gerne mal eine halbe Stunde damit zugebracht, einen Bildschirm, den du abfilmen wolltest und eine Kamera aufeinander abzustimmen.
Weil diese durchlaufende Rasterzeile natürlich dann auch schon wieder so einen Charme für sich hatte. Ne?
Wenn dies nur war, genau. Aber das war dann schon der gute Fall, wenn es nur diese Rasterzeile war. Genau, aber da stellte sich halt auch einfach... das Problem, dass man einfach nicht wusste, wie kann man ein Internetthema, wie kann man das eigentlich darstellen? Ja, also wie willst du das in einem Beitrag darstellen? Es ist halt nicht Radio, wo du nur erzählst, sondern es ist halt Fernsehen. Fernsehen erfordert Bilder, das ist halt das Medium. Und manche Sachen kannst du halt einfach filmisch nicht bringen. Und das war für mich natürlich interessant. Also das ist da einfach an der Erzählform. Mal
ein Beispiel, was kannst du denn nicht bringen?
Das fängt schon an bei irgendwelchen Online-Shop-Betrügereien. Natürlich kannst du dann irgendwie Shops und Produkte zeigen, aber wenn es um den eigentlichen Betrugsfall geht, um, was weiß ich, Phishing, wie zeigst du, dass jemand, weiß ich nicht, eine Passwortdatenbank geklaut hat und eingebrochen hat? Wenn du das erklärst, was der macht, was willst du nur da zeigen? Weil du hast ja einen Beitrag, also so ein redaktionelles Stück und sagst dann ja und dann, weiß nicht, hat er sich da irgendwie Zugang verschafft über eine Backdoor und das war ja damals auch so ein bisschen, weil ja noch so diese Auswahl von so Backorifies und so, ne? Also diese ganzen Backdoors gerne verwendet wurden. Wie willst du das wirklich zeigen? So dass ein Zuschauer auch so da sitzt und sagt, ah, okay, ja, verstehe ich, ja.
Naja, ich meine, eine Hintertür ist ja schon an sich ein recht plastischer Begriff. So. Also da würde mir jetzt spontan eine Menge einfallen.
Ja, genau. Das sind ja dann auch diese sogenannten Mottobilder. Ne? Es gibt Mottobilder, das sind halt diese Bilder, in denen du nicht das eigentliche Objekt oder Subjekt des Beitrags zeigst, sondern halt...
Symbolbild.
Genau, so Symbolbilder, da kannst du natürlich eine Hintertür zeigen. Ja, aber das belächeln wir ja natürlich auch gerne bis heute, wenn wir sowas sehen.
Weiß ich nicht. Ich meine, es gibt ja diese epische Sendung mit der Maus.
Ja.
So, wir erklären das Internet und so, ja. Die ja also bis heute gültig irgendwie, also so IP-Adressen, Routing und DNS irgendwie wunderbar erklärt haben und das irgendwie auch so im Kinderlevel. Also.
Ja. Also das stimmt, ne? Das ist dieses auf dem Kinderlevel, wenn es um Erwachsenen-Content geht. Also worüber wir zum Beispiel unglaublich gerne lächeln und da lächle ich auch gerne mit, ist, wenn in Online-Zeitungsartikeln, die über Hacker sind, halt Hacker gezeigt werden. Da gab es in letzter Zeit mehrere Bildersammlungen, wo du so Fotosammlung gesehen hast, wo der Hacker gezeigt wurde, gerne mit Sturmmaske, Skimaske. Einhändig. Wichtig ist auch immer auf einer Hand den Laptop und vielleicht in der anderen Hand noch eine Axt. Wieso? Das sind dann so auch so Motto. Das sind dann so Mottobilder.
Genau. Heute gehört noch ein Strohballen dazu.
Genau. und genau, das ist einerseits lustig, andererseits zeigt aber ein strukturelles Problem, ne? Weil die machen ja was auf dem Bildschirm und wie zeigst du das? Wie willst du das zeigen? Und wie zeigst du das für Leute, die nicht in der Materie stecken? Ne? Das ist ja immer das Wichtige. Also wir haben da ja auch so ein bisschen so eine Brille auf. Also für uns reichen ja schon bestimmte Codes, anhand deren wir wissen, worum es geht, worauf das referenziert. Aber jemand, der nicht in dieser Hackerkultur drinsteckt, und das ist nun mal ein Großteil der Gesellschaft, wenn du dem eine Geschichte erzählen willst, musst du halt irgendwelche anderen Symbole verwenden. Und da geht es eben auch nicht darum, jetzt nur immer dokumentarisch zu arbeiten. Du kannst halt auch einen Beitrag über ein reales Thema ja eben auch mit Mottobildern unterlegen. Aber wie machst du das, dass du dich einerseits nicht lächerlich machst und vielleicht auch nicht zu stark Stereotypen prägst, nicht nur bedienst, sondern auch prägst? Das ist ja auch noch ein spannendes Thema. Und wie manövrierst du dich da drin? Und das ist dann halt das, wo das ganze Thema eigentlich spannend wird an der Stelle.
Wann ist dir denn, okay, du hast jetzt gesagt, dir ist das bewusst geworden anhand dieser konkreten Problematik im Privatfernsehen, okay, wir haben jetzt hier ein Internetthema, wir kriegen das irgendwie nicht dargestellt. Mhm. Aber das war ja jetzt dann schon, wann warst du da bei
RTL? 99.
Das war ja da war ja das Thema schon relativ weit fortgeschritten. Es ist ja nicht so, dass 99 erst begonnen wurde, irgendwie über Computer zu berichten. Ja. Diese Aufgabe, moderne Technologie und auch so virtuelle Zusammenhänge zu beschreiben, muss aber ist ja keine wirklich neue Herausforderung. Nicht nur, weil es Computer das schon länger gibt. Ich suche jetzt gerade händeringend so ein bisschen nach einem guten Beispiel, aber so diese Virtualisierung der Welt schreitet ja schon etwas länger voran. Die Dinge werden komplexer, die Problematiken, die beschrieben werden, werden abstrakter. Sagen wir mal sowas wie das Finanzsystem oder so. Mhm. Ja, ist ja nicht nur, weil sie Computer verwenden, schon schwierig nachzuvollziehen, sondern weil man natürlich auch in die Begriffswelt eintauchen muss, diese Zusammenhänge, diese Dynamiken von Märkten, Börsen und so weiter. Und gerade bei Finanzen merke ich auch immer wieder diese Hilflosigkeit der Medien, ne? weil was zeigt man? Ja, dann hat man da diesen Tummelplatz Börse, wo sie alle irgendwie ja. mit irgendwelchen Kärtchen schwingen und mit den Fingern schnipsen und hallo ich. Ja. Was ja, glaube ich, in letzter Zeit auch schon wieder so ein bisschen verschwunden ist, weil es auch, glaube ich, bei diesen Börsenplätzen halt auch definitiv anders abgeht. Jetzt sitzen sie halt auch alle nur noch am Bildschirm. Jetzt
wird es
in gewisser Hinsicht sogar noch schwieriger. Aber so richtig was erzählt, haben mir diese Bilder ja auch nicht. Mhm. Oder Arbeitslosenzahlen. Ja? Mhm. Ich meine, wie viele Schwenks irgendwie von Eingangspforten von Arbeitsämtern Deutschlands haben wir jetzt in der Tagesschau schon über uns ergehen lassen müssen. Mhm. Aber niemals hat die Bildsprache uns da wirklich signifikant weitergebracht. Mhm. Vielleicht ist es einfach auch nur ein Mangel an Infografikaufwand, ja. Also das Problem ist älter und ich frage mich, wann das wirklich angefangen hat. Wie weit muss man da zurückgehen?
Ich glaube, dass das Besondere an dieser Situation ist, du hast natürlich recht, dass es ja, dass auch Arbeitslosenzahlen etwas Virtuelles sind, um mal den Begriff dafür zu verwenden. Letztendlich referenzieren sie aber auf etwas sehr Anfassbares, nämlich auf Arbeitslose. Ja, also das heißt sozusagen, also erstens, Du verstehst schon, was die Referenz bedeutet vorher. Du weißt, worum es geht und du hast natürlich verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu zeigen.
Ja gut, aber dann nehmen wir was anderes. Staatsschulden, da wird es schon schwieriger.
Staatsschulden wird, ja, trotzdem, du hast halt Geld in der Tasche. Aber mit dem Computer hast du halt plötzlich so ein rekursives Problem, dass du im Bildschirm einen Bildschirm hast. Und das ist, glaube ich, sozusagen dieser Bruch, der an der Stelle aufbricht. Du willst in einem Bildschirm über einen Bildschirm erzählen, ja, und das ist sozusagen das, wo das Medium Bildschirm sich auch anfängt, ja, irgendwie wieder selber zu thematisieren. Und deswegen ist das schon ein besonderer Punkt an der Stelle. Deswegen auch die technischen Probleme. Das Abfilmen eines Bildschirms ist halt schwierig, weil es halt Bildschirm und Bildschirm ist. Und das halte ich schon für einen besonderen Moment. Ja.
Okay. Ja gut, am Anfang war es mit den Computern auch einfacher, da hatte man noch viel Röhren und da war immer alles so schön groß und Lochkarten.
Und laut.
Ja. Laut, genau. Mhm. Es hat auch noch Geräusche gemacht.
Ja.
Diese Sehnsucht nach spezifischen Geräuschen ist ja auch sehr ausgeprägt. Das Problem hat dann wiederum auch schon das Radio.
Ja.
Also wenn dann so über die Hacker berichtet wird, dann muss da halt auch schon mal einer auf der Tastatur klappern und so. Ne? Ach nee, lieber doch die andere Tastatur, die klackert besser.
Ja, da gehen dann hier die Apple-Tastaturen wahrscheinlich nicht.
Ja, ja, ist auch schon irgendwie. Und das Touchscreen, ich sag dir.
Oh ein Drama.
Gut, aber du hast dich ja vor allem auch, du hast ja auch noch so eine andere Hobbyader, sag ich mal, ne? Das ist, sagen wir mal, so das Cineastische in dir, also Filme im Allgemeinen. Warst du schon immer so ein Filmgucker, Kinogänger?
Ich glaube, das ist durchs Studium nochmal verstärkt worden. Es gab da so eine bestimmte Situation, an die ich mich gut erinnern kann. Ich war in einer Vorlesung über Kolonialismus in der ersten Sitzung. Es war so ein bisschen so eine Zwangsveranstaltung und irgendwie hatte ich kein Thema, weil irgendwie hat mich Kolonialismus einfach überhaupt gar nicht interessiert, dachte ich zumindest am Anfang. Und der Raum wurde abgedunkelt und Alien 1 wurde gezeigt. Komplett. Und ich saß da mit irgendwie offenem Mund.
Kanntest du den noch nicht?
Ich hatte den irgendwann mal gesehen. Also es ging nicht so sehr darum, dass ich auch mit offenem Mund da saß, weil ich Alien gesehen habe, aber weil ich in der Vorlesung über Kolonialismus Alien gesehen habe und dachte so, man kann also auch, also es stellte sich heraus, man kann also auch mit Filmen über Themen reflektieren. So. Und dann generell natürlich, wenn du dir Alien anguckst, sind da natürlich auch eine Menge Referenzen auch wirklich an Kolonialisierung, also ich glaube der Name des Raumschiffs zum Beispiel und so weiter. Also es sind so lauter Referenzen, die sozusagen auch absichtlich in diesem Film drin sind.
Wie ist denn das Raumschiff? Ich überlege auch gerade. Alien. Das das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt.
Ach ja, die Sache mit den deutschen Titeln.
Nostromo hieß genau. Das Ding.
Und wenn du jetzt nach Nostromo guckst, wirst du, glaube ich, irgendwie in Kolonisierungsschiffe gegenkommen.
Da gibt es erstmal einen Roman. Okay, wie auch immer.
Genau. Es ist auf jeden Fall ein Code, an dem du sozusagen an dem noch weiterarbeiten kannst. Generell, genau, war das für mich so ein bisschen der zündende Moment, zu sagen, okay, ich kann also Filme, ich muss Filme nicht nur als künstlerisches Unterhaltungswerk ansehen, sondern kann sie auch nehmen und in so einem Diskurs, so eine Diskussion einfach verwenden, als Ausgangspunkt für Betrachtung. Und plötzlich wurden alle Filme irgendwie interessant, ja. Ich habe im Studium auch gelernt, immer auf den Hintergrund zu achten. Das ist wirklich eine schöne Sache. Wirklich immer, nicht nur die Schauspieler angucken, sondern immer auf dem Hintergrund. Sowas wie, guck dir das Bücherregal an im Hintergrund. Ja? Also was da für Bücher drin stehen. Da kommen so einige Überraschungen manchmal zutage. Mhm. Das können halt wirklich absichtliche Referenzen des Films sein. Das kann aber auch sein, dass das so ein bisschen so irgendwie gar nicht passt. Das ist halt einfach spannend. Ich war ja vorher schon an dieser Hackerkulturgeschichte interessiert oder auch ein bisschen halt so am Rande an dieser Szene mit dran. Und das war dann so dieser Punkt, wo ich dachte, dann gucke ich doch jetzt, fange ich mal an, rückwärts zu gucken, was gibt's denn eigentlich so für Filme, in denen Hacker sind. Ja, wie sehen die eigentlich aus? So, eben auch, weil ich ja das filmische Problem schon mal selbst beim Fernsehen erlebt hatte und habe halt einfach angefangen, erstmal eine Liste zu machen mit lauter Filmen, in denen, sagen wir mal, ein Hacker irgendwie eine wichtige Rolle spielt, weil es einen Hack gibt irgendwie. Ja. Also Hack jetzt auch im Sinne von Crack wirklich, ja. Also wirklich, dass da irgendwie ein Computersystem penetriert wird, irgendwas passiert da. Und in so einer Liste sind dann natürlich so die Klassiker drin, sowas wie Wargames und sowas, was man einfach kennt. Dann kann man aber sogar noch weiter zurückgehen. Also ich würde sogar sowas wie Welt am Draht damit reinziehen in die Liste.
Das war vielleicht der erste wirkliche
Hacker-Film. Genau, es ist so 73, das ist jetzt so der
Rainer Werner Fassbinder.
Genau, das ist so der erste Film, den ich in der Liste habe. Das heißt nicht, dass es der erste sein muss, aber der markiert so ein bisschen so eine Grenze, finde ich, an der dieses Thema so langsam ankommt. Genau, und dann guckt
das
man
ist,
sich...
Das wird kann man, ist echt eine Empfehlung. Also ist auch so, ich kannte den auch bis vor kurzem, hatte ich den noch nicht gesehen. Der lief mir dann so ein bisschen über den Weg und war dann echt extrem überrascht,
ne?
Wie Anfang der 70er Jahre schon dieses ganze Thema der virtuellen Welten etc., was man irgendwie erst so richtig dann in den 80ern eigentlich gerade in der Filmkultur erweckt gesehen hat, Matrix etc., dass sich das da eigentlich schon alles abgespielt hat und das auch in so einer absurden deutschen Art und Weise Filme zu machen, auch wenn...
Klaus Löwitz spielt, glaube ich, mit, ne? Genau.
Genau, in einer Hauptrolle, Barbara Valentin, Günter Lamprecht, also schon so einige Leute, die man kannte, Ivan Desny.
Das war ich habe den auch erst, also
Heinz Meier.
Ich hab den auch sozusagen im Zuge meiner Liste geguckt.
Und Rainer Langhans übrigens auch.
Rainer Langhans?
Ja.
Echt?
Das ist Kellner.
Wirklich? Das habe ich nicht mitbekommen.
Keine besonders tragende Rolle, aber er ist dabei.
Okay, wenn ich nächstes Mal gucke, achte ich drauf.
Und Walter Sedelmeier ist Hausmeister. Das ist schon immer wieder erstaunlich, wie sich der Fassbinder alles so um sich herumgeschaut
hat. Genau, ist jedenfalls, also wenn man Matrix gesehen hat, sollte man auch sich mal Welt am Draht angucken und staunen, was wir eigentlich hier schon 73 so gemacht haben. Das ist schon beeindruckend, genau. Und halt auch spannend, wie da halt mit filmischen Mitteln virtuelle Realität umgesetzt wurde, die Übergänge zwischen den Welten. Und genau, jedenfalls ist, wenn du halt anfängst, dir Filme nach einem bestimmten Muster anzugucken, also zu sagen, ich achte einfach auf bestimmte Punkte, kriegst du natürlich dann so eine Linie plötzlich. Du erkennst bestimmte Muster einfach, ne? Also du siehst plötzlich Sachen, die immer wieder auftauchen, Sachen, die in manchen Filmen irgendwie herausstechen, Sachen, die in einem bestimmten Zeitraum besonders auftauchen. Also sowas wie in den 80ern tauchen bestimmte bestimmte Darstellungsformen auf, die aber in den 90ern langsam verschwinden. Und so wurde halt aus der Liste wurden so ein paar Dutzend Filme. Das ist halt nicht vollständig, aber es ist, glaube ich, exemplarisch genug, um anhand dessen irgendwie ein bisschen was ablesen zu können. Und das mache ich eigentlich mal mehr, mal weniger aktiv bis heute. So als letztes, so der letzte große war vielleicht die Neuverfilmung von The Girl with the Dragon Tattoo. wo auch nochmal eine neue Art der Visualisierung gezeigt wird, aber darüber können wir vielleicht nachher nochmal in Ruhe reden, weil es ein eigenes Thema ist. Aber wenn man an so einem Thema dranbleibt, sieht man bestimmte Dinge und natürlich stellt man sich auch die Frage, in welcher Beziehung steht das zur eigentlichen Hackerkultur, also sozusagen zur Realreferenz, die das ja hat. Ne?
Bevor wir da vielleicht noch mehr auf die Filme eingehen, würde mich ja mal auch interessieren, wie jetzt eigentlich dein Blick ist, der ja so ein bisschen ein Blick von außen ist, ein bisschen auch von innen, weil du das ja im Prinzip zumindest in Teilen auch selber an dir selbst erfahren hast. Was verbindest du mit dem Begriff Hacker an der Stelle? Was und Hackerkultur, was...
Also das ändert
kommt da in dir hoch.
Das kommt da in
das jetzt nur diese Prototypen, Stereotypen, die man so gemeinhin jetzt kolportiert oder?
Das hängt davon ab, in welchem Kontext ich darüber spreche. Also im filmischen Kontext ist es natürlich, da der Film ja eher Stereotypen bedient, ist es in dem Kontext schon eher das, was ich mir da angucke. Ja, eher so der im positiven Sinne noch der MacGyver. Ja. In der Serie. Ansonsten verbinde ich, nach 10 Jahren Kongressbesuchen mit einem Hackerbegriff natürlich etwas sehr Differenziertes, eben es ist ausgeleitet, diesen kreativen Umgang mit Technik, ausprobieren, bestimmte Grenzen überschreiten, in Dinge hineingucken, hinterfragen. Das kann auch völlig ohne Technik passieren. Also es kann ohne Technologie passieren. Es ist eine Technik. Ja, also eine Technik im Sinne einer Herangehensweise an bestimmte Themen. Ergebnisoffen Dinge in neue Kontexte packen. Ja, also sich nicht damit zufrieden zu geben, für was etwas gemeint ist, sondern zu sagen, vielleicht kann ich das Ganze ja auch neu kontextualisieren. Im Technikbegriff heißt es halt vielleicht löten oder irgendwie mit Software spielen und plötzlich was anderes draus machen. Das ist jetzt aber, glaube ich, auch kein überraschender Hackerbegriff, also in dem Umfeld.
Mhm.
Genau. Das hat sich vielleicht in...
Aber ich meine, Hackerkultur, vielleicht lade ich jetzt das Wort Kultur auch zu sehr auf.
Ja.
Wir hatten das ja schon, das ist ja eigentlich was ganz Banales, aber was hat sich sozusagen aus diesem Anschein des Individuums eine Kultur entwickelt? Das war mehr so meine Frage.
Es gibt ja bestimmte kulturelle Codes, die einem plakativ wieder begegnen, seien es bestimmte Kleidungsfarben, Kleidungsstücke, Musik, die gehört wird, Filme, die geguckt werden, Literatur, die rezipiert wird, bestimmte Witze, die man einfach versteht. Ja, man muss nur 42 oder 23 sagen und alle verstehen es. Club Mate wird wirklich bis zum Erbrechen getrunken, oder eben in den USA dann, weiß ich nicht, Jolt Cola, ja. Also das ist ja dann auch gibt's dann natürlich regionale Unterschiede.
Wir sind ja jetzt auch konvertiert.
Zu Jolt Cola?
Nee, zu Club Mate.
Ach so, konvertiert?
Ja, die Amerikaner, die haben
konvertiert. Ach so, stimmt, der Nick Farr hat das da irgendwie, glaube ich.
Ja, das ist da.
Ja?
Klar, die wollen jetzt auch alle so hip sein wie in Deutschland.
Ja, bloß bei uns kriegen jetzt ja alle langsam Floramate, dachte ich irgendwie. Das ist
Florapower. Naja, das ist.
Florapower,
genau. Ja, das ist dann so Second Wave.
Okay. Ich bin ja gerade im Moment auf Macca war, aber das ist noch ein anderes Thema.
Das ist auch ganz toll.
Ne?
Aber die Mate ist schon hier definierend.
Genau, aber da hast du es halt. Also, das sind. Also, Kultur ist ja kein fester Topf, in den du was reinmachst und einen Deckel drauf machst, sondern das ist ja so ein fließendes, amöbenartiges Ding. Dass bestimmte Dinge reinspielen, die vielleicht auch in einer anderen Kultur natürlich einen Kontext spielen. Also Club Mate ist auch in anderen Kulturen natürlich spielt das irgendwie eine Rolle, sei es in der Jugendkultur oder mittlerweile, ja. Aber so kannst du natürlich bestimmte Marker sozusagen ausmachen, die so ein unscharfes etwas ausmachen, was du dann Kultur benennen kannst. So. Und ja, ich meine, du musst ja nur über einen Kongress laufen. Ne? Also da siehst du ja, da sehen die Leute ja anders aus, als wenn du über einen anderen Kongress siehst. Also verdichtet sich da etwas. Also gibt es da anscheinend eine kulturelle Codes, die da sehr stark vorherrschen. Obwohl die natürlich in der Hackerkultur ja auch immer versucht wird, versucht wird, sich sehr offen darzustellen, also sozusagen eigentlich signalisiert wird, du kannst Du kannst kommen, wie du willst. Ja, also sozusagen wir, eigentlich achten wir ja nicht darauf, wie du gekleidet bist. Ne? Also das soll ja eigentlich nichts ausmachen. Und es gibt ja auch den Anzugträger, so, ja, und den ist natürlich nicht ganz so einfach. Also ich glaube nicht, dass es so offen ist, wie es vielleicht gerne behauptet. Ja,
ich glaube, wenn es ein Anzugträger ist, dann ist es noch okay. Aber wenn es 100 sind, dann
ich glaube, Fukami ist, glaube ich, der Anzugträger. Oder Fukami? Der trägt.
Nein.
Nick Farr ist der. Stimmt, Nick Farr ist der, genau. Ja, ja. Ich kenne Fukami, stimmt, aber auf dem Kongress
war Nee, Fukami fällt genau. Definitiv nicht darunter.
Ja. Genau, also es gibt wenig Anzugträger zum Beispiel. Ne? Also sozusagen ist das kein kultureller Code offenbar in der Hacker-Szene.
Ja, ist auch einfach extrem unpraktisch zum Hacken. So.
Genau, dieser Praxisbegriff. Ne? Das, darüber, also gibt ja so diese Hosen mit den vielen Taschen. Ne?
Ja.
So? Genau. Da sind wir schon mittendrin, so in diesem Suchen nach Spuren, die halt Hackerkultur ausmachen. Dann ist immer auch die Frage, warum? Also ist die Hose mit den Taschen einfach nur ein praktischer Gegenstand? Und wenn ja, symbolisiert sie nichts oder symbolisiert sie doch was? Weil die Frage ist immer in den Taschen was drin? Ja, ich würde behaupten, nein, sondern natürlich ist sie irgendwann auch einfach Zugehörigkeitssymbol. Nun ziehe ich mich nicht morgens an und sage, ich möchte mich jetzt anziehen, damit ich zu einer bestimmten Kultur gehöre, aber es passieren natürlich einfach Dinge. Ja, also man.
Kennst du das mit dem Schraubendreher von Wau Holland?
Nee, erzähl mal.
Na, Wau hat doch immer diese Latzhose getragen, häufig.
Hier hängt ja ein Bild, ja.
Genau, die ja. Latzhose. Und wahrscheinlich auf dem Foto, bin mir gerade nicht sicher, hat er bestimmt auch so einen Phasenprüfer in der Mitte stecken.
Ja.
Und auf die Frage, warum er denn immer diesen Phasenprüfer dabei hat, diesen Schraubenzieher dabei hat, war seine Antwort, es kann ja mal sein, dass ich telefonieren muss.
So, genau.
Und das fand ich eine der besten Antworten überhaupt, wo man, glaube ich, auch gerade diese Einstellung zu Kleidung und ihrer Aufgabe sozusagen auch sehr gut ablesen kann, dass man das, dass die Funktionalität der kulturelle Ausdruck ist. Generell auch so alles. Ne? Und Taschen sind natürlich praktisch, weil da kann man Sachen vorhalten.
Ja.
Und dieses allzeitbreit Ding, ja, so ein bisschen so wie Gamma irgendwie in den Mickey Mouse Comics, der so alles aus seinem Lendenschurz rausziehen kann. Ja. So möchte natürlich auch der Hacker jederzeit die passende Waffe zur Hand haben, um eben welchem Ding auch immer Kontra bieten zu können.
Ja.
Aber eher halt durch Aufschrauben als durch kaputt machen.
Ja. Genau, und das, ich überlege gerade, ob MacGyver eigentlich Seitentaschen hat. Ich glaube nicht. Aber bei der hat er auch immer nur wenig Werkzeug, ne? Klebeband.
Der ist eigentlich sehr unpraktisch gekleidet. Das finde ich auch. Das ist auch, jetzt wo du das sagst, merke ich auch, dass das so eine der Dinge sind, die mich, glaube ich, immer etwas verstört haben. Also er war zwar immer in der Lage, allerlei Zeug, was so rumlag, zu adaptieren und hat von daher ja auch wirklich so eine sehr hackerartige Anmutung. Trotzdem ist er gar nicht so ein, ist das nur meine Sichtweise? Ich habe nicht so den Eindruck, dass er, also er wird zwar irgendwie respektiert so und er ist auch so ein bisschen so immer so das, was man so sagt mit, ich kriege hier irgendwie alles zusammengebaut, aber in seiner ganzen, wie er so daherkommt, ist er nicht so hackerisch. Ich glaube, wenn er mehr Taschen hätte und mehr mal die Dinge auch immer dabei hätte und nicht nur so findet, so, dann wäre er schon sehr viel mehr so ein Hacker-Typ.
Ja, also ich würde den, also er ist im, wenn man über Hacker-Kultur redet, ist er schon etwas, worüber man reden sollte, glaube ich, so. Also jetzt eben nicht als Film, sondern als Fernsehbeispiel, weil er natürlich eben ein bisschen dieses Mindset, ne, dieses, ich kann Dinge in den anderen Kontext stellen. Ich kann mit ihnen irgendwie basteln. Ne? Es gibt, ich glaube, in der ersten Folge, glaube ich, verschließt er einen Säuretank mit einer Tafel Schokolade. Ja, so was. Das haben wir übrigens im Chemieunterricht, durften wir das nachstellen, das Experiment damals in der Schule. Wir hatten eine Chemielehrerin, mit der wir MacGyver-Sachen nachbasteln durften. Das mit der Schokolade hat nicht so gut geklappt. Theoretisch müsste es aber funktionieren. Ja? Also so die Nummer.
So Mythbusters-mäßig.
Ja, genau.
Den Sachen auch wirklich auf die Spur kommt.
Genau, ja. den ganzen MacGyver-Nummern.
Gute Idee eigentlich.
Ja, und aber nichtsdestotrotz ist es natürlich, aber zum Beispiel auch prägend, ne? Diese Fernsehserie, die Kinder auch gesehen. Also wenn du die in einem bestimmten Alter siehst, die Serie, ja, wo wir wieder so bei.
Einfach drin, ja.
Genau, ne? Kriegst du so mit, so, ah, Schokolade in den Tank, alles klar. Ja, das ist so, kriegst du natürlich eine bestimmte Denkweise einfach vermittelt, ja, wo wir wieder dann eben an diesem Punkt sind, dass natürlich Filme nicht einfach nur darstellen, sondern natürlich auch prägen, ja, in welcher Form auch immer. Ja, also sei es negative oder zumindest stimulieren. Also ich habe zum Beispiel MacGyver als Kind gesehen und das hat natürlich irgendwie, das fand man schon irgendwie cool. So, also diese Herangehensweise. Und das ist natürlich interessant, weil Computer spielen kaum eine Rolle bei MacGyver. Vom Denkweise-Aspekt her ist das halt wieder interessant, ja, wie das da reinspielt. Es gibt natürlich eine andere Serie hier, ein Trio mit vier Fäusten. Vielleicht erinnerst du dich, wenn wir gerade bei Fernsehen sind.
Ja, dieser kleine Nerd.
Genau, aber hallo, mit großer Brille und die hatten so einen sprechenden Roboter.
Ja.
Genau.
So einen ganz hässlichen.
Genau. Da haben wir richtig dann die Nerd- und auch Hackerkultur dann plötzlich relativ früh im Fernsehen. Und natürlich ein krasser Stereotyp, ja, der da vermittelt wird, so die zwei starken Frauenhelden und der kleine Nerd, so der aber halt trotzdem eine wichtige Rolle spielt, ne, in dem Ding.
Und, aber die Frauen nie abkriegt.
Aber die Frauen, nehme ich mal an, ja, ich kann mir, aber ja, ich sag einfach mal ja, ja. Genau, die.
Das ist wahrscheinlich dann schon so ein totales Highlight, wenn am Ende genau. Auch mal geküsst wird und so.
Genau, genau. Ja. Genau, und das ist sozusagen das, wo du dann halt ausgehend von so einem Begriff Hacker, Hackerkultur, dann so ein bisschen dich so langschlängelst, ja, und so MacGyver ist eben was jetzt erstmal von den Worten her nicht verbunden ist mit Hackerkultur, wo du aber eben argumentieren kannst, das spielt aber eine wichtige Rolle, zum Beispiel dadurch, dass es in einem bestimmten Zeitraum auch ausgestrahlt wurde, ja, und bestimmte Generationen auch einfach geprägt hat. Dann ist auch die Frage, warum wurde zu diesem Zeitpunkt diese Serie produziert und so ausgestrahlt. Also du versuchst in der wenn du etwas kulturwissenschaftlich betrachtest, etwas nicht ideengeschichtlich zu betrachten. Ideengeschichte ist, wenn du sozusagen davon ausgehst, Menschen haben Ideen, ja, dieses so, Heureka, und setzen das dann um. Und das ist eigentlich so die Geschichtsschreibung, wie sie so hauptsächlich gelehrt wird, auch in der Schule. Ja, da gibt es so das eine Event und das nächste. Und in der Kulturwissenschaft gehst du eher davon aus, dass es halt so einen zusammenhängenden Kulturbegriff gibt und Dinge nicht einfach zufällig entstehen, sondern dass dafür auch einfach Rahmenbedingungen da waren. Weil vielleicht gab es auch schon andere Fernsehserien vor MacGyver, die das machen wollten, aber dann nicht in die Produktion geraten sind. Ja, also warum gab es zu diesem Zeitpunkt diese Serie und mit diesem Erfolg auch, ich meine, die läuft ja heute noch irgendwo auf, weiß ich nicht, Kabel 1 Classics oder irgendwie sowas. Mhm. Und man lächelt dann so ein bisschen, ja, wenn man sieht, die zweite Folge MacGyver, das muss ich mal sagen, die synchronisierte deutsche Version heißt Goldbräuler. Keiner weiß warum. weil Goldbräuler ist ja in der DDR ein Begriff gewesen und das wurde irgendwie in West-Berlin oder so wurde das synchronisiert und du kannst gerne nachgucken, zweite Folge MacGyver Goldbräuler. Ja? Bin ich letztens darauf gestoßen, als ich mich mit jemandem über Goldbräuler unterhalten habe.
Im Original The Golden Triangle.
Ja.
Das goldene Dreieck wurde versetzt mit Goldbräuler. In Boma. Im Kampf gegen skrupellose Drogenhändler.
Genau.
Ah, was hat er dann gemacht? Hat er mit gebratenen Hähnchen um sich geschmissen?
Ich habe es nicht gesehen. Ich hab nur Goldbräuler gesehen und.
Genau. Okay. Tja, das ist schon strange. Aber ja, Hackerkultur, ich denke, es wäre jetzt Blödsinn zu behaupten, dass sozusagen die Darstellung in den Medien und die Darstellung insbesondere im Film jetzt die Hackerkultur komplett unberührt gelassen hätte. Das kann man einfach nicht behaupten, sondern es ist ganz klar, es gibt auch viele Filme, denke ich mal, wo auch die Szene selbst eine Menge dran festmacht. Mhm. Im Guten wie im Schlechten. Es gibt Filme, da freut man sich, dass es die gab. Und dann gibt es so welche, die eben auch so einerseits diese Stereotypen befördert haben. Also wo, sagen wir mal, das soziale Element des gemeinen Nerds dargestellt wurde in einer Form, wie ob es nun stimmt oder nicht. Ist immer so eine Sache. Aber die natürlich normative Kraft entwickelt. Ja. Und die andererseits aber auch der anderen Gesellschaft ein Drohszenario auch vorgestellt hat, was teilweise so in der Szene so gar nicht gesehen wurde oder zumindest nicht so aktiv ausgelebt wurde. Wenn man jetzt mal Welt am Draht verlässt, 73, wo siehst du denn dann wo taucht denn der Hacker überhaupt das erste Mal auf? Also ich meine, diesen Begriff gibt es natürlich jetzt bei Fassbinder noch nicht. Ne?
Also da gibt es so zwei Filme, die relativ am Anfang stehen. Das ist Tron 82 und Wargames 83. In Wargames natürlich, weil der nicht hauptsächlich wie Tron in der virtuellen Realität spielt, sondern so eine Teenie-Geschichte ist. Ein Junge spielt irgendwie mit Computern zu Hause rum. Es ist der Film, den ich jetzt bei seinem Einfluss auf die Hackerkultur noch als wichtiger ansiedeln würde. Zumindest
für die Außendarstellung.
Für die Außendarstellung, ja, und aber auch in die Hacker-Szene rein. Es gibt eine, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe, was Bruce Sterling oder so, es gibt eine, die Verkaufsstatistiken von 83 zeigen, dass nachdem der Film ins Kino kam, die Modemverkäufe in den USA extrem in die Höhe geschossen sind, weil die sich alle halt zu Weihnachten ein Modem gewünscht haben. Das Besondere an Wargames ist auch, dass es so ein extremer Erklärbär-Film ist. Also wenn man sich das mal nicht einfach nur so als Film anguckt, sondern anguckt und unter dem Motto, wie wird Hacken dargestellt, merkt man, dass er die ganze Zeit sehr genau erklärt, was er da tut und das sehr langsam abgefilmt ist. Also da sieht man, wie er den Telefonhörer in den Akustikkoppler reinsteckt. Dann gibt's wie er die Diskette reinschiebt, wie er das Programm startet. Ja, da wird sich unglaublich viel Zeit für gelassen. Was auch wichtig ist, glaube ich, in halt 82, 83, weil du ein neues Thema einem breiten Publikum versuchst zu vermitteln. Heutzutage muss ich nicht mehr erklären im Fernsehen und in einem Film lange, was ein Hacker ist. Da muss ich nur sagen,
man müsste schon eine Menge Zeit drauf verwenden, zu erklären, was eine Diskette ist. Die gibt's ja eigentlich nur noch bei Microsoft.
Genau, Word. Genau. Das heißt, du musstest sozusagen unglaublich viel erzählen und Wargames ist interessant, weil es sich unglaublich viel Zeit dafür eben auch lässt, das zu erklären. Der hat eine Freundin, der Protagonist, die so natürlich die Rolle der weiblichen Fragestellerin übernimmt. Ja, sie hat natürlich keine Ahnung und lässt sich dann immer alles erklären.
Ja, auch schon wieder gleich beim nächsten Stereotyp.
Genau, da sind wir natürlich gleich beim nächsten Stereotyp. Aber das wird eben genutzt. Also sozusagen dieses, dass sie fragt, ja, was machst du denn da? Und er dann eben erklärt, das ist ein Wardialer und der probiert Nummern durch. Und dann, wenn du diesen Film gesehen hast, wusstest du plötzlich so, aha, es gibt irgendwie Modems, da kann man sich einmelden. Und das ist ja technisch nicht... Also okay, bis jetzt auf diese Nuklear-Ding am Ende, ja, aber es ist ja technisch.
Bis dahin ist es eigentlich relativ solide, das stimmt.
Genau, ne? Und dieser Wardialer, der genommen wird im Film, ist auch der, das ist dieser echte Wardialer, der in den 80ern auch benutzt wurde. Also es ist auch es greift da interessanterweise schon wirklich in diese Wardialing-Szene so mit rein. Das heißt, das Interessante ist...
Also Wardialing muss man vielleicht kurz erläutern, genau, ist einfach Software, die... automatisiert Telefonanrufe durchführt und schaut, ob da halt irgendwelche Carrier sind, ob hinter irgendwelchen Telefonnummern sich überhaupt Datenmodems befinden und ich weiß gar nicht, wie weit die Software dann ging, ob sie dann auch versucht hat, Verbindungen herzustellen etc., keine Ahnung.
Genau. Also man hat einfach genau große Rufnummernblöcke durchprobiert und geguckt, sind da Datenleitungen. Damals, als man noch Telefonnummern anrief mit dem Computer.
Wo sich Leute mit Hallo gemeldet haben, genau. Versucht hat, Internet zu machen, ja.
Genau. Und das Besondere eben genau an diesem Film ist, dass eben dieses extreme Erklären, dieses Zeigen auch wirklich der Geräte, die werden halt einfach gezeigt, so wie die aussehen. Jetzt irgendwas Wichtiges wollte ich noch dazu sagen und dann weg ist es.
Ja, der Film zeigt natürlich auch sozusagen das erste Mal so ein und das kann passieren.
Ding. Genau.
Ja, das ist ja jetzt überhaupt, glaube ich, die Dimension des Films, sagt ja auch schon der Name.
Ja.
Und so dieses Bedrohungsszenario, Teenager im Kinderzimmer fährt die Raketenköpfe hoch und runter und so. Das hat natürlich dann auch allen irgendwie einen furchtbaren Schrecken eingejagt. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen verantwortlich für dieses generelle Hacken ist böse Ding.
Mhm.
Das war sicherlich nicht das Einzige und es hätte jetzt auch alleine nicht gereicht, aber es war zumindest so eine Initialzündung, dieses Meme aufzugreifen und dann eben auch in der Berichterstattung vorzuführen, was ja bis heute anhält. Ja, also wenn irgendwie irgendwo digital irgendwo eingebrochen wurde, dann waren es sozusagen immer Hacker, weil ja Hacker die Leute sind, die die technischen Voraussetzungen haben, um sowas überhaupt zu machen. Ja, das ist ungefähr so, als würde man sagen, dass alle Bankeinbrecher alle Schweißer sind, weil da weiß man ja, wie man Tresor aufkriegt. Genau. So, ja. Und das passt natürlich auch nicht, aber irgendwie will das heutzutage noch nicht so ganz. Ich bin mir nicht so sicher, ob der Kampf gegen diese Wortdefinition überhaupt noch gewonnen werden kann. Die Hacker-Szene probiert das ja seit langer, langer Zeit, da sozusagen einerseits ein positiveres Bild entgegenzusetzen und andererseits auch auf diesen schlichten Fakt hinzuweisen, dass es sich bei solchen Leuten halt primär erstmal um Kriminelle handelt und nicht primär um Hacker. Aber irgendwie scheint dieser Kampf nicht gewonnen werden zu können.
Also ob der Kampf gewonnen wäre, ich weiß gar nicht, ob das so wichtig ist. Vielleicht ist ja so ein fortwährender Kampf auch gar nicht so schlecht. Ja,
weil ja, das hat natürlich dann der Szene auch immer geholfen. Ich meine, das merke ich auch, ne? Wenn man also früher auch nur vage mit Hacker-Szene verbunden wurde und man taucht halt irgendwo auf und dann so, wirklich CCC und so Hacker und so, da muss ich ja jetzt meinen Computer in Sicherheit bringen und so. Ne? Kleiner Scherz, wo man dann aber auch schnell merkt, so ein gewisser Grundrespekt ist natürlich auch gleich da. Ja. Sicherlich, das hat auch geholfen.
Jetzt weiß ich auch bei deinem Stichwort Teenager, was ich noch zu Wargames sagen wollte, das ist auch ein wichtiger Aspekt von dem Film, dass es eben ein Teenager ist, weil der natürlich Jugendliche, die diesen Film gesehen haben, in einem Alter trifft, in dem man ja auch gerade auf der Suche ist nach dem, was man tut. Ja? Das ist also dieses Alter, in dem du ja gerne rebellisch bist, und Hackerkultur ist natürlich etwas, was das sehr gut bedient. Ja, dieses eben zum Beispiel Nummern durchbringen. Also in Wargames, nur um es kurz zu sagen, der Protagonist sucht eigentlich ein Computerspiel und hat die Idee, er versucht sich in die Computerspielfirma sozusagen einzuhacken, um dieses Spiel zu spielen. So, das ist sozusagen das, was er macht. Er will sozusagen die Regeln brechen, damit er da ran kann. Und das spricht natürlich Jugendliche in einem bestimmten Alter auch einfach sehr an. Ja, und damit hast du natürlich mit diesem Film einen sehr prägenden Einfluss, weil die werden natürlich älter und manche gehen vielleicht dann auch wirklich in die wirkliche, in Anführungszeichen, Hacker-Szene und sind aber halt mit diesem Film auch groß geworden. Das heißt, dass sie bestimmte Stereotypen auch vermittelt bekommen haben, die natürlich vorher wiederum die Hackerkultur aufgegriffen haben, aber halt durch so einen Film so einmal so durch so einen Fleischwolf gehen und dadurch dann sozusagen wieder auf die Hackerkultur einwirken. Ne? Und so hast du dann natürlich so eine beidseitige Abhängigkeit von diesen beiden Szenen.
Mhm. Ja, Wargames war also auf jeden Fall so die eine Initialzündung. Aber die andere hast du auch genannt, Tron.
Ja.
Und ich weiß noch, ich habe damals Tron gesehen, aber Wargames habe ich, glaube ich, erst sehr viel später überhaupt zur Kenntnis genommen. Mhm. Tron wiederum hat sehr viel besser nach innen funktioniert.
Ja.
Also sozusagen die Leute, die ohnehin schon so ein bisschen auf der Spur waren, die haben sich an vielen Stellen wiedergefunden und haben natürlich auch gefeiert, dass da auf einmal ein Film auf die Bühne kam, der auch die eigene Sprache deutlich besser getroffen hat und einfach auch die Begriffswelt ganz anders getroffen hat. Ja, allen voran das Bit. Mhm. Ja, das hat mich gar nicht losgelassen, dass es da also einfach ein Bit gab in einem Film, mit dem man auch noch reden konnte. Ja, das war dann halt nicht sonderlich gesprächig, wie das halt so ist mit Bits. Da kam dann nur Ja oder Nein bei raus. Aber allein das schon mal so auf den Punkt zu bringen, war eine große Leistung. Was gibt dir Tron?
Na, Tron, ich habe halt überlegt, ob
Vielleicht sollten wir einfach den Plot auch immer noch mal so ein bisschen zusammenfassen, weil ich bin mir gar nicht so sicher, ob wirklich jeder jeden Film kennt, weil der schon so ein paar haben wir hier vorne vorhin notiert, muss auch feststellen, ich kenne auch nicht alle.
Ich weiß auch mal gar nicht, wie doll man spoilen soll, aber Tron,
nicht so viel.
Tron, also erstmal ist wichtig, er ist von Disney produziert, ja, das finde ich spannend an der Stelle, dass also Disney die Firma war, die so ein Film gemacht hat, der bis heute in der Hacker-Szene gefeiert wird. So, also der erste ja auf jeden Fall. Was ist die Story? Sag mal, es gibt einen intelligenten Großcomputer, der intern, wie erklärt man es, ohne zu spoilern, der intern sozusagen Säuberungsprozesse ausführt, gegen Viren kämpft und so weiter. Und ein Anwender taucht plötzlich in diese virtuelle Welt komplett ein. Also der wird sozusagen aufgesogen und ist da drin und ist sozusagen plötzlich Akteur in dieser Auseinandersetzung. So könnte man es vielleicht so abstrakt genug formulieren, dass man auch Lust hat, ihn anzugucken. Und das Besondere an Tron ist diese unglaubliche Bildsprache. Ja, also die haben halt diese virtuelle Welt gezeigt und haben damit halt eine enorm farbgewaltige, dreidimensionale, natürlich nicht 3D, aber eben dreidimensionale Welt erschaffen, die auch heute noch schon beeindruckend aussieht.
So. Also diese Vektorgrafik-Computerspiel-Ära der 80er Jahre, wo eben noch keine vollen Flächen gemacht wurden, sondern man in der Lage war, also Asteroids war ja so der Klassiker von Vektorgrafik. Damals gab es ja auch noch Computerspiele auf Vektorcomputern, also die sozusagen gar keine Rasterbildschirme gesteuert haben, sondern die alles wirklich so in so einer Strichzeichnung gemacht haben, indem sie da den Elektronenstrahl entsprechend abgelenkt haben. Und das hat ja schon mal so eine ganz eigene ästhetische Wirkung gehabt und die ist dann in Tron halt durchgehend zitiert worden. Mhm. Ja, sehr schön.
Genau, und da fallen halt einfach, wie du sagst, bestimmte Worte wie im Bit und so, ja, die natürlich so ein bestimmtes Bedürfnis.
Der User, das
Programm. Genau. Ne, da gibt es so ein irgendwie sowas so wie Guessing is for Users oder so. Also da wird dann auch thematisiert, was ist die Rolle des Users, der mündige User, der unmündige User und was ist ein Programm? Auch diese plötzliche Personifizierung von Computerkomponenten ist etwas, was einem ja nicht ganz fremd ist. Also der Computer ist ja schon immer auch personifiziert, ne? Der Computer stürzt ab und so weiter. Also das hat es ja auch in unserem Sprachgebrauch schon lange eingezogen. Auch wenn wir natürlich wissen, teilweise, was da passiert, trotz dessen personifizieren wir ihn irgendwie und da ist es dann eben das Ganze in so eine Bildgewaltsprache irgendwie umgesetzt. Und zwar ohne jeglichen Anspruch auf Realität. Deswegen fällt es ihm, glaube ich, aber auch leichter, ihn anzunehmen, ja, weil da muss man nicht drüber diskutieren, ist das jetzt realistisch oder nicht. Das ist halt ein Märchen, ja, so ein modernes Disney-Märchen in dieser Techno-Welt. Und deswegen ist der auch im Gegensatz zu Wargames, wo man eben dann drüber diskutieren kann, ist das jetzt realistisch oder nicht, braucht man das Bettron halt gar nicht zu machen. Ne? Deswegen kann man es einfach annehmen.
Ja, ist klar, dass es nicht realistisch ist.
Ja.
Ja, das waren auf jeden Fall zwei große Schritte, die relativ schnell, Tron war sogar noch vor Wargames.
Ja, genau.
Ne?
Genau. Ja, vorher.
Ja, und dann?
Und dann ist mir ein Film über den Weg gelaufen, den kaum jemand kennt. Ich habe bisher erst zwei Leute kennengelernt, die den kennen, und zwar ein Deutscher mit Ingolf Lück und Rolf Zacher. Peng, du bist tot. Und ich möchte sozusagen allen, die sich mit diesem Thema befassen oder sich dafür interessieren, Hackern-Film sehr ans Herz legen, sich Peng, du bist tot anzugucken von 87. Da fallen so Worte wie Datex und es sind auch Akustikkoppler zu sehen und es gibt so Szenen, wo man so davor sitzen denkt, so Mensch, ist aber jetzt, also wenn man die Realismuslatte anlegen will, gar nicht so schlecht geworden. Es gibt auch manche, die sind hanebüchend chaotisch und das ist wirklich, ich glaube, einer der Filme, die am meisten die 80er darstellt, die ich so kenne. Nichtsdestotrotz ist es halt ein deutscher Film ist halt erstaunlich, weil den kaum jemand kennt und weil er aber bestimmte Dinge zitiert und zeigt, wo man eben heute sagt, so ja, das ist gar nicht so schlecht dargestellt. Das Ganze natürlich auch stereotypisch macht eben der Hackerjunge, der dann irgendwie zu seiner Mutter sagt, nein, ich bin nicht am Computer, ich rufe jetzt ein Mädchen an, damit die Mutter irgendwie beruhigt ist. Und die Hacker sind immer so die Solisten, die eigentlich nichts mit anderen Leuten zu tun haben wollen. Aber trotz dessen sind da ein paar Elemente drin, die mich überrascht haben und der Film sticht so ein bisschen heraus. Ja, und vor allen Dingen auch wieder, weil es natürlich spannend, weil es ein deutscher Film ist. Da gibt's aber so ein bisschen so eine Durststrecke. Also wir haben halt in den 70er Jahren eben Welt am Draht. Ja, dann kommen in den 80er Jahren plötzlich diese zwei Hammer, Wargames und Tron, so am Anfang. Peng, du bist tot, würde ich jetzt ein bisschen ausklammern, weil es jetzt nicht am weltweiten Filmdiskurs irgendwie teil gehabt hat. Das war halt hier so in Deutschland, obwohl wir in Deutschland natürlich auch eine besondere Geschichte haben. Deswegen ist es spannend, dass der bei uns war. Und dann geht es eigentlich erst in den 90ern weiter. Und dann aber auch wieder richtig. Also dann ist der nächste sozusagen Knaller so in dem Thema ist dann Sneakers.
Was ist denn die Story von diesem Peng, du bist tot?
Peng, du bist tot ist ein... Das ist so die, der böse Mad Scientist, der mit Robotern tötet, und sozusagen der Hacker muss gegen den bösen Wissenschaftler gehen, der eben die Roboter für seine Zwecke entfremdet. Mhm. Das ist so im Groben die Story.
Also ja. Da ist der Hacker dann sozusagen schon wieder der Befreier Beschützer.
Ja. Genau, also Ingolf Lück ist da der junge Hacker, der so ein bisschen in diese Story reinstolpert. Rolf Zacher zum Beispiel ist der Althacker, der nochmal so ganz kurz zu sehen ist, aber auch irgendwie wirklich super kommt in der Szene, der sozusagen so den Hacker-Support dann irgendwie. Da gibt es auch die Hacker-Community, das ist halt spannend, ja. Also da wird in der Hacker-Community zum Beispiel um Hilfe gebeten, weil es halt irgendwie Gefahr ist und man sich irgendwie unterstützen muss. Genau, aber das ist so die grobe Story. Ja, also sozusagen die Hacker-Community gegen den bösen Technikmissbraucher.
Ja? Wie wird die Community da dargestellt? Das kann ja nun in Deutschland damals 87 eigentlich nichts anderes gewesen sein als das, was man so gemeinhin aus CCC kreisen kannte.
Na, es sieht, also es gibt eine Szene bei dem Rolf Zacher im Haus, ist jetzt vielleicht schon das Falsche, im Raum. Da stehen halt so Schwerlastregale mit viel Technikkabeln rum und es gibt irgendwie so ratternde Nadeldruckergeräusche und flimmernde Monitore. Das ist einerseits total stereotyp, aber andererseits denkst du dir, naja, kommt mir auch irgendwie bekannt vor.
Ja, so war das.
Genau. Mhm. Und deswegen war das, mich würde mal interessieren, wer die beraten hat. Also ich glaube, da wird irgendwer wird die beraten haben bei dem Film.
Das ist, glaube ich, überhaupt immer die Frage. Kommen wir sicherlich nachher auch nochmal zu. Ja.
Genau.
Beim anderen Film.
Also das ist diese Peng, du bist tot Nummer. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht ein Film, den ich irgendwie empfehle, weil er halt irgendwie großartig ist oder Hochkultur. Ja,
aber er reflektiert die Hackerkultur.
Genau, er reflektiert die Hackerkultur. War relativ einflusslos, würde ich jetzt denken, weil ich glaube, wie gesagt, wenn heute nur zwei Leute den kennen, mit denen ich drüber gesprochen habe, und der eine kennt den nur, weil ein Regisseur kennt, der den Film gemacht hat. Also, den hat ein Bekannter von mir gemacht. Aber er ist ein wichtiges Dokument in dieser Zeitlinie auf jeden Fall. Ja. Mhm. Genau, und dann 90er, Sneakers.
Das war es jetzt eigentlich schon mit den 80ern.
Das war schon
interessant, dass also so viel gab es nicht, oder so viel hast du Pixel jetzt nicht raus?
Also ich habe in meiner, also ich habe mir wirklich für die 80er, ich gucke gerade noch, ich habe noch Blade Runner mit drin, 82. Das ist schon schwierig, das als Hackerfilm zu.
Das ist einer für Hacker.
Genau.
Nicht so sehr über Hacker.
Ja.
Da gibt es einige Filme, die, sagen wir mal, an der Stelle, also ich würde auch noch einen ins Feld führen. Ich weiß nicht, ob du den überhaupt auf deiner Liste hast.
Ja.
Das ist Brasil.
Ja. Den habe ich, müsste ich eigentlich drin haben.
Mein persönlicher Favorit ohnehin.
Ja.
Ist jetzt nicht so sehr eine Hacker-Geschichte, aber es ist zumindest so der Kampf gegen das totalitäre System. Ja. Unter anderem halt auch mit Technik. In dem Film halt einerseits diese absurden schreibmaschinenartigen Linsencomputer, ja, mit einem Mini-Bildschirm, der nochmal durch so eine riesige Lupe vergrößert wird. Und wo ja auch die Zugangsberechtigung und die dadurch gewonnene Autorität eine große Rolle spielt. Mhm. Er erhält ja da Zugang und ist so ein bisschen auch so der findige Typ in seiner Abteilung, hat erstmal eigentlich mit dem System an sich gar nichts groß vor, sondern gerät einfach in diesen ganzen Strudel durch Liebe. Ja, er will einfach nur eine Information herausfinden über diese Frau, die er gesehen hat, und ist vollkommen besessen und versucht eben dem hinterher zu gehen und nutzt einfach seine Möglichkeiten und seinen Einfluss, den er bei seinem Chef hat, weil er immer derjenige ist, der die Dinge richtig hinkriegt, und gerät dann auf einmal so in diese Maschine. Dann auch so dieser klassische Bug, der ganz am Anfang des Films steht, das kann man gerne spoilern, das ist eine großartige Szene, wo der Typ da in der Behörde irgendwie versucht, diese Fliege, die ihn nervt, irgendwie einzufangen, sie dann am Ende mit der Fliegenklatsche oder mit einem Telefonbuch oder sowas oder einer Zeitung an der Decke zerquetscht, die dann aber nach einer Weile sich die Reste von der Decke lösen, in den Drucker fallen und dort halt einen Fehler im System erzeugen, der ja nur ein falsch geschriebener Buchstabe ist, der aber dann eine kolossale Verwechslung auslöst, nicht wahr? Das Tattle-Bug. Battle-System. Da gibt es, sagen wir mal, so den prototypischen Hacker eigentlich nicht, aber trotzdem so eine Rolle, in der sich, glaube ich, Hacker ganz gut wiederfinden, ja, beziehungsweise natürlich auch eine Gesamtszenerie, in der sich Hacker ganz gut wiederfinden.
Das spielt ein bisschen in diese Argumentation mit rein. Es ist eben natürlich die Frage, was ich jetzt als Hackerfilm auffasse. Also so wie du das erklärst, kann man diesen Film halt locker in so eine Liste aufnehmen. Blade Runner, ja, es ist ein Film für Hacker. Es geht ja aber in Blade Runner auch darum, in gewisser Weise Maschinen zu hacken. Nämlich den Maschinen die Information zu entlocken, ob sie eine Maschine sind. Ja, also das ist natürlich auch irgendwie eine hackende Tätigkeit. Social Engineering und so. Also das ist dann schon auf einer sehr abstrakten Ebene. Auf jeden Fall ist er noch spannender in dem Zeitraum, aber er ist natürlich nicht so ein Extrembeispiel wie Wargames. Mhm, ja? Also klar. Wargames, klar, ne? brauche ich nicht zu erklären.
Logisch.
Bei Blade Runner muss ich schon ein bisschen länger das Ganze herleiten. Ist aber spannend halt, dass er halt auch am Anfang der 80er, also das ist halt die Blade Runner Tron, Wargames waren halt innerhalb von 2 Jahren. Ne? So war sozusagen so eine Hackerbombe plötzlich im Kino. Und dann gibt's eben längere Zeit schon eher eine Durststrecke. Bis halt in die, also das nächste kommt dann halt Anfang der 90er erst, so dieser nächste Punkt. Vielleicht hat man auch einfach ein paar Jahre gebraucht, um es auch einfach zu verarbeiten, ja.
Es ist ja auch interessant zu sehen, was die Hacker-Geschichte zu dem Zeitpunkt gemacht hat. In den 80er Jahren, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, war ja, sagen wir mal, der kulturelle Schock, der von der Hacker-Szene ausgegangen ist, im Wesentlichen der Beginn der Homecomputer-Zeit, die vor allem eben von Spieleprogrammierung dominiert war. Deswegen taucht das wahrscheinlich in Wargames auch so auf als Aufhänger, dass es da um Spiele ging. Und da war ja eigentlich, das ist ja auch sehr schön in dem Buch von hier Hackers, Heroes of a Computer Revolution von Stephen Levy, genau. Schön beschrieben, so diese 3 Jahrzehnte, nicht wahr, so the early Hackers und dann so der letzte Teil, den er beschreibt, also dann die Hardware-Hacker halt so hier Wozniak etc. und dann eben so der letzte Teil im 80er Jahre, eben diese aufkommende Spieleindustrie. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was da reflektiert wurde, und dann passierte ja auch erstmal nicht viel. Also dann gab es zwar so die Homecomputer, da hat sich das dann sozusagen entwickelt, aber es dauerte dann sozusagen in gewisser Hinsicht bis zur nächsten Revolution, nämlich das Netz, bis irgendwie alle nochmal aufwachten und merkten, oder ist was, das geht nicht weg. Mhm.
Ja, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Das, also in Wargames spielt natürlich Telekommunikation schon eine Rolle, aber...
Aber nicht als Netzgedanke.
Genau, aber nicht als Netz.
Nur so als Zugang.
Also es ist halt das Telefonnetz.
Die Hintertür, ja.
Genau, es ist halt das Telefonnetz, aber das Telefonnetz ist da eben kein Netz in dem Sinne, wie wir es heute begreifen. Genau. Während wir bei Sneakers, wo wir Anfang der 90er sind, nämlich genau an dem Punkt sind, wo das Netz eine Rolle spielt. Ja, da in Sneakers geht es ja um eine Kryptobox, die so in der Lage ist, alles zu dechiffrieren und halt dadurch gefährlich ist, weil sie halt auf Dinge zugreifen kann. Also da spielt das nochmal eine viel größere Rolle, dass diese Kryptobox auf Dinge zugreifen kann. Mhm. Und das Spannende für mich an Sneakers war, dass sich die Visualisierung der Figur des Hackers total geändert hat. In Wargames war das der junge Rebell. Und in Sneakers waren das so ältere Herren, ja, also das so Dan Aykroyd und so, und die waren alle, ich weiß nicht, also 30 deutlich plus, glaube ich, oder vielleicht kommst du mir so vor, aber auf jeden Fall alt, ja, also
Robert Redford,
genau,
Sidney Poitier,
genau, Ben Kingsley. Die waren da nicht 16, ja, sondern es waren einfach alles schon gestandene
Herren. Ja, auch so Professionals.
Genau.
Also da war sozusagen das Ganze ja auch so schon so
ein war ein Business.
Ein Beruf, genau, ein Business.
Genau. Das heißt, da wurde eine ganz andere Geschichte plötzlich erzählt, 10 Jahre später, ja, also da wurde plötzlich eine Geschichte erzählt von einem Business, von älteren Menschen, die das anscheinend schon länger tun, die da nicht reinwachsen. In Wargames wächst er ja plötzlich rein in das Ganze. Ne? Also plötzlich ist er sozusagen wider Willen ein Hacker. Vorher, ja, er will halt eigentlich nur Computer spielen und plötzlich entsteht da sowas Großes draus.
Das ist so 20 Jahre später.
Genau.
Derselbe Mensch.
Genau. Und plötzlich ist er älter. ne? Also und bietet das als Business an. In Sneakers gibt es aber noch eine schöne Parallele zu Wargames, nämlich wie auch in Sneakers wieder versucht wird zu erklären. Die haben da ja eher schon so eine Wunschmaschine, die sie da finden. Ne? Es ist eben diese Kryptobox, die alles irgendwie dechiffrieren kann. Das gibt aber eine schöne Szene, in der die rausfinden, was diese Box ist, weil die haben sozusagen diese Box und sollen die untersuchen, diese Hackergruppe.
Der Chip.
Genau.
Das ist ja auch immer, ne?
Und sollen rausfinden, was dieser Chip tut. Die Szene ist aus vielerlei Hinsicht spannend. Also da gibt es dann so den einen Hacker, der an einer Braillezeile, also an so einer Blindenschrift Gerät sitzt. Das ist halt spannend, ja. So plötzlich in so einem Hackerfilm, wenn du sowas drin hast, macht super Geräusche, klingt auch irgendwie toll.
Da klackert's mir, das genau. Ist mir da was zu sehen.
Genau, vor allem, ne? Du hast was zu sehen, denkst du, oh, aha, so macht das also ein Blinder. Dann hast du in der Szene auch ein ganz wichtiges Symbol, das uns bis heute eigentlich verfolgt. Das ist der Computerbildschirm, der sich in der Sonnenbrille oder in der Brille widerspiegelt. Also da natürlich der Blinde hat natürlich so eine schwarze Brille auf. Und das heißt, manchmal wird einfach nur sein Gesicht gezeigt und in seinem Gesicht sozusagen spiegelt sich das Ganze wieder. Und das Spannende ist aber, dass Robert Redford mit seiner Filmgefährtin dort sitzt und Scrabble spielt. Also die haben sozusagen, die haben einen Titel genommen und haben die Vermutung, dass hier einfach nur die Buchstaben umgesetzt wurden, um sozusagen den eigentlichen Begriff zu verschleiern. Und die sitzen also da und tauschen die Buchstaben. Und das ist natürlich was ein Publikum versteht. Ja? Also ein Publikum weiß, was Scrabble ist und versteht, dass man Buchstaben umstellen kann. Wenn ich jetzt dem Publikum aber irgendwas über Krypto und so erzählen würde, das versteht man nicht so einfach. Mhm. Aber du kannst plötzlich in einer Hollywood-Produktion mit Scrabble also eine Idee davon zumindest vermitteln, was da eigentlich passiert. Und da gibt es eben diese Szene, das sind immer so Wechselschnitte, während einerseits dieser Chip untersucht wird und so die Spannung steigt und man hört so rattern und man weiß, gleich passiert und gleichzeitig wird es gescrabbelt. Und du kriegst irgendwie ein Gefühl vermittelt, was da so passiert. Und das ist auch so ein bisschen, es ist wirklich eine glatte Hollywood-Produktion und Robert Redford und so, aber trotzdem schaffen die es, finde ich, in dieser Szene ein gewisses Gefühl zu vermitteln. Das haben sie also nicht schlecht gemacht. Mhm. Und deswegen ist so wegen dieser einen Szene, ja, ist dieser Film gut und eben auch in den 90ern, wie eben nochmal, man sagt, okay, wir müssen nochmal erklären, was Hacken ist. Eben mit Scrabble. Ja, das ist so der Ansatz in dem Film. Genau.
Interessanter Blick. Ja, da sind wir auch bei dieser ganzen Visualisierung des Unsichtbaren. Mhm. Das ist die große Herausforderung offensichtlich für das gesamte Genre.
Mhm. Und hier halt mit Holzlettern. Ja? Also einfach ja. Holzletter, die auf den Tisch.
Ich finde es auch sehr interessant, dass sie einen Spezi haben, der blind ist.
Mhm.
Ja, also dass da auch so transportiert wird, dass man eben auch trotz offensichtlicher Einschränkungen wiederum wunderbare Gaben haben kann, wo einem dann eben auch andere, die diese Einschränkung nicht haben, einem nichts voraus haben.
Das wird dargestellt, also dadurch, dass der nicht sehen kann, wird, finde ich, in dem Film klar gemacht, es ist eine reine Kopfleistung. Das ist, was Hacken ist Kopf. Ja, das ist sozusagen das, was das Ganze transportiert.
Ja.
Hacken findet im Kopf statt. Ja, dieses Ganze, diese schicken Visualisierungen und so, sozusagen fallen ja dann daraus, weil der interagiert ja auch nur mit dieser Braille-Tastatur die ganze Zeit. Und trotzdem ist er derjenige eigentlich, der da ist und dieses Problem löst. Also der diesen Chip hackt. Ja? Er ist derjenige, der es als erster versteht, was das Ganze ist. Jetzt haben wir den ganzen Film schon halb gespoilt. tut mir leid.
Naja, das ist halt so eine Spoiler-Sendung hier, aber ich glaube, genau. Das Wesentliche nehmen wir nicht weg.
Genau, aber das Ganze ist sozusagen eine Kopfleistung, gleichzeitig aber kommt man nicht umhin, es wieder schick darzustellen und ihm eben diese Brille ins Gesicht zu packen und den Bildschirm wiederum auf seinen Augen laufen zu lassen. Das ist natürlich auch spannend, ne? Dass seine Augen durch diesen Bildschirm wieder ersetzt werden, ja, damit sozusagen die sehenden Zuschauer wiederum verstehen, was er da macht. Ja? Also sozusagen in seinem Kopf findet dieser Bildschirm statt.
Mhm.
Genau, das war so die Sachen, die ich an Sneakers spannend fand. Und wozu ich noch keine abschließende Antwort habe, ist dadurch, dass da ja ältere Leute im Gegensatz zu Wargames diese Hackerrolle übernehmen, frage ich mich natürlich, inwiefern sich das auf die Identifikationsmöglichkeiten auswirkt. Also in Wargames haben wir darüber gesprochen, dass so Jugendliche sich natürlich damit identifizieren können. Ich nehme an, Sneakers ist schon eher weniger identifikationsgeeignet, weil das sind halt einfach Unternehmer, ja,
ja.
Die, also
ja gut, ich meine, wenn man sich heute so die Realität der Security Szene, Security, das Security-Business anschaut, ist das in gewisser Hinsicht auch schon wieder recht zukunftskompatibel gewesen.
Ja, das stimmt. Natürlich spannend, was eigentlich in den 90er Jahren zu der Zeit sozusagen schon für Unternehmungen in dem Umfeld standen. Klar, aus heutiger Sicht ist natürlich nur gesagt, ja, pff, ist halt eine Dienstleistung. Ja? Mhm. Also gibt's ja genügend Firmen, die das Ganze anbieten. Genau. Es gibt noch ein paar andere Sachen. Also wer jetzt sozusagen nach dem Podcast sich Sneakers anguckt, der kann auch ein bisschen drauf achten. Es gibt da immer so im Hintergrund schöne Visualisierungen des bösen Hackers versus guter Hacker. Also da gibt's ja dann sozusagen den großen Antagonisten und den Protagonisten, und die werden auch so durch so bestimmte Sachen im Hintergrund immer so als schwarz und weiß dargestellt. Da gibt's so eine Szene, wo so Protagonist und Antagonist aufeinandertreffen, und im Hintergrund sind, glaube ich, so Skulpturen oder so eine weiße Figur und eine schwarze Figur, ja, also so ein bisschen fast mit dem Holzhammer, oder so ein bisschen so diesen Whitehead und Blackhead Gedanken so symbolisiert hast. Mhm. Ja, und dann geht's in den 90ern eigentlich erstmal rasant weiter. Zwei Jahre nach Sneakers kam Disclosure raus, der im Deutschen Enthüllung heißt. Was jetzt erstmal eigentlich kein Hackerfilm ist, aber es spielt ein Computernetz eine große Rolle. Also es finden Teile des Films spielen in einer virtuellen Welt.
Disclosure heißt
es. Disclosure, genau.
Auf Deutsch, glaube ich,
Enthüllung.
Enthüllung,
genau.
Ja. Ja. Ist ja auch ein interessantes Wort schon mal.
Ja,
also
es ist ja jetzt
im Titel.
Ja, genau. Das ist so. Ach, ist ein Ding, ja klar, das ist ein Hackerfilm. Ja. Eigentlich geht es in dem Film um erotische Verwicklungen, juristische Verwicklungen am Arbeitsplatz, und es findet dann aber so ein Battle plötzlich statt zwischen Protagonist Michael Douglas und Antagonistin Demi Moore im Cyberspace. Und da gibt's einfach schöne Visualisierungen in dem Film, die auch so ein bisschen überraschend daherkommen plötzlich. Zieht Michael Douglas dann in einer Szene den Datenhandschuh an, der uns eine Weile im Film halt verfolgt hat. Der war mal so ein Liebling in Hollywood. Er zieht Datenhandschuh an und setzt die Brille auf. Und das haben wir natürlich nicht nur in dem Film, sondern auch in anderen. Und meiner Meinung nach haben wir es halt vor allen Dingen eben in den 90ern. Also der Datenhandschuh kommt in den 90ern und ist halt in den 90ern ein Symbol für virtuelle Welten, Hacken, Zukunft. Man musste also irgendwie, schon das Wort allein reichte, ja, um so Zukunft zu sagen. Ich kann mich erinnern, hier in Berlin gab es auch Cyberlin, da gab es so ein Kaffee, da konnte man irgendwie in so virtuellen Welten spielen. Ich glaube, da gab es auch ein Ding, wo man auch so ein Handschuh irgendwie anziehen konnte. Also da gab es natürlich auch reale Artefakte, auf die das Ganze referenzierte. Genau, das Spannende ist jedenfalls, dass der da in diese Welt eintaucht. Und wenn man sich so Hackerfilme anguckt, stellt man fest, dass wann immer eine 3D-Welt auftaucht, gibt's sehr oft so einen Hacker-Battle, 1 gegen 1. Also das wird sozusagen gerne als filmisches Mittel genommen, dass du eine virtuelle, eine dreidimensionale Welt aufbaust, damit du einen Kampf zwischen zwei Hackern darstellen kannst. Weil, wie willst du es anders zeigen, ne? Es ist halt schwierig. Und das heißt, wann immer man eine 3D-Welt hat, kann man schon sagen, ja, da kommt bestimmt gleich noch ein anderer Hacker, ja? Und dann gibt's die Auseinandersetzung. Und da gibt's eben diese, so einen Wettlauf und zwischen den beiden. Und,
Whitehead gegen Blackhead.
Genau. Und diesen Datenhandschuh, den haben wir dann, ich werde es jetzt wieder lustig aussprechen, 95 bei Johnny Mnemonic. Du kannst es bestimmt besser aussprechen. Und da haben wir wirklich...
Johnny Mnemonic, ja.
Dankeschön.
Also das M spricht man eigentlich nicht.
Genau, ein guter Freund von mir hat das als Chatnamen, und ich kann es bis heute nicht aussprechen.
Wobei mir ja noch zwei andere Filme einfallen, die, glaube ich, sogar noch kurz vorher...
Mit Datenhandschuh?
Ja, war nicht beim Rasenmähermann.
Das kann
sein. Das war auch so ein ganz furchtbarer, mit dieser ganzen 3D-Optik geradezu fahrlässig umgehender Film, der auch, glaube ich, von seinem Plot her eher zu vernachlässigen ist.
Aber darum geht's ja nicht. Heute. Ja, das weiß ich. Das kann sein, dass sie auch... Aber das dürfte zeitlich auch ungefähr...
Das war 92.
Genau.
Und da fing das irgendwie auch nochmal an. Ich weiß gar nicht, wann dieser Datenhandschuh von dem Lanier irgendwie mal vorgestellt wurde. Das war ja also lange Zeit wirklich ein totaler Hype, ne? Mhm.
hieß er noch Jaron Lanier, ne? Mit VPL Research, genau. Und er hat diese ganze Virtual Reality Nummer da irgendwie gebracht. Ja, dieser Datenhandschuh, das hat alle total verrückt gemacht. Also Rasenmähermann, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob da irgendwie so eine Hackergeschichte drin war, aber ich glaube, solche Kämpfe haben sich da auch abgespielt. Bei Johnny Mnemonic war das ja sehr viel mehr an diesem, ja, an diesem Cyberpunk-Ding ja. auch irgendwie dann. Ich meine, das ist ja auch so ein Begriff, den hast du noch gar nicht fallen gelassen, den ja. müsste man, glaube ich, in dem Zusammenhang auch nochmal irgendwie einbringen, der ja aus der Literatur kam und ja eigentlich auch so diesen Widerstandstypen da skizziert hat, so was ja auch stellenweise aufgegriffen wurde, so Schockwellenreiter etc. Das ist immer so dieses Bild des digitalen Widerstandskämpfers oder zumindest des, also wenn er nicht im Widerstand ist, ist er mindestens ein Einzelkämpfer, jemand, ja. der sich sozusagen durchwurstet, der irgendwie seine eigenen Wege findet, dabei vielleicht irgendwas entdeckt und dann einfach das große Böse nebenbei dann halt auch noch gleich mit kassiert. Ne?
Das
Schockwellenreiter, ist es ja eigentlich jemals verfilmt worden? Nee,
ne? Kann es sein, dass das geplant ist?
Weiß ich nicht. Also das kann sehr gut sein, dass ja, das geplant ist.
Es waren in letzter Zeit war von einigen geplanten Verfilmungen die Rede. Ich weiß nicht, ob Schockwellenreiter dabei war. Da waren so, oder war das Snow Crash, was verfilmt werden soll? Das also auch auf jeden sein. Fall kommen, glaube ich, in den nächsten zwei, drei Jahren kommen dann noch ein, zwei Filme, die sicherlich von der Hacker-Szene sehr kritisch dann beäugt werden, ja. Ob sie die Erwartungen erfüllen. Ja, Cyberpunk ist natürlich etwas, was sich schon bis heute irgendwie durchzieht, ne? Also so Elemente von dieser Ästhetik findet man in der Hacker-Szene ja bis heute. Also einfach. Also sowohl vom Mindset als auch so von so optischen Zitaten, finde ich. Ja, so, das ist nichts, was einem irgendwie fremd vorkommt.
Ja, ich denke, da sind wir auch schnell wieder so bei diesem ganzen Genre dystopischer Zukunftsschilderung. Ich denke, das ist eben das, wo sich, sagen wir mal, der Hacker dann auch immer ganz wohl fühlt, weil das halt auch immer so ein bisschen so diesen Stereotyp des immer bösen Systems, was sich gegen einen wendet und was auch durch die Nutzung von Technik versucht, Kontrolle auszuüben, dem man sich dann eben entsprechend durch Fleiß und Witz und Findigkeit dann zu widersetzen hat. Das ist schon auch so etwas, was sich da durch die ganze Filmlandschaft durchzieht. Das ist ja auch bei Brasil so ein Thema. Ne?
Matrix.
Genau, aber da sind wir ja noch nicht ganz.
Das sind wir noch nicht, genau.
Du warst eigentlich bei Johnny Mnemonic.
Genau.
Der ja sozusagen mit Keanu Reeves dann schon mal so einen ganz wichtigen Einzel-Personendarsteller hervorgebracht hat. Das war genau der Film, mit dem er so richtig bekannt geworden ist, oder? Gab es da vorher noch was? Ich weiß nicht ganz genau. Ich schaue nochmal.
Genau,
ich habe den nicht mehr so gut in Erinnerung.
Genau, also ich kann ja kurz
was ist denn da dazu bei dem Film überhaupt so das Wesentliche.
In dem Film, dass er Informationen in seinem Gehirn transportiert und sie raushaben will. Sozusagen, er wird beauftragt, Informationen zu transportieren und der Deal platzt und er muss diese Informationen raushaben und gleichzeitig soll er aber getötet werden, weil die Informationen halt niemand haben soll. So, das ist sozusagen so der Kurzplot von dem Film. Genau, also was ich kurz dazu sagen kann, was ich bei Filmkultur, also meine Herangehensweise ist es nicht eine eben über Regisseurnamen und Schauspieler. Also das ist ja so ein Zugang zur Filmkultur, dass du dir sozusagen so diese Produktionsbedingungen und die Personen anguckst und darüber halt so Linien ziehst, wie ein Regisseur sich über eine Weile entwickelt, sondern mich interessiert wirklich nur dieses Artefakt des Films dann, ja. Also so, mir ist egal, was der Regisseur damit sagen wollte, sondern ich halte es für eine gute Herangehensweise, bei einem Film den wirklich nur als Film anzugucken und auch nicht zu gucken, erstmal ist er gut oder schlecht, sondern einfach so, was zeigt er irgendwie, was sagt er aus Versehen, so in was für einen Diskurs ordnet der sich irgendwie ein, so und dann kannst du halt, es gibt in Johnny Mnemonic gibt's eine schöne Szene, also eigentlich die Hack-Szene, wo es dann auch so diesen 3D-Battle gibt, wo er am Anfang sagt, I need a computer, ja, und so, ja, diese Szene kenne ich heutzutage, sage ich vielleicht, ich brauche WLAN, ja.
Ich brauche Netz.
Genau, ich brauche Netz, ja. Aber das ist natürlich schönes Quote aus dem Movie. Irgendwie. Und der Film ist halt spannend, weil der ist ja wirklich Mitte 90er, aber der ist wirklich so 80er. Ja. So, deswegen ist er aber ist in sich ein, er ist in sich geschlossen irgendwie. Also ich habe mal eine Vorlesung besucht, die hieß Der gute Film. Und da hat der, der Professor Lorenz Engel versucht zu erklären, was für ihn ein guter Film ist. Und hat das eben nicht so dargelegt, dass ein guter Film ist einen, den man irgendwie gut findet, der irgendwie geschmackvoll ist, sondern ein guter Film ist einer, der ein Genre auf den Punkt bringt. Also der irgendwie, wo man sagt so, da ist das alles drin. Ja, also das ist so, das bringt irgendwie ein Genre auf den Punkt. Und natürlich sind jetzt so einige der Filme, die wir gesprochen haben, sind, die kann man sozusagen gut oder schlecht finden vom eigenen Geschmack her, aber die sind in sich einfach irgendwie geschlossen und funktionieren einfach. Und sozusagen, und wenn es einfach ganz viele Stereotypen sind, die sich versammeln, erfüllen sie aber eine gute Funktion darin, diese vielen Stereotypen mal geballt zu transportieren. Mhm. Und das ist auch das sozusagen, woran ich so ein bisschen so einen guten Film festmache. Eben Peng, du bist tot, ist für mich ein guter Film. In dem Sinne, dass er halt einfach schwer 80er und auch noch so ein bisschen Hackerkultur in Deutschland irgendwie in einem Film vereint. Ich würde ihn aber nicht angucken, wenn ich abends einen schönen Film gucken möchte. Ja? Also, aber wenn ich ein bisschen lachen will und das dieses Konstrukt mir angucken will, dann ist er gut. Ja, dann ist er sozusagen ein gutes Artefakt, so, wo ich froh bin, dass ich das in meiner DVD-Sammlung habe. So. Mhm. Genau. Das war nicht einfach. Ich musste den früher auf eBay als VHS schießen.
Naja, das ist nicht so einfach zu finden.
Genau.
Geguckt, so.
Ja.
Das ist absurd, wie schwer es einem gemacht wird, Filme, die es eigentlich seit Ewigkeiten nicht mehr gibt. Ja.
Genau,
und die es schon seit Ewigkeiten gibt zu kaufen.
Ja. Ja, also ja klar, vor allen Dingen so deutsche Filme, ne, wo dann irgendwie Schwierigkeiten hast. Genau, und dann gab es, also wir sind jetzt so im Bereich Mitte der 90er. Es gab noch einen Film mit Sylvester Stallone, der nicht so bekannt ist, der heißt Assassins. Und da gibt es eine weibliche Hackerin in dem Film. Was natürlich spannend ist, weil bisher sind uns, wenn man mal so zurückschaut, noch nicht viele weibliche Hackerinnen, also Frauen, über den Weg gelaufen. Das ist halt nochmal ein eigenes Thema. Also es gibt halt eben nicht viele Filme, ja. Das ändert sich jetzt so in letzter Zeit ein bisschen. Aber das ist so einer der frühen Filme. Die wird da natürlich sehr, sehr stereotyp dargestellt im Sinne, dass sie rote Haare hat, was so ein gern verwendetes Filmstereotyp für so die exotische, erotische Frau ist. Ja, also so rote Haare ist immer so ein.
Anders.
Genau, es ist die anderen, ja so. Genau, ne, es ist so ein bisschen anders. Die wird als unglaublich selbstständig dargestellt. Es gibt so eine Szene, wo die im Fahrstuhl steht und da kommt so eine Pelzträgerin rein und guckt sich irgendwie so ein bisschen herablassend nach ihr um, weil sie halt so irgendwie normal aussieht aus unserer Perspektive. Und als die Pelzträgerin rausgeht, hat sie halt hinten so ein Graffiti raufgesprüht. Ja, so. So. wo wir schon so, das ist halt nicht Cyberpunk der Film, ne, aber wo es so wieder so um diesen Widerstand so, also die kämpft halt so auf allen Fronten und unterstützt dann Sylvester Stallone in seinem
Kampf. Und setzt sich auch sonst eigentlich ganz gut gegen die Männer durch, ne?
Genau, die ist in den, also sie agiert sehr autark. Trotz dessen natürlich, wenn man sich den Film in seiner ganzen Gänze anguckt, bedient sie natürlich nachher doch wieder alle Rollenklischees. Ja, also natürlich gibt's dann die amoröse Beziehung und den Sylvester Stallone, ne? Mr. Ja. Muskelmann ist halt da. Ne? Okay. Also das heißt, sozusagen, es wird halt nochmal getoppt. Ja?
Ja, wozu ist der denn noch da?
Naja,
wenn es da schon eine Hackerin gibt, wozu braucht man dann noch Sylvester Stallone? Naja,
du brauchst halt einen, der die Waffe bedient. Ja? So.
Achso, also, ja, am Ende heißt es ja der Killer und genau. Die Killer. Assassins, die Killer auf Deutsch.
Genau. Genau.
Also das heißt, hier steht auch jetzt, sagen wir mal, das Hacken nicht im Mittelpunkt.
Nein,
es ist. Und sie ist nur eine.
Sie ist aber die.
Nebenrolle.
Ja, na, sie ist schon eine.
Zweite Hauptrolle.
Genau, zweite Hauptrolle.
Wie sagt man dazu? Gibt es auch irgendwie so einen Begriff, ne? Gibt es da nicht so einen Begriff? Supporting Act? Nee, das ist ja eine Nebenrolle, ne? Na, egal. Gut. Also ist auch eine Hauptrolle.
Nebenrolle plus, nennen wir es mal.
Ja, nicht.
Genau. Sie ist auf jeden Fall handlungstragend. Also dass sie da ist, ist wichtig. Die ist jetzt nicht nur mal irgendwie 3 Minuten im Bild, sondern ja,
okay. Spielt schon eine wichtige
Rolle. Genau, sie spielt eine wichtige Rolle. Mhm. Und in dem Film sind auch schön Computer zu sehen. Viel Apple, was auch eine interessante Nummer ist, immer wann welche Computer eigentlich gezeigt werden. Mhm. Apple ist generell immer relativ viel vertreten eigentlich in den also wenn sagen wir mal echte Computer gezeigt werden, ja, dann ist es Apple, in den letzten Jahren auch viel Dell, und wenn es von Sony Pictures produziert wird, Sony. Genau, aber jedenfalls ist dieser Assassin-Film ist halt interessant, weil eben auch einfach eine weibliche Hackerin plötzlich sozusagen im Mittelpunkt steht. Ja? Und aber auch wieder dieses Autarke zeigt aber letzten Endes natürlich die beschützende Männerhand dann doch braucht. Aber wir haben da so ein rausragendes Moment. So. Und es ist eben interessant, weil es ist halt eigentlich ein Actionfilm. Ja, also der richtet sich auch an ein bestimmtes Publikum, da wird halt geschossen und getötet und explodiert und so. Dass in so einem Film so handlungstragend, aber eben auch ein Hacker mit aufgenommen wird. Also man hat auch keine Scheu mehr vor diesem Thema. Also es sind nicht mehr nur Filme wie Sneakers oder so, die das wirklich sehr stark in den Mittelpunkt stellen, sondern man traut sich das plötzlich auch sozusagen in andere Plots mit reinzunehmen. Also es ist halt ein wenig
bekannt.
Genau, es kommt einfach im Mainstream an. Mhm. Ja, also sozusagen, es gab ja vorher schon an 15 Jahre, in denen wir andere Filme schon hatten, die das Thema publik machen konnten, erklären konnten. Und Filme stehen ja nicht für sich alleine, sondern man hat ja irgendwie vorher schon immer andere Filme gesehen. Das ist das Besondere an Filmen, klar, auch diese gegenseitigen Referenzen. Und das heißt, hier kann man halt dann schon einfach einen Hacker auch mit auftreten lassen. Ja, da wird nicht mehr groß erklärt, was die macht. Da wird es eher so gezeigt, sieht halt für damalige Verhältnisse irgendwie cool aus, so ein bisschen Effekte und alles ein bisschen geheimnisvoll. Aber es beginnt so die Zeit, in der Hacker einfach kommen können, ja, ohne lange Erklärung. Und das Ganze kumuliert eigentlich auch 95 im Film Hackers, ja, der nun auch im Titel, wo schon klar ist, worum es geht. Mhm. Und Hackers ist ein Film, über den man natürlich vortrefflich streiten kann, ob es ein guter Film oder ein schlechter Film ist. Ich würde auf jeden Fall sagen, es ist ein guter Film in der Definition, die ich vorhin genannt habe, also der viele Sachen auf den Punkt bringt. Es ist einer der wenigen Filme mit Angelina Jolie, in dem ich lachen konnte. Und sie hat viele Filme gemacht,
ja.
Und auch viele nerdaffine Filme, oder die zumindest auf Nerds irgendwie ausgerichtet waren, ja, ne? So Tomb Raider und so. Und auch mal ein paar andere.
Meinst du, das ist so auf Nerds?
Naja, wenn ein Computerspiel, so.
Das, ja, gut, das, aber Nerd und Computerspiele würde ich jetzt nicht unbedingt werfen, ne?
Ja, gut. Du hast recht. Also denn das ziehe ich zurück, die Aussage. Also
der Tomb Raider auch wirklich dermaßen Brain Damage war.
Der war hart.
Ja, also genau. Ich weiß gar nicht, warum ich den überhaupt gesehen habe, aber ich habe es auf jeden Fall bereut.
Ja, das, ja. Naja, man hat sich den halt angesehen. Es war eine der ersten Computerspielverfilmungen mit großen Tramrahmen. Natürlich ging man so rein und dachte sich, na mal gucken, was sie draus gemacht haben. Ne?
Plotless.
Genau, jedenfalls Hackers. Es geht halt um wirklich, also eigentlich alle wichtigen Protagonisten sind Hacker in diesem Film. Ja. Mhm. Und der Film ist wirklich sehr trashig, aber er greift schon bestimmte Sachen aus der Hacker-Szene auf. Also zum Beispiel gibt es einen Hackspace da. Da gibt es so einen Space, der außen so Graffitis hat und wo die sich immer so treffen, um abzuhängen, wo sie denken so, hey, Hackspace, das kenne ich doch irgendwie. Und Jolt Cola spielt irgendwie eine bestimmte Rolle. Und es gibt Zitate wie das Hacker-Manifesto wird eigentlich vorgetragen in dem Film, um dann, da sitzen so zwei Polizisten sozusagen, also so zwei Ermittler im Auto, der Alte und der Junge, und der Alte liest das Hacker-Manifesto vor und sagt so, hier, hör mal zu, und trägt das so vor, und dann sagt der Junge, ey, das ist cool. Ja, und dann sagt, das ist doch nicht cool, das ist Bullshit, ja. Und dann wird dir halt dieser Generationskonflikt gezeigt, ne, der Junge, der sagt, ey, ist doch großartig, und dann sagt, sag mal, spinnst du, das ist, was soll das denn heißen hier, The Beauty of the Board und so dieser ganze Kram. Und es wird eben auch thematisiert, wie das Verhältnis von Eltern zu Kindern ist. Ja, da fragt die Mutter ihren Sohn, ja, was machst du denn? Und er sagt, ja, I'm taking over a TV-Network. Und sagt so, ja, gut, beeil dich mal und geh ins Bett. Ja, so, alles klar. So, und das ist halt lustig in dem Film, aber ich meine, das haben wir auch schon irgendwie mal alles thematisiert. Also wie ist das Verhältnis eben bei diesen jungen Hackern von der Eltern? Und das wird in diesem Film alles so ein bisschen angerissen und ich finde es einfach lustig, ja. Also man kann einfach viel lachen in dem Film. Und er ist vor allen Dingen der Film, in dem Hacker Pop endlich geworden. Also endlich im Sinne von, ja, es ist darin resultiert. Also in Hackers sind Hacker ein Musikvideo. Ja, es gibt da auch so eine epische Hacker-Battle-Szene. Die ist irgendwie unterlegt, ich glaube, mit Musik von The Prodigy oder so. hämmernde Beats und so, sieht aus wie ein Musikvideo, ja. Und du sitzt so da und denkst so, ah, ist aber echt ein Wandel, und die Hacker fangen in dem Film halt auch an, Sex zu haben, ja. Also es ist so
Science Fiction.
also halt filmisch, ne? Also ja. In Wargames ist es ein Teenager, in Sneakers ist es ja eher so eine vergleichsweise ältere Menschenromanze dann. Und in Hackers sind wir also wieder ein bisschen bei den Jüngeren, ne? Schule, Highschool spielt so eine Rolle. Und irgendwie, naja, Angelina Jolie halt, ne? Ja. Also da wird dann halt schon so, da spielt diese sexuelle Komponente plötzlich eine Rolle, die halt mit der Mitte der 90er immer wichtiger wird. Also Hacker, man fängt an, im Film Hacker sexuell aufzuladen. Am Anfang waren die halt einfach nur so ein Kuriosum, das man einführen musste.
Nerds halt.
Genau, Nerds halt. Und irgendwann geht's los, dass die halt sexy werden. Ja, also so, ist ja auch spannend, was die machen. Und jetzt fangen sie an, irgendwie, weiß ich nicht, Lederjacken zu tragen und irgendwie Skateboard zu fahren.
Sonnenbrille.
Genau, Sonnenbrillen zu tragen, sind halt irgendwie so der Underdog und sind irgendwie cool.
Ja, also. Wobei das erscheint mir dann doch schon sehr jetzt auch eine Erfindung wiederum der Filmbranche zu sein, weil es an der Stelle für meinen Geschmack einfach bestimmte wichtige Dinge, wir haben über Kleidung schon viel geredet, ja, also ich meine, wenn jetzt irgendwie einer im Club auflaufen würde mit Lederjacke und Sonnenbrille und sagt, ich bin hier der coole Hacker, ja, ich meine, der wäre wahrscheinlich schneller wieder draußen, als er gebraucht hat, reinzukommen.
Ja.
Das funktioniert halt irgendwie nicht. Und was ich auch immer extrem verstörend fand, das haben wir vielleicht auch gleich noch bei ein paar anderen Filmen, aber so bestimmte Dialoge, dass die Leute, die da so als prototypische Hacker gezeigt werden, die auch so völlig in irgendwas drin sind, dann in Dialogen schnell aggressiv werden, einfach so ein Standardverhalten auf einmal an den Tag legen und so soziale Interaktionen haben, die vielleicht, sagen wir mal, der uneingeweihte Zuschauer in dem Moment einfach so mitnimmt, weil so sind ja Menschen.
Mhm.
Nur, dass wir halt wissen, ja, sind sie, ja, aber der Hacker, die Hackerinnen, die sind nicht so, sondern die sind anders. Die sind haben eine ganz andere Art und Weise, so eine zwischenmenschliche Kommunikation zu führen. Die würden niemals irgendwie jemanden so über den Mund fahren, laut werden, gar handgreiflich werden. Wo ich eben schon mal so eine latente Verstörung in mir spüre und denke so, eigentlich habt ihr nicht genug hingeguckt. Oder vielleicht war es euch auch egal. Oder vielleicht habt ihr das irgendwie nicht abgebildet bekommen oder ihr habt es versucht und festgestellt, dass euer Film dann, so wie ihr ihn euch gedacht habt, nicht mehr funktioniert.
Ja, also ich gebe dir erstmal recht, dass oft in den Filmen die Hacker als eher aggressiv dargestellt werden, also zumindest in ihren Reaktionen auf die anderen oder kompromisslos, könnte man vielleicht auch sagen. Ich habe ja nochmal eine andere Sicht auf die Hacker-Szene als du.
Ja.
Ich sehe das nicht ganz so, dass es aus der Luft gegriffen ist, weil wenn man, also es gibt ja in der Hackerkultur diesen einen Grundsatz, beurteile anderen nicht danach, was sie sind, sondern was sie tun. Und ne, also das ist ja versucht sich ja als sehr starke Inklusion darzustellen. Das ist aber gleichzeitig eben auch eine Exklusion, weil es jedem, der nicht Hacker ist, ja abspricht, Teil dieses Besonderen zu sein. Und die Leute, mit denen die Hacker da kommunizieren, also diese Konflikte in den Filmen sind ja oft, dass Nicht-Hacker auf Hacker trifft und Hacker wirkt ablehnend, weil er eben auf Nicht-Hacker trifft, der eben nichts tut, ja, der eben nicht Teil der Community ist. Weil wenn du andere danach bewertest, was sie tun und sie nicht Hacker sind, sind sie aus Hacker-Sicht nicht Hacker, ja. Das ist nämlich eine schwierige.
Oder vielleicht sogar nicht wichtig, ja.
Oder vielleicht nicht wichtig. Und deswegen, das ist ein schwieriger Grundsatz. Da gab es auch in letzter Zeit, glaube ich, so ein bisschen in den Blogs so wieder so Diskussionen um diese Punkte der Hacker-Ethik, weil die sind nicht so einfach, ja. Also die sind, wenn man die erstmal liest, denkt man sich so, wow, das ist toll. Beurteile Leute danach nicht, was sie sind, sondern was sie tun. Das klingt gut. Aber wenn du dann nochmal drüber nachdenkst, denkst du, naja, was ist mit den Leuten, die noch nichts tun oder die nichts tun wollen, die aber einfach nur interessiert sind, ja? Wie gehst du mit denen um?
Mhm.
Und die sind nach diesem Teil der Hacker-Ethik schneiden die irgendwie schlecht ab. Und die kriegen dann vielleicht diese Verhaltensweise ab, die du jetzt im Film sozusagen kritisierst, die aber vielleicht aus einer bestimmten Perspektive vielleicht, ne?
Ja, ja, lass mich das ergänzen. Es gibt natürlich dann auch so eine gewisse autistische Grundhaltung, die ja auch sehr verbreitet ist, besonders bei den Männern, die ja, eine Ablehnung des anderen ist, aber auch aus, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Es ist mehr so eine Unfähigkeit der Kommunikation.
Okay.
Ja, die, die an der Stelle spricht. Ich will das jetzt gar nicht so reinwaschen und sagen, ja, ja, die Hacker sind ja total piesig drauf und reichen in solchen Momenten eher den Joint weiter und so. Ja, manche tun das natürlich auch. Aber eigentlich ist es eher so eine Unfähigkeit, so eine so ein Gespräch so aggressiv zu führen, weil es, glaube ich, dem autistisch Veranlagten, und es sind da sehr viele autistisch Veranlagte, meine das auch gar nicht mal negativ, das ist ja einfach nur so eine Ausrichtung der eigenen Psyche, die einfach ein anderes Gewicht legt auf bestimmte Dinge. Das sind sehr häufig Leute, die solche so eine Art der Auseinandersetzung als Stress empfinden, die gar nicht, die lieber weglaufen, weggucken, die Ohren zu machen und sich auch in ihrem Bildschirm vergraben, anstatt so eine Real-Life-Interaktion durchzuführen, die aufgeladen ist mit Emotionen und mit, Untertiteln und zwischen den Zeilen lesen und Gesten interpretieren, also Dingen, in denen sie nicht so gut sind, wo es auch alles nicht so klar ist. Mhm. Es gibt ja auch so diese Liebe zu diesem Digitalen, diese Begeisterung, die auch ich so habe, wenn ich irgendwie bei Tron das Bit sprechen sehe und es sagt, ja, und nein, weil es sagt nicht jein.
Ja.
Ja. Und die ganze Welt ist immer so voll mit diesen ganzen Ja-Abers und Jeins und irgendwie analogen Zwischenwerten. Ja. Und man sehnt sich ja dann auch immer so nach so einer digitalen Klarheit, so einer direkten Vermittelbarkeit. Ja, dieser Traum von Logik, dieser Traum von Nachweisbarkeit, Beweisbarkeit, Entscheidbarkeit auf allen Leveln, digitale Wahl, Abstimmungssysteme etc. Also da ist ja auch so eine Liebe, die auch in gewisser Hinsicht eine Flucht aus der sozialen Komplikation ist, die mir dann wiederum im Film häufig dann eben in diesen Dialogen, da fehlt mir dann irgendwie was. Da merke ich, da ist so eine Beobachtung irgendwie nicht bewusst oder unbewusst nicht umgesetzt worden.
Ich lasse es jetzt mal so erstmal so stehen, dass sozusagen diese Beobachtung, ja, die Frage ist, welche Aufgabe muss denn der Film da erfüllen? Das ist ja keine Dokumentation. Ja? Also wir sprechen hier über fiktionale Werke.
Klar.
Und du hast natürlich das Recht, einen bestimmten Anspruch an den Film zu haben. Die erste Frage, die ich stellen würde, ist, sagen wir mal, das stimmt jetzt so, dass sozusagen, dass so ein, ja, autistartiges Verhaltensweise ist und dass sie gar nicht so aggressiv ist. Die Frage ist natürlich, wie kommt es rüber? Also weil jemand, der zum Beispiel kurz angebunden Kommunikation abbürstet, weil er eigentlich Angst davor hat zu kommunizieren, ist die Frage, wie wirkt denn das bei dem anderen? Das kann nämlich bei dem anderen auch aggressiv wirken, obwohl es gar nicht so gemeint ist. Ja, und das ist dann jemand, der sagt, naja, das macht man so und so. Ja, das kann sozusagen eigentlich eher so sein, so Gott, ich will nicht kommunizieren. Ja,
solange es das Verbale nicht verlässt, mag das so sein. Nicht selten ist es ja dann auch wirklich Handgreiflichkeit, ja, Schubsen etc. Ja. Und so, da wird es
schon
echt im Film. Ja, ja. Genau, da wird es dann eben schwierig. Naja, ich wollte das nur mal so. Wir kommen sicherlich gleich noch zu einem Film, wo mir das auch nochmal auf eine bestimmte Art und Weise aufgefallen ist.
Okay.
Aber das lag daran, dass ich einen sehr guten Vergleich hatte.
Okay, dann nochmal kurz, wir waren gerade bei Hackers. Genau. Es gibt von Hackers noch zwei Nachfolgefilme, das sind aber, glaube ich, eher so Franchises. Die heißen auch nicht unbedingt Hackers 2 und 3. Die heißen irgendwie, ich glaube, Antitrust. Das ist so ein bisschen so ein Microsoft-Film. Und noch ein. Die würde ich jetzt halt nicht in die...
Startup?
Genau, Startup und Antitrust, glaube ich, ne, ist der andere dann.
Nee, Antitrust heißt im Original, Startup hieß er
dann. Achso, ist ja auch eine super Übersetzung, ey.
Und der zweite, Hackers 2, Operation Takedown.
Ja, genau, genau.
Im Original nur Takedown.
Ja. Ja. Kann man sich halt angucken, wenn man sich so mit diesem Thema auseinandersetzt, fand ich jetzt aber nicht, also die haben jetzt zu diesem Diskurs nicht irgendwie groß nochmal was beigetragen.
Mhm.
So. Genau, wollte ich nur nennen, weil sie dabei sind.
Ja.
Wenn wir jetzt hier so in den 90ern sind, wir sind jetzt also 95, gibt's, ich lasse übrigens viele Filme aus, ne? Also wir gehen jetzt hier nicht durch jeden Hackerfilm durch.
Nein, sondern nur was dir so exemplarisch.
Genau. Pi, 98. Zu Pi muss ich noch eine Story erzählen, weil sie einfach so peinlich ist, dass man sie mindestens einmal erzählt haben muss. Ich arbeite ja auch für MoviePilot, das ist so ein Filmportal, und da haben wir halt viele Praktikantinnen und Praktikanten, und die stellen sich immer vor am Anfang, und jeder muss immer seine drei Lieblingsfilme nennen. Das ist halt lustig, du kriegst ja ständig drei Lieblingsfilme, und darüber kommst du halt auch ins Gespräch und unterhältst dich dann. Und ich habe mich mit einer Praktikantin aus Kanada unterhalten, eben in meinem beschränkten Englisch, ja, und habe ich so gesagt, so was so mein Lieblingsfilm ist, und sagt, ja, my favorite movie is P. Und sie guckte mich völlig entgeistert an und sagte Pie. Und ich meine jetzt hier nicht irgendwie American Pie, genau. No, P. Und bei ihr verfinsterte sich irgendwie so ein bisschen das Gesicht. Und ich so, Pie. Und das ging so ein paar Mal hin und her, bis ich so, weiß ich, glaube ich, kreidebleich wurde. Und einfach die Szene verlesen, dachte so, ja, klar, Pie. So, genau. Also, das war diese Geschichte. Ja, ich weiß jetzt, wie man diesen Film im Englischen ausspricht.
Also wir reden über den Film, der im Englischen Pie heißt.
Genau, und im Deutschen Pi. Was erstmal kein klassischer Hackerfilm ist, im Sinne von, es gibt irgendwie Computernetze, es gibt so einen starken Realbezug. Es ist aber ein Film, der in mehrerlei Hinsicht einfach überrascht. Das ist ja so ein so Low-Budget-Film gewesen. Ich glaube wirklich, dass es, ich glaube, es war $50,000 oder so, war irgendwie wirklich wenig. Auf jeden Fall war es nicht im Millionenbereich, das Budget. Und das ist einer der wenigen Filme, der aus meiner Sicht unglaublich gut das Mindset eines Hackers, also nicht des Hackers, aber eines Hackers zeigt. Da geht es wirklich darum, was geht eigentlich in so einem Kopf vor. Dieses, dieses
Suchen nach Lösungen.
Genau, dieses Suchen und dieses Verzweifeln auch. Und der Film schafft es auch noch etwas besser, etwas darzustellen, was mir in 23, auf das wir gleich kommen, nicht so richtig gut rauskommt. Nämlich dieses
Warum?
Also in 23, können wir gleich, der kommt ja auch, ist ja auch 98, das ist schön, ne? Bei beides sozusagen im selben Jahr. Mhm. Im 23 geht es ja in diesem Film auch um das Verrücktwerden, also um das Verzweifeln an Erkenntnissen. Also so wird das in diesem Film dargestellt. Ja. Und in Pi schaffen die das aber, das wirklich zu vermitteln. Also dieses, dass du so, du kriegst das irgendwie wirklich mit, dieses Eintauchen, während in Pi das eher, während in 23 eher drüber berichtet wird. Also da ist so, da tauchst du nicht so ein, und in Pi hast du die Möglichkeit, da so kurzzeitig mit aufzugehen und zu sagen,
ist
so.
Ist ja auch eine Bohrmaschine. Also genau. Es ist ja.
Genau, Bohrmaschine. Genau. Wir spoilern jetzt nicht zu viel, wir sagen nur Bohrmaschine.
Ja, ja.
Und man versteht irgendwas an diesem Film, ja, und denkt so krass einfach so.
Ja.
Und in 23 gibt es diesen Krass-Moment nicht, obwohl ja auch jemand verzweifelt an Erkenntnissen und Wahrheitssuche und so. Und jetzt kommst du ja vielleicht ins Spiel, wenn jetzt, das ist die Frage.
Das ist sehr interessant, weil ich finde nämlich, also ich teile vollständig, was du sagst.
Ja.
Mit einem anderen Bereich gewinnt wiederum 23 gegenüber Pi, weil es halt jetzt auch wieder dieser absurde Chip. Ich werde immer verrückt, wenn in so einem Film es immer um den Chip geht, ja. So als ob so ein einzelner Chip irgendwie an sich auf einmal so eine magische Superleistung bringen könnte. Ja, man muss genau wie in Sneakers, und man muss dann nur noch 5 Kabel anschließen und dann tut dieser Chip einfach alles Wundersame, und es gibt dann auch nur einen davon und so weiter, ja, was auch einfach vollkommen hanebüchen ist. Das muss man jetzt bei Pi, glaube ich, so ein bisschen abziehen, weil auf der anderen Seite dieser Wahnsinn und vor allem auch, was spielen Sie nochmal am Anfang? Go? Schach? Ich weiß jetzt
Go grade. Oder Schach, eins von beiden, ein Brettspiel auf jeden Fall. Oder war es sogar Dame? Ich weiß es gar nicht, aber irgendein Brettspiel.
Kann auch sein, ich weiß es jetzt auch nicht mehr ganz genau. Also auch diese ganze Auseinandersetzung.
Ja.
Er mit seinem Lehrer, ja, so diese Suche nach der, nach dieser Zahl, nach der Herleitung von Pi, dieser Wahnsinn, dass das irgendwie alles erklärbar ist, bis man sich irgendwie komplett auflöst in dieser Welt der Erklärung und einfach nur noch wahnsinnig wird. Und
völlig paranoid.
Da ist und vollkommen paranoid noch dazu, genau. Ja. Also da ist dieser Film wirklich hervorragend. Ich kann ihn wirklich jedem empfehlen. Das ist auch einer meiner allerliebsten Filme, weil er einfach so krass ist. Aber er scheitert halt so ein bisschen an diesem Realismus, auch wenn ich diese Ameisen durchsetzten Krabbelgeräte auch alle ganz unglaublich fand.
Ja.
23 wiederum, der ja dann eben auch versucht, so eine reale Geschichte nachzuerzählen oder zumindest eine neue Geschichte auf Basis einer realen. der Stelle kann ich dann hier sozusagen auch nochmal auf CRI 100 verweisen, mit Hans Hübner, über diese Zeit auch gesprochen habe, weil er da ja auch eine Rolle drin gespielt hat, in dieser ganzen Geschichte, die letztlich zu diesem Film 23 auch führte. Ja, 23 wiederum war sehr gut recherchiert und sehr gut begleitet und beraten im Hinblick auf, wie stellen wir das mit den Computern dar.
Ja, also das, genau, ich sozusagen bin ja jetzt nicht Zeitzeuge, ja, also so, ich war ja nicht in diesem Umfeld, in der Zeit, aber was ich halt gesehen habe, es gibt ja, wurde ja auch ein Chaos-Kongress, wird ja auch gezeigt, ja. Ne?
Mit Robert Anton Wilson.
Genau, der auch mitspielt, glaube ich.
Sogar. Der
auch
mitspielt, der war da.
Genau.
Ja, ganz
genau.
Großartig.
Genau.
Und wir haben uns dann mit ihm hinten in den Raum zurückgezogen und irgendwie eingekifft. Das fand ich schon eine der großen Achievements in meinem Leben.
Genau, in 23 ist es erstaunlich gut verfilmt, einfach dieses ganze Thema. Ich habe mich auch mit Hans drüber unterhalten letztens, ich weiß gar nicht, ob es in meinem Podcast war, habe ihn auch gefragt halt, wie er denn so als sozusagen eigentlichen Protagonist diesen Film fand. Er hat halt auch ähnlich wie du beschrieben, ne, dass er einfach wirklich gut recherchiert ist und wirklich nur unglaublich lustig ist der Wikipedia-Eintrag von Hans dazu, in dem halt steht, dass Hans aus dramaturgischen Gründen zu einer Person zusammengelegt wurde.
Also er und eine weitere Person Person zusammengelegt. Genau.
Ja. Ein sehr schöner Eintrag dazu. Da musste ich sehr schmunzeln. Hans meinte, ihm sei das auch ganz lieb gewesen.
Ja.
Genau, aber das ist 23, markiert halt in der, wenn man jetzt so eine deutsche Filmgeschichte aufmacht, Hackerfilm oder schon Peng, du bist tot. Das fällt mir auch gerade ein, da steht es halt in einer interessanten Linie, weil auch Peng, du bist tot, das hat jetzt keinen richtigen Realgeschichtsbezug gehabt, aber der war eben auch schon gar nicht so schlecht, ja. Also, dass du sagst, so eben da fallen so Stichworte wie Datex und so eine Nummern. Und 23 eben auch, das eben aus der Hacker-Szene eben auch kommt, ja, nicht schlecht. Ja, so kann man so machen als Film, ja. Sozusagen. Da sind bestimmte Grenzen einfach nicht überschritten und man kann sich den angucken. Guter Film. Also es ist einfach ich finde es guter, also auch in dieser Definition, es ist ein guter deutscher Hackerfilm, ja, der in dieser Geschichte halt irgendwie drin vorkommt und auch generell habe ich ihn gern geguckt. Also einfach habe mich gut unterhalten gefühlt. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Naja, ich habe an der Stelle natürlich sehr schwer, weil ich einfach einen Großteil der Protagonisten persönlich kannte und natürlich ganz andere Bilder dann im Kopf habe. Das betraf natürlich vor allem Karl Koch, der einfach. Also es gibt zwar jetzt zwischen dem Hauptdarsteller, wie hieß er noch gleich?
Namen,
genau. Wo ist denn hier der Film? Na? Overstyle. Ja, also die haben tatsächlich auch auf den ersten Blick eine gewisse Ähnlichkeit. Also es ist schon ganz brauchbar gecastet gewesen, von daher, wobei das natürlich dem Zuschauer egal ist. Ja? An einem bestimmten Punkt passt es wieder gar nicht und das ist dann eben auch wieder dieses Verhalten, was ich meinte, also so dieses spritzige, quirlige, jugendliche Auftreten, was da an vielen Stellen, dieses hektische, so, das war nun gar nicht das Ding, ja, sondern er war einfach extrem geprägt von so einer ganz langsamen Art, so einer ganz ruhigen Art, die irgendwie überhaupt nicht so quirlig rüberkam. Das kann ich natürlich auch akzeptieren. Ich meine, erstens
ist halt langweilig.
Ist er tot, ja, wer kann das schon so nachfühlen. Ja. Außerdem kann das eben auch wirklich sehr langweilig rüberkommen und an der Stelle ist es ja nicht das, was da erzählt werden soll. Ich habe auch mit der Hans-Christian Schmied kennengelernt, weil wir waren ja sozusagen da auf diesen Dreharbeiten mal eben genau diese besagte Szene da in Köln, wo dieser Kongress nachgestellt wurde, das mussten wir uns einfach geben, das war einfach zu lustig. Und mich dann viel auch über seine Recherche unterhalten, weil sie haben einfach extrem viel Recherche gemacht. Also der hat ja dann auch nochmal ein Buch dazu veröffentlicht, eben mit diesen Rechercheergebnissen. Das ist wahrscheinlich überhaupt eine der besten Aufarbeitung dieser Geschichte als solcher, also dass da wirklich sie wirklich mit extrem viel Protagonisten gesprochen haben und sich dann auch aus dem Umfeld des Clubs jemanden geholt haben, den Scarabeus, die eben dann auch bei dem ganzen Setup der Computer begleitet hat. Und deswegen sind diese ganzen Login-Szenen und so weiter, die da drin sind, die sind alle wirklich echt gut. Ja, also das ist trifft die Sache wirklich sehr gut. Ob das jetzt den Reiz darstellt für den gemeinen Zuschauer, weiß ich nicht. Ja, aber ich kann zumindest sagen, das ist jetzt mal nicht so ein vollkommen wirres Geblinke und diese ganzen 3D-User-Interfaces und ja, es muss immer maximal futuristisch aussehen und jeder Schritt muss irgendwie visuell begleitet werden. Einfach diese trockene Ästhetik des Eintippens und der normal leuchtenden Buchstaben, ich finde die auch irgendwie geiler. Also ich finde die ist einfach auch viel magischer, weil sie einfach, weil sie so reduziert ist, ja. Und diese ganzen überladenen Interfaces, die versuchen 1000 Sachen zu erklären, aber am Ende blitzt es und leuchtet es überall, sodass man gar nicht mehr weiß, wo man eigentlich hingucken muss. Und in dem Moment, wo man sich eben wirklich auf ein paar blinkende kleine Mini-Pixel beschränkt, da nimmt man dann die Essenz einfach viel besser mit, ja. Und so ein irgendwie auf so einem grünen Bildschirm nachleuchtende, langsamer Blinke-Cursor, der hat halt auch irgendwie schon was Hypnotisches. Also gut, das ist vielleicht jetzt meine Disposition. Also aber der Film ist gut. Der Film ist insofern auch sehr interessant gewesen, als dass es auch geschafft hat, die 80er Jahre ganz gut rüberzubringen. Also das fängt ja dann auch schon so an, Brockdorf, Demonstration, also einfach dieser Zeitgeist, Widerstand, dann diese Depression zwischen den Atommächten etc., Deutschland in der Mitte und man wusste, wenn es losgeht, sind wir die Ersten, die dran glauben müssen etc. Das spielt ja alles eine sehr große Rolle, auch für die Geschichte letztlich und das ist da gut mit eingearbeitet worden. Von daher war es ein sehr gutes Porträt.
Was ich dazu noch sagen würde, zu deiner Kritik der Visualisierung, ich finde eben auch spannend, dass es sehr minimalistisch ist in dem Film und man das deswegen gut akzeptieren kann, eben auch einfach richtig sozusagen, also wirklich gut aufbereitet ist. Das Wichtige aber an 23 ist auch, dass der Hack als solcher steht nicht wirklich im Handlungsmittelpunkt. Also während andere Filme, über die wir gesprochen haben, eben wirklich längere Hackpassagen sind, in denen wirklich sozusagen in den Computern die Story weitererzählt wird, wird in 23 sich ja eher auf die Figurentwicklung konzentriert. Mhm. Also da geht es darum, warum treffen die wann welche Entscheidung? Und natürlich, dass sie hacken, ja, aber das ist sozusagen, es geht ja eher um eben ja Porträts von oder ein Porträt.
Auch die Dynamik in der Gruppe mit den einzelnen
Spielern. Genau, deswegen konnte man das da eben auch gut rausziehen an der Stelle. Und natürlich baut 23 natürlich auch auf eine Filmgeschichte, in der Hacken einfach auch echt schon durchdekliniert wurde. Ne? Also du musstest in 23 auch nicht mehr, musst du halt auch nicht mehr erklären, was Hacken ist. Ja, so.
Ja, da bin ich mir gar nicht so sicher. Ja? Ein Film, der mir, ich weiß nicht, vielleicht übersehe ich jetzt gerade irgendwas. Muss mal überlegen. Ich übersehe vielleicht was, aber so grundsätzlich, was ich sehr viel charmanter finden würde, wäre mal wirklich ein Film, der den Hack in den Mittelpunkt stellt. Also der es wirklich schafft, irgendwie so. Das ist ja wie so ein guter Hack ist ja wie so ein Geländelauf. Ja, da musst du mal durch Pfützen und mal über Bäume springen und klettern und du musst permanent deine Disziplin wechseln und andere Ausrüstung an den Start bringen. Dieses Überleben in der Wildnis sozusagen, um dann letzten Endes an ein Ziel zu kommen, irgendwie so auf digitalen Wegen und digitalen Pfaden, dass mal einer schaffen würde, diese Herausforderung für das Individuum so immer wieder auf Ideen kommen und was finden und das dann auch noch zu visualisieren, das wäre mal ganz spannend.
Also du meinst sozusagen
so erstmal nichts ein.
90 Minuten MacGyver, aber nur immer die Hack-Szenen, ja?
Sozusagen. So.
Ja. Ja, genau. Das kann man ja zusammenschneiden.
Ja, ja.
Mit Goldbräuler.
Das wäre. Genau. Vielleicht kriegt man das mal in so einen digitalen James Bond rein. James Bond Goldbräuler.
Ja, dann haben wir. Wir sind gerade so Ende der 90er. Also von mir aus gibt es zu 23 nicht mehr so viel zu sagen, weil da ist einfach wirklich viel zu gesagt worden. Und den kann man einfach gucken, den Film, ein bisschen was lesen, was darüber geschrieben wurde. Und das ist sozusagen wenig überraschend, ja auch den hier aufzuführen. Mhm. Überraschender dafür ist es vielleicht, wenn man sich 99 Office Space rauspickt. Ein Film, der, wenn man ihn nicht gesehen hat, man auf jeden Fall sehen sollte, um so gewisse Meme irgendwie zu verstehen.
Es ist so ein, es gibt vor allem eine verdammt gute Zeit zu haben.
Genau. Also Office Space ist so ein Film Vor allen Dingen auch, wenn man in einem Büro arbeitet, der viele, viele Zusammenhänge erklärt. Und in Office Space, der einzige Film mit Jennifer Aniston, den ich ertrage, ja, da spielt sie ja auch mit und ist der einzige, wo ich sie irgendwie gut finde. Die ist ja irgendwie gut in dieser Rolle.
Ja.
So, jedenfalls da gibt's die eine Hack-Szene, wo die spielen in dem Film Superman 3, glaube ich, es war Superman 3 nach, da geht's darum, dass sie bei Geldüberweisungen diese Rundungsbeträge klauen wollen. Und dafür müssen sie eine Software einspielen. Sie sind sozusagen in so einem Büro, so eine verschworene Gemeinschaft aus drei Mitarbeitern. Und es gibt eben diese eine Szene, wo klar ist, sie müssen jetzt die Software einspielen. Und diese Szene ist unglaublich lustig, weil die ist halt so mit so Hip-Hop-Musik unterlegt. Und irgendwie total cool, aber es ist halt auch peinlich. In dem Film ist alles immer ein bisschen peinlich, weil es halt alles in so eine Box-Office da, also weil diese ganzen Boxen da so sind, stattfindet. Und dann auch total überdreht, weil dann die Mausklicks in dieser Situation mit so Pistolenschüssen unterlegt werden. Da geht es so Peng, Peng. Und das ist also, hier sind wir schon an dem Punkt, wo der Hack auch schon wieder persifliert wird. Ne? Und du kannst etwas ja nur dann persiflieren, wenn du sozusagen schon so kulturelle Referenzen hast, die irgendwie gestreut sind. Also man kann sich schon irgendwie so satirisch darüber lustig machen. Und das Ganze passiert halt in diesem Film wirklich lustig. Und das ist natürlich kein Hackerfilm im Sinne von, dass da die ganze Zeit um Hack geht. Aber es geht um einen Computerbetrug sozusagen, um den sich dieser ganze Film aufbaut. Und der wird einfach sehr lustig visualisiert, so in dieser Nummer. Und es gibt eine unglaublich, auf YouTube, wenn man nach Office Space sucht, findet man relativ schnell eine Folge Wer wird Millionär? Das US-Original, wo so einem Typen eine Frage gestellt wird.
Wie heißt das Original?
Wollen Sie ein Millionär oder so? Ich glaube so wirklich, wörtlich übersetzt. Da gibt's jedenfalls Office Space, da gibt's eine Szene, da sitzt so ein Typ, der auch so im passenden Alter ist, um diesen Film zu kennen, und er kriegt so eine Frage, in welchem Film, in Office Space, auf welchen Film referenzieren die, und der rastet aus, als er schon die Frage sieht, weil er natürlich die Antwort kennt, ja, weil diesen Film halt gesehen haben muss. Sehr lustig, sehr.
Hier. Genau. Guy wins $250,000 because of Office Space.
Genau, kriegt eine Viertelmillion und flippt total aus, also sehr, sehr lustig, ja, der kriegt die Frage und kann schon nicht mehr sitzen irgendwie, weil er sagt, das ist der beste Film aller Zeiten. Und genau.
Ich weiß nicht, ob es der beste Film aller Zeiten ist, aber es ist definitiv einer der besten Filme, die man sich überhaupt anschauen kann. Unglaublich lustig, unglaublich kurzweilig und vor allem auch einer der wenigen Filme, da gibt es wirklich echt wenig Filme, die überhaupt nicht langweilig werden, wenn man sie immer wieder guckt. Also man kann ihn immer wieder schauen, und es gibt, man freut sich geradezu schon darauf, dass jetzt die nächste Szene kommt, weil, weiß nicht, ich kenne überhaupt wenige Filme, bei denen mir das überhaupt so geht. Ja. Das ist definitiv einer davon.
Ja, also es gibt auch, ich glaube, diverse Szenen aus dem Film halt so mimetisch ausgegliedert, und ich erwische mich öfters dazu, wie ich diese berühmte Szene immer wieder gucke, Didn't You Get the Memo? Ja, also wo, das ist einfach, man muss es gucken. Am besten den ganzen Film und die Mood-Buttons, und da sind einfach wirklich viele Sachen drin, die man auch gerne dann so einfach so kurz referenzieren kann. Jemand, der den Film gesehen hat, weiß dann Bescheid, wo man spricht. Jedenfalls hier haben wir halt so eine Persiflage schon auf Hacker. Guckst du es gerade zusammengeziert aus? Den Typen, wie er ausrastet.
Ja, der Typ geht total ab.
Genau. Man gönnt's ihm, oder? Man denkt so, okay, komm, nimm die Viertelmillion. Genau. Genau, das war die Sache in 99, also vielleicht so ein bisschen überraschend, das Ganze in dieser Hackerfilm, in diesen Zeitstrahl sozusagen so mit reinzupacken. Ansonsten passieren Ende der 90er natürlich so Filme wie Existenz und Matrix. So, also jetzt zwei Schwergewichte sozusagen.
Existenz.
Großes X, jetzt auch. Großes Z, ja.
Ja, jetzt muss ich gerade mal überlegen, Hackerbezug?
Da geht es ja um virtuelle Welten, in denen man sich bewegt, plötzlich auch unklar ist, in welcher Welt man eigentlich sich befindet, wie bricht man aus diesen virtuellen Welten. Remember?
Ja, ich muss gerade mal kurz nachdenken. David Cronenberg ist ja ein ganz harter Kandidat, der hat ja auch die krassesten Filme abgeworfen. Mhm. Kriege ich das jetzt gerade? Kannst du mir das nochmal kurz beschreiben? Was bei Existenz?
Also ich.
Genau, kurz vorher hat er nämlich diesen Crash abgeliefert, den fand ich ganz furchtbar. Also den fand ich furchtbar. Also, was heißt furchtbar? Nee, furchtbar, also. Also, er ist ja bekannt geworden, vor allem, glaube ich, mit Naked Lunch, das war ja so sein. Und, Die Fliege, natürlich. Entschuldigung. Ja. Die Fliege und später kam dann noch Naked Lunch, den kann ich auch sehr empfehlen. Aber Existenz, das musst du mir jetzt nochmal erklären.
Existenz, also generell beschäftigt sich der Film mit dem Wechselspiel von, also aus meiner Perspektive, von was ist Virtualität, was ist Realität, in welcher Welt befinde ich mich gerade. Mhm. In dem Film gibt es so abgefahrene Mensch-Maschine-Schnittstellen, die sehen so Knochen-Gelee-Dinger, die man sich so in den Körper reindrückt, um dann in einer anderen Welt zu sein, in der man agieren kann.
Ja, der ist ja immer so schleimig, dieser Cronenberg.
Genau, aber das ist halt auch das Tolle an dem Film, dass es mal komplett anders visualisiert wird. Ja. Dieser Computer, es ist eben, ja, da gibt's nicht Chips, die blinken und keine LEDs, sondern
Kappe auf und fertig.
Genau, ja. Da ist so, das ist alles so ein bisschen eklig, aber irgendwie auch toll, ne? Man hat so eine Hassliebe ein bisschen zu dieser Ästhetik, so dass man denkt, so, oh, ich will es nicht anfassen, aber es sieht toll aus. Mhm. Und der Film macht einen halt auch fertig damit, dass man irgendwann gar nicht mehr weiß, in welcher Realität man eigentlich sich gerade befindet. Und das ist natürlich, und es gibt dann eben sozusagen technischen Missbrauch dieser Systeme. Und das ist natürlich was du dann schön in diesem Hacker-Diskurs mit einordnen kannst, der da eben so ein bisschen rauspiekt, weil der eben das Ganze ästhetisch völlig anders aufbereitet und auch für ein völlig anderes Publikum dann natürlich auch wieder zugänglich macht und so ein bisschen alleine dasteht, in einem positiven Sinne, wo ich auch halt als, ist ein guter Film, ja, also einfach, weil der was auf den Punkt bringt, eine bestimmte Ästhetik auf den Punkt. Der vermischt so ein bisschen das Gefühl von Alien mit so einer Hacker- Filmästhetik irgendwie.
Ja, ja, ich glaube, ich muss mir den nochmal anschauen. Ja. Ich weiß, dass ich den mal gesehen habe, aber.
Ist auf jeden Fall, also das ist wirklich ein. Mhm. Den kann man sich auch abends mit ein bisschen
Popcorn. Mit Einholm. Ja. Sehr schön, ich mag Einholm. So, und jetzt kommen wir sozusagen zum. Na, Urknall ist nicht das richtige Wort.
Aber tja. Es
ist schon so ein bisschen die Zeitenwende jetzt, ne?
Wir kommen halt zu Matrix.
Ja. Wir kommen zu Matrix.
Genau. Wenn ich so in einem Vortrag oder so über Hackerfilme rede, klammer ich Matrix eigentlich aus, weil irgendwie schon so viel dazu gesagt ist, dass ich das Gefühl habe, ne, ich versuche eher so die
andere Sicht.
Genau, ein bisschen noch die anderen Sicht. Ja. Mhm. Aber natürlich bringt Matrix viele Sachen auf den Punkt, bei dem wir jetzt schon über Entwicklung gesprochen haben. Also diese Ästhetik, der Underdog, der Lederjackenträger, dieser Sexappeal des Hackers, ne, es spielt natürlich eine unglaublich große Rolle. Also wie, die sehen ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes alle gelackt aus. Und das spielt ja schon an einem relativ frühen Zeitpunkt eine Rolle, diese sexuelle Anziehungskraft so unter den Akteuren, ja. Dann diese Sonnenbrillen, ja, in dem ganzen Film, die man aber natürlich, als diese Filme kamen, die wurden halt auch einfach dann getragen auf der Straße. Und da ist dann natürlich die Frage, war es zuerst auf der Straße oder im Film, ist es aber, glaube ich, egal. Aber der hatte schon wirklich eine extreme Massenwirkung, dieser Film. Und der hat halt ganz am Anfang, ja, diese allererste Szene, in der Neo da an seinem Rechner hängt, da schläft er so. Also denkst du, ja, so sieht's aus, ne? Also da fängt's auch so an. Und überrascht, und dann geht es natürlich wirklich in echte Science-Fiction, an die man jetzt hier nicht so einen Realitätsanspruch haben muss, aber er überrascht auch, wenn zum Beispiel Nmap, also der klassische Portscanner Nmap in Matrix verwendet wird. Es gibt auf der Nmap-Seite übrigens eine, also vom Projekt gibt es eine Seite mit einer Auflistung, in welchen Filmen Nmap verwendet wird. Das war halt irgendwann, na, das war halt irgendwann, hat man das so erkannt. Mensch, wir können ja wenigstens, das sieht halt irgendwie schick aus, das Tool, ja. Da musst du irgendwie so ein bisschen was anmachen und dann blinkt so ein bisschen was auf der Konsole. Und das ist irgendwie cool. Das versteht zwar kaum ein Zuschauer dann, aber da steht halt irgendwas mit Scan und so, ja. Und das kann ja zumindest ein englisch sprechender Zuschauer versteht dann zumindest, okay, Scan, das klingt irgendwie gefährlich. Ja, da wird irgendwas untersucht, so. Das ist natürlich spannend, dass in einem Science-Fiction-Film, der, dass da dann sozusagen so eine Referenz wieder auf so ein Software Artefakt aus unserer Zeit sozusagen genommen wird. Und lustig ist natürlich auch, wie dann in den Filmen immer darauf geachtet wird, ja, falsche IP-Adressen zu verwenden. Ja, also generell kann man mal gucken, wann immer IP-Adressen sind, wie immer peinlich darauf geachtet wird.
Das 555 der digitalen Netze.
Genau. Ja. Vielleicht gibt's ja auch irgendwelche Beispiele, wo sie es irgendwie nicht beachtet haben oder irgendwelche IP-Adressen, die mittlerweile irgendwie nicht mehr zu privaten Netzen gehören oder so. Genau, also das ist, man kann jetzt zu Matrix viel sagen, diese Blue Pill, Red Pill Geschichte und so. Und ich glaube schon, dass es natürlich irgendwie stark auch auf Hacker-Szenen einen Einfluss hatte, weil es natürlich junge Leute nochmal geprägt hat, in dieser Coolness, das Underdog-Sein am Rechner. Aber ich finde ihn jetzt gar nicht so spannend als Untersuchungsobjekt. So, weil einfach, der ist halt irgendwie ein bisschen durchgekommen.
Ja, er war aber, ohne Zweifel für die Akzeptanz der Hackerkultur wiederum ein ganz großer Schritt. Weil hier das erste Mal wirklich, also bei Wargames war das, okay, da mag es auf so eine gewisse junge Szene einen Reiz ausgeübt haben, gar keine Frage. Das gilt aber wahrscheinlich für jeden Film, wo Hacker auch nur irgendwie erwähnt werden, egal ob sie jetzt so im totalen Mittelpunkt stehen oder nicht. Aber Matrix hat es natürlich total auf die Spitze getrieben, sozusagen. Also dieses Bild, nur der Hacker mit seiner Mentalität ist in der Lage, das System zu durchschauen, ja, und Kraft seiner Überzeugung auch zu
bekämpfen. Und seiner Gedanken. Und seiner, wie sich herausstellt, Kraft seiner Gedanken, ja.
Genau, so, und das ist over the top. Und das natürlich dann gepaart mit, glaube ich, mit einer das 21. Jahrhundert einläutenden Gesamtästhetik des Films, ja, mit seinen irren neuen Tricks, die halt, ne, Bullet Time etc. lange Zeit auch heute noch irgendwie definierend sind, ja, auch tausendfach kopiert. Ja, also man muss dann immer mal auch nochmal eine Szene haben, wo die dann im Kugelhagel die Wände entlang laufen etc. Ja. Ganz zu schweigen natürlich von, da sind wir wieder bei dem, was du vorhin schon gesagt hast, der Kampf der Systeme im 3D, der ja auch hier sozusagen zur Perfektion gebracht wird, ja. Agent Smith sozusagen als so das Bild des beliebig reproduzierbaren bösen Wächters, ja, gegen halt die wenigen Hacker, die es gibt, ne?
Ja. Ja, das, also es fördert natürlich das Bild, da hast du recht, des Hackers als des Befreiers, also als des Erkennenden. So. Und man muss da natürlich immer wieder dazu sagen.
Des Erlösers, the one.
Ja, ja, gut, also wir können jetzt natürlich, das ist natürlich, also ich, Matrix ist natürlich extrem christlich geprägt, ja. Also wenn man sich Matrix mal anguckt, nicht als Hackerfilm, sondern als Verbreiter
von Jesus Reloaded.
Aber hallo, ja. Da gibt es so ein paar Predigungsszenen, also wirklich, wurde irgendwie, also wo du so denkst, ich, ja, dann sag doch einfach Jesus jetzt. So, bitte. So, und also auch so Massenszenen, ja, wo dann, das war im zweiten oder dritten Teil, wo dann einer oben steht und unten stehen die alle und gucken nach oben. Und es gibt doch auch den, klar, das war doch im Matrix, der weißbärtige Erbauer. Der ist doch auch in Matrix, spielt er doch eine Rolle. So im Weißen, das ist so auch alles total weiß und so. Du denkst, ey, komm, also jetzt erschlagt mich nicht mit der Ikonografie. Und ich glaube, ich habe auch gelesen, dass das Matrix aus diesem Grund auch in irgendwelchen Ländern verboten wurde, weil, also natürlich in nicht-christlichen Ländern, weil die gesagt haben, das ist
too much influence.
Ja, genau. Kann ich nachvollziehen insofern, als dass es halt, ja, der Film ist halt wirklich, also der präsentiert halt wirklich ein extremes christliches Weltbild. Ja, ob das gut oder schlecht ist, ist eine andere Frage, aber es ist schon fast lustig in dem Film.
Ich würde nicht sagen, dass er es predigt, aber er spielt auf jeden Fall damit mit den Bildern. Gut. Meinst du wirklich?
Ja, das ist schon.
Gut, unter dem Aspekt habe ich mir den Film ehrlich gesagt noch nie angeschaut.
Also genau, also
zumindest hat das bei mir jetzt nicht durchgeschlagen.
Also wenn du nochmal guckst, am besten auch alle drei Teile zusammen, die ergeben dann so eine.
Die anderen zwei Teile sind ja etwas schwieriger.
Ja. Also der erste Teil war natürlich auch der geknallt hat irgendwie, ne? Der war so das Neue. Die anderen zwei konnten jetzt auch nicht nochmal das Neue nachliefern. Also man hat ja alles Neue im ersten Teil gesehen, die ganzen neuen Effekte und Und die Story wird ja dann halt noch zu irgendeinem gewissen Ende geführt. Aber das,
wir hätten sich eigentlich noch mal ein paar Jahre Zeit lassen sollen. Ne?
Genau.
Aber naja.
Ich fand den damals auch beeindruckend. Ich weiß, er war damals der Grund, warum ich mir einen DVD-Player gekauft habe. Ich wollte den unbedingt zu Hause. Diese Martial Arts Szenen, ich wollte die einfach wirklich bis zum Erbrechen gucken irgendwie.
Zeitlupe.
Single Step. Genau, einfach genau, war einfach ästhetisch natürlich großartig für die Zeit. Und hat halt irgendwie, obwohl er eben kein Real-Hacker-Film ist, ist es eben nicht 23 und das ist auch nicht Peng, du bist tot, ja, das sozusagen in unserer Echtwelt, was auch immer es sein soll, spielt, sondern in irgendeiner abgefahrenen Cyberwelt. Trotz dessen erzählt er halt was über den Hacker. Ja, und diese Nachricht kommt halt irgendwie an beim Publikum. Sei es nur, dass das Außenpublikum, das eben nicht Hacker ist und auch nicht sein will, oder sei es eben der potenzielle Kandidat, ja, so der sozusagen dadurch ja auch irgendetwas vermittelt bekommt und dadurch mit sich selbst dann vielleicht auch später einbringt in die Hackerkultur. Ne? Also es gibt ja, ist halt wichtig, es gibt ja immer Nachwuchs die ganze Zeit in diese Kultur, also immer wieder neu geprägte Leute, die halt immer in ihrer Kindheit von was anderem geprägt wurden. Und wenn du halt mit 14, 16 das erste Mal Matrix gesehen hast, ist halt was anderes, als wenn du mit Welt am Draht aufgewachsen bist.
Ja. Kann man schon sagen.
Ja. Genau.
Und aber das, die Story ist eigentlich irgendwie, naja, also ich würde nicht sagen, dass es die gleiche Geschichte ist, aber da spoilern wir jetzt mal nicht.
Genau. Aber ja, das war, als ich Welt am Draht gesehen habe, dachte ich so,
kenne ich doch schon.
Genau. Kenne ich doch schon, aber im Sequel, ja.
Genau. Den zweiten Teil davon habe ich schon gesehen.
Genau. Genau. Ja, also das ist dann halt Jahrtausendwende, ne? 99 Matrix. Und dann sind wir auch schon bei im Jahr 2000 angekommen. Da ist ein besonderer Film, über den ich gestolpert bin, 2002, Halbe Miete. Den kennt kaum jemand. Das ist ein deutscher Film, der mit Blinkenlights beginnt, auch wenn nur ganz kurz. Der also spielt in Berlin und heißt Halbe Miete, weil, das kann man sagen, ohne zu viel zu spoilen, ein Hacker auf der Flucht ist und heimlich in anderen Wohnungen wohnt. Also der, dem passiert halt was, weswegen er flüchten muss und schafft es dann halt immer an, irgendwie in andere Wohnungen zu kommen und da sozusagen heimlich zur Untermiete zu wohnen, um halt nicht entdeckt zu werden. Und der Film ist halt interessant, weil er halt in Berlin spielt, gleich mit so einer Realitätsreferenz anfängt, halt mit so einer Kamerafahrt Blinkenlights zeigt. Und auch in der Anfangsszene gibt es so eine Szene, wo halt der Hacker so an seinem Rechner sitzt und so, ja, hier, dann kann ich noch eine Denial-Service-Attacke machen, dann kannst du in Ruhe das und das machen. Und denkst du, okay, also da hat schon jemand beraten und so ein paar Stichworte zumindest reingeworfen. Mhm. Und der Film ist aber ansonsten auch ich fand den von der Story her gar nicht so schlecht. So, also es macht irgendwie Spaß. Diese Story mit diesem heimlichen in Wohnung wohnen hat irgendwie Spaß gemacht. Das war auch in irgendeinem Kunstprojekt, ist der entstanden, ist auf Digitalkamera gedreht. Genau, und ist halt spannend, weil halt einfach schon so souverän Hacker-Geschichten mittlerweile erzählt werden und eben mit Blinkenlights eine kulturelle Referenz ist, die nicht erklärt wird im Film. Die kommt nur ganz am Anfang, ich glaube ein oder zwei Sekunden. Mhm. Aber es ist halt spannend, ja, wie einfach nur so kurz so, na, erinnert ihr euch? Das ist sozusagen die Szene, in die wir uns jetzt so ungefähr begeben. Auch wenn der wirklich der klassische Cracker ist in dem Film, der so für Geld irgendwie Systeme eindringt. Aber wir sind jetzt hier schon in so einer ganz souveränen Erzählweise auf Hackerfreunde, auf Hackerfilme. Der hat eine paranoide Freundin und also so, es werden schon so viele Klischees, Stereotypen einfach souverän so auf diesen Film gepappt. Genau. Und der Film ist eben, weil er halt sehr unbekannt ist, würde ich ihn schon empfehlen, weil er halt einfach in diesem Diskurs spannend ist und auch wieder in dieser deutschen Filmgeschichte gut verortet ist. Also Peng, du bist tot, 23 und auch Halbe Miete, da erkennt man so ein gewisses Muster an Referenzen aufs reale Hackertum in Deutschland.
Paranoia.
Also die Freundin von dem ist echt paranoid, ja, das kann man ja schon sagen. Ungefähr zur selben Zeit in den USA, ich weiß gar nicht, ob 2001 oder 2002, gibt es Swordfish, was im Deutschen dann Passwort Swordfish heißt, warum auch immer sie es nicht einfach gelassen haben, mit John Travolta. Und da gibt es, also generell dreht es sich um einen Hacker, der halt, beziehungsweise es geht um große kriminellen Raub und für den wird ein Hacker benötigt. Und es gibt in dem Film die eine Blowjob-Szene. Die Szene ist, der Hacker wird sozusagen eingeladen, in so einen Club zu kommen und ihm wird gesagt, hier, ich habe gehört, die besten Hacker der Welt können in 60 Minuten 128 Bit-Krypto entschlüsseln und du hast jetzt 60 Sekunden Zeit und gleichzeitig kriegt er noch einen Blowjob und hat eine Pistole am Kopf. So, und dieser Film, die Szene ist natürlich, also absurder geht's nicht mehr. Und ich habe ja nach dem letzten Kongress, da hatte ich den Film auch in der Liste, habe ich ja noch einen Mini-Shitstorm bekommen, weil ich diese Szene gezeigt habe. Die ist aber natürlich wichtig in dieser Erzähllinie, die man da aufmachen kann, weil da verdichten sich ganz viele Sachen. Also plötzlich, wenn ich jetzt die ganze Zeit schon über Sexualisierung des Hackers rede, also sozusagen noch deutlicher geht's ja nicht mehr.
Ja, ja.
Und wieder der Lederjackenträger, der coole Typ, der es natürlich schafft, in 60 Sekunden diesen Algorithmus zu cracken. Und wir haben dann hier also schon wirklich reines.
Vor allem, indem er irgendwie ohne wirklich auf den Bildschirm zu achten, einfach.
Der gibt immer so, eigentlich
tippt einfach die ganze Zeit.
Genau, da kommen immer so Usernamen, Sysadmin, ob irgendwie steht er die ganze Zeit und irgendwann kommt halt Access Granted. Das ist auch, ist mir auch bei dem Film aufgefallen. Das ist natürlich eine spannende Frage. Wie wird dargestellt, dass der Einbruch fehlgeschlagen ist oder nicht? Ne? Immer dieses Rot und Grün. Das ist ja auch lustig. Also wenn ich in irgendeinem System versuche, mich einzuloggen, wird der eigentlich nicht in Rot knallrot, wenn ich mein Passwort einschreibe, eintippe irgendwie.
Kommt es halt einfach so. Jetzt genau, bist du halt da.
Genau. Aber da, ne, es muss ja filmisch irgendwie eher dargestellt werden. Da würde dieses kurze Wackeln zum Beispiel vom OSX-Bildschirm vielleicht nicht reichen. Also knallt das dann irgendwie. Access denied und irgendwie gefährliche Töne.
Ja.
Genau, aber jedenfalls haben wir da halt wirklich so einen klassischen Hollywood-Schinken, der auch wieder halt eher so Action-Movie, ja, vielleicht ein bisschen so ein Heist-Diebes-Movie ist, so, verschiedene Richtungen. Und der Hacker ist mittlerweile halt so ein klassischer Protagonist geworden, der da einfach drin vorkommt. Und der ist halt auch so ein bisschen Underdog, auch so ein bisschen einsam. Irgendwie hat er so eine komische Familiengeschichte, deswegen der erpressbar ist. Aber er ist halt auch irgendwie Sexobjekt total in dem Film, ja. Und gleichzeitig eben Matrix oder fast gleichzeitig eben Matrix, also das ist so um die Jahrtausendwende ist es halt extrem dann, diese sexuelle Aufladung von diesen Figuren. Mhm. Natürlich lustig ist, wenn man jetzt so 2000 auf so einen Hackerkongress geht, ja. Und ich denke so, also hier tragen nicht alle irgendwie die Lederjacken und baggern sich irgendwie die ganze Zeit an, so. Aber das ist halt dann plötzlich ein Bild, das in der Öffentlichkeit zumindest in diesem Feld vermittelt wird. Natürlich nimmt man diese Filme nicht einfach als wahr, weil ja auch andere Sachen man nicht als wahr nimmt. Ja, also man weiß ja, die Explosionen sind zu groß und so. Trotz dessen findet natürlich die Transportierung irgendeines Bildes statt. Ja, so. Also zumindest, also was ja zumindest hängen bleibt, ist, dass er cool ist. Unglaublich cool.
Ja. Ja, ich denke, was auch so ein bisschen mit reinspielt, ist das Anerkennen der Gesellschaft, dass das Wissen um Computersysteme und da gut zu sein, schon so eine herausragende Grundfähigkeit ist, die die heutige Welt mit sich bringt. Viele verstehen sich selber als unwissend, Anfänger, haben Schwierigkeiten, könnten wahrscheinlich alle sehr viel mehr, als sie denken. Und da ist natürlich so der Hacker als Prototyp des Universalbegabten, die Maschine jederzeit verstehenden, beherrschenden Menschen, natürlich ein unglaublich starkes Bild. Man ist auf einmal jemand. Ne? Früher war es so der Nerd, der Außenseiter. Mhm. Ah, hier guck mal, der sich mit den Maschinen herumschlagen muss. Mit sowas würden wir uns gar nicht beschäftigen, so, weil wir sind viel zu sehr beschäftigt, die Blondinen über den Strand zu jagen. Mhm. Ja, und der mit seiner Hornbrille, was für eine lächerliche Type. Und auf einmal hast du eigentlich dieselbe Grundfähigkeit, die aber auf einmal in der Bedeutung so sehr nach oben gestellt wird, weil man einfach sieht, ja genau, weil wenn ich diese Fähigkeit habe, dann bin ich nämlich gar nicht mehr der Außenseiter, sondern ganz im Gegenteil, dann ist das so ein bisschen der Schlüssel zum, tja, Reichtum, sexy sein, alles auf einmal. Das ist schon, ging schnell.
Genau, also diese Allmacht, ne, die da irgendwie, und eben der, in Swordfish kann eben der Coup nicht stattfinden ohne den Hacker. Die haben zwar Waffengewalt und alles, aber sie brauchen eben den Hacker, ja, der ist sozusagen
ohne den läuft nichts.
Genau, ohne den läuft nichts. Und das ist, das ist ja in den letzten Jahren halt so ein typisches
Motiv. Kennt doch jeder halt aus seiner Firma so, ne?
Ja.
Also ohne eine gute IT-Abteilung.
Genau.
ist Olli auch egal, in welchem Bereich du arbeitest. Wenn du das irgendwie mit dem Computer nicht auf die Reihe kriegst, dann hast du irgendwie keinen Zugang mehr. Ja.
Genau, und so ein typischer Film, also der so wie Swordfish auch sozusagen den Hacker als notwendige Komponente für eine Aktion aufgreift, ist zum Beispiel The Italian Job. Den kennen vielleicht viele durch die Minis, die damals immer durch den Film gerast sind die ganze Zeit. Bei Italian Job gibt es eben auch einen Hacker, der sozusagen helfen muss, damit ein Coup funktioniert. Und dessen Aufgabe ist es, in dem Film also Ampeln zu manipulieren. Und diese Ampelmanipulation ist auch etwas, was sich durch viele Filme zieht. Also
wir reden jetzt von dem Film aus 2003.
Genau.
Da gab es wohl mal einen Originalfilm von 69 sogar noch, sehe ich gerade.
Ja, da wird der Hacker wahrscheinlich, das wäre spannend. Ja, genau.
Wollte ich mich jetzt auch gerade fragen, aber das weißt du nicht.
Nein, den habe ich nicht auf dem Schirm.
Okay.
Also in dem von 2003, genau, gibt's einen Hacker, der Ampeln manipuliert. Und diese Ampelmanipuliernummer ist etwas, was öfters im Film auftaucht oder auch so in Fernsehserien wird das gerne verwendet. Und ich nehme mal an, dass der ampelmanipulierende Hacker deswegen gerne genommen wird, weil man das versteht. Also auch wenn ich nicht viel von Computern verstehe, kann man sich ja vorstellen, okay, also Ampeln sind vielleicht irgendwie vernetzt. Und das hat eine Auswirkung auf die Echtwelt, wenn man eine Ampel von Rot auf Grün schaltet. Das ist einfach, das ist gut vermittelbar an einem Film.
Das
ja,
stimmt.
Und deswegen, glaube ich, wird das auch immer wieder auftauchen. So, also das ist einfach ein für einen Film ein gutes Mittel. So, ich weiß jetzt nicht, wie viele Ampeln wirklich gehackt werden, aber man hört ja manchmal was. Also wenn dann so irgendwelche Infrarotsysteme da irgendwie dran sind für die
Feuerwehr. Ja, ich glaube, die Zahl wird eher steigen in der nächsten Zeit.
Ach so.
Aber es ist interessant, also hier in der Beschreibung des Originalfilms von 69 ist auch schon davon die Rede, dass Computer Verkehrschaos mit Hilfe eines Computerexperten herbeigeführt wird.
Spannend.
Da hätte man natürlich mit 69 ja.
Oh mein Gott. ich mache mir ja gleich mal eine Notiz. Ja, Dankeschön.
Ja, so interessant. Und auch die Minis waren da wohl schon aktiv.
Ja, klar, dann die richtigen, also die Mini-Minis, die ohne BMW.
Ja, damals war er natürlich noch ein Professor, der Experte. Ne?
Gut, anscheinend muss man sich die 69er-Fassung von The Italian Job mal angucken. Das wirft natürlich meine gesamte Argumentation über den Haufen.
Ja, ja. Load his Guerrilla Software into the Traffic Light Control Computer of the Night.
Ja. Spannend.
Interessant, schon mit Überwachungskameras und Pipapo.
Ja, das ist natürlich spannend, sich den und den anderen mal anzugucken und so die Gemeinsamkeiten und Unterschiede dann in dieser Visualisierung sich mal anzugucken. Also wie wurde in beiden dieses System dargestellt?
In der Tat.
Also in dem 2003er sind halt so klassisch so Bildschirme, mehrere nebeneinander, alles ein bisschen flashy. So. Da bin ich gespannt, ob es eher so Lötkolben-affin ist in der 69er-Version. So richtig viel Hardware werden sie noch nicht aufgetischt haben können.
Interessanterweise wird dieser Professor in dem Film tatsächlich von Benny Hill gespielt, also dem Komödianten Benny Hill. Tja.
Gut. Tja, ein Film, über den wir fast so ein bisschen rüberspringen können, aber weil ihn vielleicht viele nicht kennen, es gab einen Nachfolgefilm von The Net mit Sandra Bullock.
Der war auch ganz furchtbar.
Genau, der war, The Net war natürlich noch 90er, den habe ich jetzt rausgelassen. Da spielt ja so ein bisschen eine Rolle, diese Dystopie, was kann die Manipulation meines Profils sozusagen eigentlich für eine Auswirkung für mich haben. Von dem gibt es noch ein Sequel 2006, wieder eine weibliche Protagonistin haben, die interessanterweise dann auch wirklich so Computer Security Consultant, also so mit Kostüm und Bluse und also so ganz klischeehaft führt sie so Security Audits durch.
Ja.
Also natürlich spannend, da wird es dann einfach auch als klassischer Beruf wieder, ja, wie in Sneakers, da war das ja noch so ein bisschen fancy als Beruf und hier wird das dann einfach so ganz klar. Das ist einfach eine Consultant-Tätigkeit, die da ausgeführt wird und über diese rutscht sie dann halt wieder in eine ähnliche Geschichte rein wie beim ersten Teil. Spannender ist aber der vierte Teil von Stirb langsam. Im Deutschen, glaube ich, Die Hard, nee, Die Hard 4.0, glaube ich, heißt der im Deutschen. Und im Original Live Free or Die Hard. In der gibt es ein paar Szenen, ein paar Hack-Szenen. Und es gibt eine Szene, die einen sehr spannenden Dialog zeigt. Da spielt Bruce Willis, spielt er den McLean. Und es gibt eine Szene, da ist Bruce Willis in so einem Keller mit zwei Hackern, also hat so einen jungen Hacker, den er sozusagen beschützt und ist mit dem bei einem älteren Hacker. Und plötzlich werden sie von der Gegenseite entdeckt und die Gegenseite schaltet sich auf die Webcam auf, also in diesen Hackerkeller sozusagen rein. Und sieht die. Mhm. Und die fangen an zu kommunizieren. Und Bruce Willis will heimlich sein, dem einen Hacker sagen, dass er die bitte zurückverfolgen soll. Und hält so die Webcam zu und sagt so, kannst du bitte den zurückverfolgen? Und daraufhin kommt so ein wirklich extrem arrogantes, das ist eine Webcam, wenn man die Kamera zuhält, kann ich dich noch hören, von der anderen Seite. So, das ist lustig in dem Film. Aber, und das ist das Interessante, Bruce Willis steht so leicht blutverschmiert davor und hält so eine kurze Rede, in der er klar macht, pass mal auf, du bist zwar der smarte Hacker, aber ich stehe immer noch hier und ich krieg dich. Und das ist so ein bisschen eine Auseinandersetzung zwischen diesem Actionhelden und diesem Hacker. Und wer natürlich zum Schluss gewinnt, ist der Actionheld. Also es dreht sich auch ein bisschen was an diesem Moment. Also in diesem Film wird sozusagen die Allmacht des Hackers irgendwie entzaubert. Weil plötzlich die Actionfigur wieder gewinnt.
Am Ende kriegt er dann doch auf die Fresse.
Genau. Also natürlich beschützt er auch einen Hacker. Ne? Also es gibt ja mehrere Hackerfiguren. Aber der Antagonist ist plötzlich der Hacker und der Protagonist ist der Actionheld. Und der auch wirklich, ich glaube, irgendwie mit einem Auto und einem Hubschrauber aus der Luft holt und so. Ist ja wirklich alles unglaublich in dem Film. Aber irgendwie ist es so ein bisschen so ein gut punktuierter Abrechnungsdialog mit, pass mal auf, du blöder Nerd, wie kommst du mir eigentlich von der Seite? Ich mach dich platt. Ja, also das ist eigentlich, das steckt in dieser Szene drin. Ja. Und deswegen ist die ist gut, diese Szene, ja, weil die halt einen bestimmten Vorwurf auf den Punkt bringt, nämlich, ich komm mir nicht so arrogant von der Seite. Ja, ist mir egal, ob man die Webcam noch hört oder nicht, ich krieg dich trotzdem. So, ja, und zwar einfach mit Faustgewalt. So. Und das ist halt, da wird irgendwas geerdet. Also ich fand das spannend sozusagen, dass das so Mitte 2000 plötzlich heißt so, jetzt reicht es aber auch langsam mit dieser Allmacht des Hackers. Und jetzt kommt so diese physische Gewalt schlägt jetzt auch wieder zurück. So. Das ist ein Filmdiskurs. Also ich will ja gerne...
Weißt du, die Zeit ist jetzt vorbei. Wir sind nicht mehr cool. Die Actionhelden können uns wieder was.
Naja, du musst ja... filmische Geschichte muss sich ja immer weiterentwickeln. Du kannst ja nicht immer dieselbe Geschichte erzählen. Mhm. Und ich glaube schon, dass so in den 2000er Jahren irgendwann der Punkt kommt, wo klar ist, wir haben jetzt diese Geschichte auserzählt aus Matrix, ja, die in Matrix halt auf den Punkt kommt, die Allmacht der Gedanken und irgendwie kommt und jetzt gibt's auf die Mütze, Jungs. So, ja, jetzt reißt euch mal zusammen, jetzt kommen wieder die alte Generation kommt wieder. Und das ist ja, Bruce Willis ist halt auch der Älteste von allen in diesem Raum. Er ist wirklich so dieses, also dieses Wrack ist der in dem Augenblick und trotzdem wird er halt gewinnen und man weiß es vorher, ja, er macht sie fertig. Mhm. So. Genau, das ist genau, der sagt, genau, ich hab's mir auch gewachsen, genau, der schreibt so, I'm not as smart as you computer kids, ja, das ist so, genau, das ist so das Willis-Zitat. Ja, und dann gibt's 2008, und das kennen auch relativ wenige, Wargames 2. Ja, es gab nämlich ein Sequel zu Wargames. Ich nehme mal an, Direct to DVD, ich weiß nicht, ob der jemals im Kino gelaufen ist. Wenn nicht, aus gutem Grund. Er ist wirklich schwer zu ertragen, aber als Kulturwissenschaftler guckt man sich ja sowas gerne an. Mhm. Was spannend ist an
ihr seid komplett schmerzfrei.
Na, ich habe durch, ja, dann sagst du, ach du, ich gucke heute mal die Soap Opera, ist für ein Projekt, ja. spannend ist zumindest an dem Film, dass da werden so paar Szenen zu Hause gezeigt, wo so halt so zwei Jugendliche, die halt so die Hacker-Protagonisten sind, gezeigt werden. Und da fallen halt so Realreferenzen, so World of Warcraft, komm, lass uns ein bisschen Wardriving machen und so, wo du merkst, okay, wir haben so ganz auf ganz abstrakter Ebene sich so ein paar Stichworte reingeholt. Mhm. Und das Ganze schafft es aber wirklich nicht an diesen Wargames diesen ersten Film irgendwie anzuknüpfen. Ja,
weil
ja,
das ist auch wirklich sehr schwierig, so eine Ikone auszugraben und dann zu glauben, man könnte da jetzt noch was nachliefern.
Naja, da kommen wir vielleicht zu. Also bei Tron würde ich ja sagen, ist es schon ein bisschen besser gelungen. Bei Wargames war es einfach, also ist so ein bisschen Fremdschämen, ja, wenn du vom Bildschirm sitzt und denkst, ach nee, bitte nicht das auch noch.
Stimmt, ja, Tron hat ja in dem Moment auch gleich seinen zweiten Teil bekommen.
Genau.
Habe ich noch nicht gesehen, deswegen habe ich das gar nicht so präsent. Ja.
Und auch 2008 kommt the Girl with the Dragon Tattoo, diese Trilogie fängt da an. Ich weiß mal nicht, in welche Reihenfolge. Vergebung, Vergeltung, Verdammnis. Wahrscheinlich habe ich es jetzt genau drei. Du kennst sie, glaube ich, nicht. Das ist halt eine Verfilmung von einem eine schwedische Romanverfilmung. Und da gibt es halt zwei Protagonisten, den Journalisten und die Hackerin, die zusammenfinden und zusammen ein kniffliges Rätsel lösen. Die schwedischen Filme sind, ich fand sie beeindruckend von der Ästhetik. Ich finde ja so skandinavische Filme sowieso haben jetzt so eine eigene Stilistik, ja, diese, mal dieses Unterkühlte und so was leicht Depressives irgendwie, so dass da so rüberkommt, aber in einem guten Sinne, so dass man es auch gerne anguckt. Die Hackerin in dem Film sieht halt wirklich extrem cyberpunkig aus, so. Es ist extrem eigenständig, ist auch so, bewegt sich so gendermäßig so ein bisschen zwischen den Welten, so. Also die ist sowohl mit hat sowohl eine Freundin als auch wandelt halt auch mit dem Journalisten an, ohne jetzt so zu viel zu verraten, aber es ist so ein bisschen Post alles irgendwie, was da so ein bisschen so ein bisschen durchscheint. Es gibt in den Filmen, das muss man vielleicht wirklich vorher als Warnung, wirklich die härteste Vergewaltigungsszene, die ich je im Film gesehen habe. Es war wirklich, also alle, die diesen Film gesehen haben, sagen, wenn man drüber spricht, nach spätestens einer Minute sagen wir, ey, aber die Vergewaltigungsszene, die war wirklich unglaublich heftig und vor allen Dingen gibt es halt die Rache-Szene. Ja, also es gibt sozusagen, die Hackerin wird halt vergewaltigt in dem Film. Das heißt, sie ist das Opfer und dann schlägt sie aber zurück, aber wirklich volle Kanne. Ja, so dass du mit offenem Mund wirklich vom Fernseher sitzt und denkst so, oh. Und ich habe mit manchen Leuten diesen Film einfach nicht geguckt, weil ich wusste, es ist einfach too much irgendwie. Okay. Aber natürlich wichtig, als handlungstragendes Moment für den Hacker, also für die Hackerin. Einerseits, ne, wir haben jetzt wenige Hackerinnen bisher gehabt. Einerseits sozusagen wird sie zum Opfer gemacht und andererseits übt sie aber Rache und ihre gesamte Handlung, den Film über, ist von diesem Erlebnis auch geprägt. Also man merkt halt, dass sie in dieser Situation war und das halt auch ihre gesamten Handlungen irgendwie prägt, ja, weil sie ist sozusagen, sie ist halt irgendwie strange. So, man denkt so, ist halt irgendwie, klar, so, sie verhält sich irgendwie irgendwie abgefahren und man versteht das aber im Zusammenhang dieser Szene. Als die Hack-Szenen sind in dem Film, versuchen die das so ein bisschen, die tippt dann so ein, so Feind Laptop oder so auf so einer Pseudo-Shell irgendwie. Die sind okay gelöst. So zumindest das ein Publikum, das da nicht so drinsteckt und ungefähr versteht, was sie macht. Das Interessante ist, dass auch in den Büchern sehr stark thematisiert wird, dass sie immer Apple-Produkte nutzt. Ja, also das wird so ein bisschen schick dargestellt, ne? Die hat halt immer so Apple-Geräte. Irgendwie hat das gleich so einen coolen Touch, ja, dadurch, diese silbrigen Geräte, die sie da mit sich rumschleppt. Das ist also auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte. Und vor allen Dingen ist es spannend, weil es wenige Jahre später in Hollywood nochmal verfilmt wurde, mit Daniel Craig in der Hauptrolle, was für viel Verwunderung gesorgt hat.
Mit Daniel Craig?
Genau, James Bond.
Der dann die Rolle der Hackerin gespielt
hat? Nein, der den Journalisten natürlich gespielt hat.
Schon.
Nein.
Aber wer spielt die Hackerin?
Die kannte ich vorher noch nicht. genau, The Girl with the Dragon Tattoo, 2011.
Rooney Mara. Ja, Verblendung heißt er.
Genau. Genau, Rooney Mara kann ich. Ich war auf der Filmpremiere, das war spannend, die sozusagen in echt zu sehen. Ja, also der war schon ein extremer Unterschied zwischen dieser Filmfigur und ähnlich. Der Film ist von David Fincher, der hat viel schlechte Kritik bekommen. Ich fand den gar nicht so schlecht. Also ich habe mich auch nicht drüber aufgeregt, dass man was nochmal verfilmt, weil man kann natürlich nicht verlangen, dass man in einem bestimmten Land, in dem man bestimmte kulturelle Codes gewöhnt ist, sich jetzt unbedingt die schwedische Original anguckt, weil einfach durch die stilistischen Mittel kann man vielleicht einfach nicht viel damit anfangen.
Ja.
Ist halt so. Die Story ist aber eine spannende Story, also wird die halt nochmal verfilmt und wird jetzt, die ist jetzt auch nicht auf 90 Minuten runtergekürzt worden. Also der war irgendwie genau 158 Minuten. Das ist ja für einen amerikanischen Film auch schon so ein Schwergewicht. Mhm. Er ist natürlich deutlich seichter. Ja? Also zum Beispiel auch diese Vergewaltigungsszene ist halt seichter, aber ist trotzdem auch für einen amerikanischen Film schon so, dass du denkst, so, ja, das ist schon hart. Also für einen amerikanischen Film, der im Kino gelaufen ist. Mhm. Ja? Also wurde schon so ein bisschen in die Grenze bewegt. Und das Lustige ist aber, ich glaube, der ist von Sony Pictures. Eigentlich hat sie ja Apple Computer ausschließlich. In der Verfilmung hat sie Apple Computer und Vaios. Und alles, was mit Bildbearbeitung zu tun hat, macht sie immer mit den Apples. Und wenn es aber ums Hacken geht, dann nimmt sie immer die Vaios. Das ist wirklich, also einerseits Product Placement, aber auch einfach lustig. Ja? Also wenn man halt das beachtet einfach und in den Film guckt, dann muss man immer so ein bisschen schmunzeln, wenn man sieht, was sie jetzt gerade für ein Gerät nimmt und was man da sozusagen versucht, mit welchem Gerät zu verbinden.
Aber in gewisser Hinsicht sogar realistischer, wenn das jetzt vielleicht nicht so gemeint war.
Na, ich weiß, ja, na gut, du siehst jetzt auf einem Hacker-Kongress siehst du ja mittlerweile relativ viel Apple-Computer, die aufgeklappt werden.
Du siehst eine Menge Apple-Computer, aber wenn du wirklich die Diehards mal dich da ranpirschst, dann geht auf einmal die ThinkPad-Quote doch spürbar nach oben.
Ja, ja, das stimmt.
Also da gibt es schon noch einen Unterschied.
Genau, also das...
Weil wenn unter Kontrolle, dann richtig unter Kontrolle und das hast du halt mit Apple nicht.
Ich wage ja zu bezweifeln, ob man es mit einem Vaio hat, aber es ist
naja.
Schon besser, ist klar.
Ja.
Genau, also das ist The Girl with the Dragon Tattoo und genau, es ist einfach spannend, weil halt eine weibliche Hackerin halt mit in der Hauptrolle ist und nicht wie in Assassins, worüber wir vorhin gesprochen haben.
Steht denn da jetzt dieses Hackerin-Sein irgendwie im Vordergrund oder ist es mehr eine Geschichte über diese Vergewaltigung? Weil das ist natürlich dann jetzt auch wieder so ein bisschen so das Klischee.
Nein, es ist keine Geschichte über eine Vergewaltigung. Es geht eigentlich darum, der Journalist kommt durch einen Skandal, eine unangenehme Situation, muss sich beruflich so ein bisschen umorientieren, kriegt einen ominösen Anruf, dass er zu auf so einen Herrschaftssitz kommen soll und kriegt dort einen Rechercheauftrag. Da ist was Ominöses passiert in der Vergangenheit und er soll rausfinden, was. Und die Hackerin hat vorher im Auftrag den Journalisten beleuchtet, um sozusagen rauszufinden, ob der wirklich geeignet ist und stößt dann im Laufe des Films zu ihm. Und die sind dann ein Team und sie muss immer wieder auch ihre Fähigkeiten einbringen. Also sie ist die Hackerin in dem Film. Die Vergewaltigungsszene steht nicht erstmal in direktem Zusammenhang mit dieser Recherchegeschichte, um die sich nachher der ganze Film dreht, ist aber wichtig für den Charakteraufbau. Also da geht es sozusagen darum, die ist sozusagen Waisenkind, steht unter Obhut und diese Obhut wird sozusagen missbraucht, die wird sozusagen ständig, wird sie missbraucht. Eigentlich hat sie Geld, an das sie aber nicht ran kann und ihre Lage wird missbraucht. Und das macht natürlich etwas mit ihr. Also das lässt etwas mit ihr geschehen. Das heißt, es geht in dem Film nicht um diese Vergewaltigung, aber trotz dessen siehst du am Anfang diese Szene und kannst die nicht mehr vergessen über diese ganzen drei Teile. Ja, und das ist auch das ist halt auch ein Film, wo das halt nicht, das wird nicht runtergespielt, sondern es ist einfach wirklich, du sitzt wirklich mit offenem Mund da und es ist deswegen schon beeindruckend. So. Und auch, dass du halt merkst, wie prägend das für einen Charakter ist, so ein Erlebnis. Aber es geht nicht darum. Ja?
Okay.
So, genau. Genau, das ist die The Girl oder das genau, The Girl with the Dragon Tattoo. Die David Fincher-Verfilmung, ich habe mir die vor ein paar Tagen nochmal angefangen anzugucken, hat einen der geilsten Vorspänner, die ich wirklich je gesehen habe. Der hat so einen Musikclip da so am Anfang gemacht. Das muss man bei voller Lautstärke.
Das Original jetzt.
Das 2011 von Fincher. einfach schick. Da kriechen auch so Kabel durch die Gegend und so. Also geht es so ein bisschen auch so um Visualisierung von Computern. Das fand ich schon ziemlich, war schon ziemlich cool gemacht. Ja, und dann Tron Legacy, auch 2011. Wir haben ja vorhin, also wir haben ja gerade schon über Wargames 2 gesprochen und über die Gefahr, so einen wuchtigen Film nochmal weiterzuführen, womit man sich natürlich sehr in die Nesseln setzen kann. Und natürlich kannst du nach Tron, der in den 80ern einfach so Zeichen gesetzt hat, was willst du da 2011 noch machen? Also visuell kannst du ja mittlerweile in Filmen kaum noch wirklich ein Zeichen setzen. Also es ist ja wirklich, die Explosionen sind beliebig groß, und mittlerweile ist ja mit Post-Production, Computeranimationen so ziemlich alles realisierbar. Trotz dessen finde ich, dass Tron Legacy unterhaltsam war. Er war einfach unterhaltsam. So, es war so, also man darf an diesen Film mit keinerlei Erwartung rangehen, das ist wichtig. Ja, man darf ja nicht rangehen und sagen, oh, ich gucke mir jetzt mal die Fortführung dieses großartigen 80er-Jahre-Meisterwerks ran. Aber wenn du da so rangehst und sagst, na mal gucken, was Disney da gemacht hat, ja, also Disney im Hintergrund behalten. Und vor allen Dingen, was sie daraus in 3D gemacht haben, es ist ja so einer dieser 3D-Filme, in dem 3D auch insofern funktioniert, als dass es viel im Computer, also es spielt ja auch in dieser Computerwelt, da macht es auch optisch Sinn, es zu machen. Also das funktioniert auch dann vom Gucken her. Es gibt ja viele Filme, wo du so 3D siehst und du denkst so,
why?
Why? Genau. Also es sieht einfach blöd aus und du denkst dir, why? Wenn es in so einer virtuellen Welt spielt.
Das sind natürlich die perfekten Voraussetzungen auch.
Ne? Genau, du hast die perfekten Voraussetzungen. Das heißt, es funktioniert optisch und es funktioniert, finde ich, auch von der Story her. Ja, also ich finde halt 3D eine durchaus valide Darstellungstechnologie, vor allen Dingen halt, wenn es Sinn macht, wenn du darüber was transportieren willst, über dieses Medium. Genau, und in Tron Legacy gibt es eine kurze Hacker-Szene. Da bricht der Protagonist bricht in der Firma ein und befreit die Software. Und der böse Hacker der Firma beendet dann sozusagen diesen Softwareausbruch. Mhm. Und diese Szene ist insofern interessant, weil der Emacs benutzt. Also es kommt so ein bisschen, ich habe das so gesehen und war so unvorbereitet und denke so, Moment mal, haben sie auf Pause gedrückt, wieder zurückgespult. Und so, krass, der hat ja da eine Shell und tippt irgendwie einen Kill -9 und so. Und das sind nur so ein paar Sekunden. Und so, Moment mal, ist das Emacs, in dem er das macht? Und es gibt dazu einen schönen Blogpost von dem Visual Artist, der das gemacht hat. Der hat eigentlich diese ganzen, der hat so halt Visualisierung in diesem Film gemacht. Da gibt es so abgefahrene Darstellungen von der Erde, so in 3D. Und der hat das sozusagen mit eingebracht. Der ist irgendwie Emacs-Nutzer und der hat das dann eingebracht. Und das Spannende ist, dass die halt so ein extrem, also ja wirklich Nerd-Tool benutzen, aber das schaffen, dass es verständlich ist, weil der tippt einen Kill. Und es funktioniert halt, weil du verstehst als Zuschauer, auch wenn du keine Ahnung von Technik hast, der tötet gerade irgendwas. Ja, und für die Hacker gibt es noch das Bonbon dazu, dass er halt Kill -9 eintippt, wo du sagst, alles klar, der beendet wirklich was. Ja, und das fand ich spannend, dass halt nur so 2-3 Sekunden in so einem totalen Hochglanzfilm sind, der überhaupt keinerlei Realitätsbezug hat. Und aber man so sieht so, was so ein bisschen Beratung wie tun kann, dass du plötzlich auch so auch so eine bestimmte kulturelle Gruppe ansprechen kannst, dass sie sagt, hey, ja, ist ja spannend. Und dazu gab es natürlich dann auch so ein bisschen Blogs und auf Twitter und so. Das ging natürlich so ein bisschen rum, ne, weil das natürlich schon irgendwie besonders war. Mhm. Ansonsten von der...
Sowas immer schon so besonders, genau. Ist, ne? Wenn man mal, nicht mal die Realität aufgegriffen wird, dann ist es so.
Ja,
es gibt auch so eine Szene, ich weiß nicht, ob du das überhaupt auf dem Zeiger hast, ich kann die jetzt leider nicht mehr so ganz genau beschreiben, aber irgendwo in Jurassic Park, der ist glaube ich von 93.
Ja, den habe ich mit auf der Liste drauf, ja.
Da gibt es auch irgendwie... Da spielt auch dann auch irgendwann mal so die Kontrolle über das Computernetz da eine große Rolle. Ich glaube schon so gegen Ende und dann fällt, glaube ich, sogar das Wort Unix in dem Zusammenhang. Also ich glaube, der Typ erklärt irgendwie, dass er hier Unix benutzt oder Unix im Einsatz hat oder so, um dann irgendwas zu tun, gefolgt dann auch von irgendwie, soweit ich das erinnere, halbwegs realistischen, nagel mich nicht fest, kann auch sein, dass das jetzt total Voodoo war, ich das jetzt bloß verwechsel. Auf jeden Fall gibt es da so eine Szene, da muss ich vorhin schon dran denken, als du meintest, so, man konnte sich das dann leisten, das so als Nebenplot irgendwie noch mit reinzuwerfen. Ja. Bei Tron ist es dann ja quasi schon ein Homerun, aber eben auch in Dinosaurierfilmen funktioniert auf einmal der Hacker.
Ja.
Das schon 93.
Ja. Genau, und also von Tron, wie gesagt, nicht, ich würde Tron jetzt nicht in die Liste guter Filme einreihen, im Sinne von Filmen, die sowas auf den Punkt bringen, einzigartig und so, weil es wurde schon erzählt, aber es ist irgendwie auch nicht, man kann es einfach gucken. So als Pokémon. 2010 passierte noch was, das war spannend, auf dem Chaos-Kongress wurde 2010 im erweiterten Chaos-Programm ein Dokumentarfilm gezeigt, der Hacker hieß. Und der Regisseur hat den im Kino Babylon vorgeführt. Mhm. Alexander Biedermann. Der hat fünf Hacker begleitet, einfach eine Weile. Und das war halt spannend, dass da sozusagen jemand sich gewagt hat, sozusagen ans Publikum heran, ihm sozusagen selbst zu zeigen, was er über sie gefilmt hat. Und ich fand diesen Dokumentarfilm gar nicht so schlecht, weil der nicht wie viele andere Dokumentarfilme versucht hat, irgendwie jetzt Hackerkultur zu erzählen, das Geheimnis, sondern der hat die einfach nur so ein paar Leute begleitet und das waren so ein bisschen strange Typen, aber es war nicht abwertend, das war das Wichtige. Also der Film hat die nicht abgewertet, ja. Der hat nicht gesagt, guckt mal und so mit dem Zeigefinger drauf. Also der Verni wurde zum Beispiel gezeigt. Steffen Verneri, wie der da, der macht so Dienst manchmal in so Luftschutzbunkern oder so. Mhm. So, und das ist natürlich einfach bildgewaltig, ja. Wenn du wenn du das siehst, denkst du so, krass, ja. Und dann
also diesen Vogel da in Japan, den fand ich ein bisschen
extrem, ja, krass. Genau, du hast ihn gesehen in den Film auch, ja?
Ich habe ihn gesehen, bin nicht so begeistert.
Begeistert war ich nicht, aber ich fand es ein gutes Diskussionsangebot. Also es war zumindest mal was, worüber man reden konnte.
Wissenschaftler, ja, der blickt da natürlich so drauf. Ja. Aber ich fand jetzt nicht, dass da so viel transportiert wurde und man am Ende wirklich das Gefühl hat, man blickt jetzt auf die Hackerkultur. Es gab dann auch noch so einen Security-Experten, der hat halt viel aus der Security-Szene erzählt. Aber das hat jetzt mit Hackerkultur meiner Meinung nach nichts zu tun.
Der Film heißt aber auch nicht Hackerkultur. Also ich glaube,
aber der heißt Hacker.
Hacker.
Und es ist schon, finde ich schon, da wirft man schon ganz schön was in die Schale.
Ja.
Und da kann man dann nicht einfach mit der Realität eines Security-Experten und seinem normalen Business-Life kommen, weil da war jetzt nicht sehr viel mehr drin. Ja, da steckt meiner Meinung nach nicht drin. Ich meine, Steffen hat da natürlich da eine interessante Vergangenheit, ob seine Gegenwart da jetzt so viel noch mit zu tun hatte. Mhm. Lass ich mal offen. Wie gesagt, auch die Story da in Japan, verstörtes Kind. Also, naja, gut. Mag zur Diskussion einladen, die muss man dann aber auch echt führen.
Also ich finde an dem, der passt jetzt auch nicht ganz in die Reihe, weil ich eigentlich Dokumentationen nicht mit aufnehme. Also ich fand auch zum Beispiel spannend, diesen Japaner, das ist ja ein Deutscher, wirklich ein junger Mensch, der nach Japan gegangen ist, der ist Virenautor und arbeitet dann da, glaube ich, irgendwie für eine Antivirenfirma. Und wirklich völlig ausgeflippter Typ. Der war auch bei der Filmvorführung dann mit dabei und Steffen Verneri war auch mit dabei. Und Steffen Verneri hat ähnlich wie du argumentiert, wo bitte ist denn hier der Film über die Hackerkultur? Mhm. Ja? Und der Regisseur hat gesagt, ich habe keinen Film über die Hackerkultur gemacht. Es geht mir nicht um die Motivation, sondern ich habe fünf Typen gezeigt. Und in diesem Film dreht sich so, also auch dieser der Typ aus der Security-Szene, Marco Rogge, genau, irgendwas zieht sich durch diese Typen durch, so eine gewisse, in diesem Film, eine gewisse Einsamkeit, die alle ausstrahlen. Das ist meiner Meinung nach die Aussage von diesem Film und das ist das, worüber man diskutieren kann. Das kann man dann auch falsifizieren, kann sagen, es ist falsch, aber das fand ich das Gute an dem Film, dass er da ein Statement macht. Also dass er sozusagen über fünf völlig verschiedene Typen, die sind total unterschiedlich, ein junger Virenautor, der nach Japan ist, Steffen Verneri, der eigentlich diese Geschichte hinter sich hat und so weiter, aber es wird versucht, über alle diese fünf Typen ohne herablassend zu sein, weil herablassend fand ich ihn nicht, also nicht sozusagen im Sinne von guckt euch diese skurrilen Vögel an und lacht mal, wird aber irgendein Muster zieht sich durch diese fünf Personen durch und das fand ich gut als Gesprächsangebot zumindest.
Okay.
So, aber ich verstehe, und es war halt auf der Vorführung war irgendwie klar, er kommt nicht gut an in der Hacker-Szene.
Ja, ich war nicht bei dieser Vorführung. Aber,
genau. Aber das ist halt, das ist natürlich kein Qualitätskriterium, ne? Mhm. Weil natürlich ein Dokumentarfilm über etwas muss nicht bei denjenigen gut ankommen, über die es berichtet.
Das stimmt schon.
Ja, weil, also ein Film über Scientology muss ja auch nicht bei Scientology so sein. Und dann kommen wir mal, das ist mein extremes
The Truth Beispiel. Is unveiled.
Genau. Ja, ja. Ja.
Na gut. Ja gut, Hacker-Dokumentationen wären jetzt vielleicht nochmal ein Thema für sich. Das Fass machen wir aber jetzt nicht auf, weil ich glaube, da sind wir nicht so richtig drauf vorbereitet. Davon abgesehen sind wir jetzt ja auch schon ganz gut in die Länge geschossen.
Schön.
Was machen wir denn jetzt da draus, aus diesen vielen Beispielen? Was ist dir denn sozusagen, hast du mal da versucht, eine Quersumme zu ziehen? Oder bleibt das alles nur anekdotisch?
Also ich habe keinen abschließenden Text drüber geschrieben oder so, was sich eigentlich anbietet, das Ganze mal irgendwie zu einem Resümee zu ziehen. Ich bemerke bei mir zumindest, dass ich in den letzten 2-3 Jahren weniger Interesse daran habe, neue Filme aufzunehmen, weil über den Hacker im Film in den letzten Jahren nicht mehr viel Neues gekommen ist. Also er ist sozusagen, ne, das habe ich auch gesagt, dass er so, irgendwann wird ihm auch der Actionheld wieder entgegengesetzt.
Mhm.
Es kam noch The Girl with the Dragon Tattoo, das war ist noch eine wichtige Figur, aber er scheint im Moment, das kann sich ändern, im Moment ein wenig auserzählt zu sein.
So. Hacker sind out.
Hacker sind Mainstream, ja, die in Fernsehserien, so wie es gibt so Fernsehen wie Alias und so, da ist es jetzt einfach Bestandteil. Es gibt halt immer einen Hacker, das ist nichts Besonderes mehr. Man schaltet auch nicht mehr Fernsehserien ein, weil da ein Hacker drin ist. Man sagt so, hey, da ist so ein Hacker, das muss ich mir unbedingt angucken. Während man vielleicht in den 70er, 80ern schon eben MacGyver und auch für Fäuste für ein Trio, da waren halt so ein bisschen, das war schon spannend, da den Hacker zu sehen. Das ist jetzt nicht mehr so. Ja, also sozusagen, das ist auserzählt. Ich glaube, was jetzt schon rausgekommen ist, es gibt halt bestimmte Zeitabschnitte, in denen man bestimmte Muster einfach aufmachen kann, weiß nicht, wo eben Datenhandschuhe Mitte der 90er auftauchen und auch wieder verschwinden. Wozu ich noch kein abschließendes Urteil habe, ist eben diese Sex- und Hacker-Geschichte, ja, die eben bis heute halt in so einer extrem sexuellen Aufladung resultiert. Da ist dann die Frage, tun das nicht alle Helden in Hollywood? Sind die nicht alle sexy an irgendeinem Punkt? Das wäre so die eine These. Die andere
kann man vertreten.
Ja, genau, das wäre die eine These. Die andere These können wir sich aber nochmal kritisch mit auseinandersetzen. Und natürlich ist die letztendliche Frage, die für mich dann spannend ist, wo ist wirklich diese Wechselbeziehung? Wo taucht die immer wieder auf? Was ist mit den Modemverkäufen, nachdem Wargames rausgekommen ist? Da kannst du halt so schön statistisch ablesen. Was ist
mit den Pillenverkäufen nach Matrix?
Genau, was ist nach Matrix? Ne? Also was sozusagen, also dass da was war, das, man ahnt das irgendwie, aber was war das wirklich? So, das kann man halt nochmal versuchen, so ein bisschen griffiger zu machen.
Und wurden mehr rote oder mehr blaue Pillen verkauft? Ich befürchte blaue.
Und dann hatte ich, das war ein persönliches Resümee sozusagen, hatte ich schon öfters jetzt Anfragen von Regisseuren, die irgendwie mitbekommen habe, dass ich mich mit dem Thema beschäftige, die halt gefragt haben, ob ich nicht irgendwie mal beraten kann, ja, um halt, weil sie gerade ein Drehbuch haben, also ne, man hat ja ein Drehbuch und dann wird es verfilmt und du kannst natürlich, wenn du am Anfang übers Drehbuch guckst, schon viel rausreißen, ja, also zumindest, also wenn du halt einen Film machst mit Realbezug, kannst du halt grobe Schnitze einfach rausmachen. So, also so dieses, ja, zoom doch 100 Mal ins Bild rein, ja, komm, mach das mal noch scharf und welche Serie ist das? In Navy CIS gibt es, das ist so eine amerikanische Serie, da gibt es auch so ganz oft Hack-Szenen, da sind die dann zu zweit an einer Tastatur, das ist großartig, also zwei Personen tippen mit jeweils zwei Händen auf einer Tastatur und und sagen, ja, hier, ich exploit jetzt die Firewall und so, und so total schnell. Also das ist eigentlich halt so eine Krimiserie, ja, aber es gibt immer mal wieder so den Hack schnell, weil es ist immer, ja, das ist so eine geheime FBI-Akte, ja, komm, hack das doch mal schnell und dann geht das immer so 30 Sekunden.
Zwei.
Genau.
Ist das Navy?
Navy CIS.
CIS, okay.
Genau. Das ist, ja. und genau, also das ist natürlich die Frage inwiefern ist es wichtig, dass man in Filmen bestimmte Dinge gerade zieht? Inwiefern ist diese Erwartung? Für mich ist ein Resümee eben mit diesem Erzählen über Hackerfilme zu sagen, guckt euch die Filme nicht nur an, ob sie realistisch sind und euch gefallen, sondern denkt auch wirklich drüber nach, wie sie auf Leute wirken, die nicht in dieser Szene drinstecken, und verteufelt die Filme deswegen nicht nur, sondern die stoßen irgendwie einen Diskurs an und die machen auch was mit euch. Also egal, wie kritisch ich an diese Filme rangehe, irgendwie prägen sie mich oder haben mich schon geprägt, weil man sie als 14-Jähriger ist man jetzt vielleicht nicht so filmkritisch, wie man das mit 25 ist, wo man dann schon nochmal mehr drüber reflektiert, sagt, okay, ist ein kulturelles Werk, ein Kunstwerk und so. Es gibt eben nicht diese Trennung zwischen dem Hacker im Film und dem Hacker auf dem Kongress. Das sind nicht zwei völlig voneinander losgelöste Personen, sondern die stehen in einem Diskurs zueinander und beeinflussen sich gegenseitig. Und wenn man sich das ist ein schmerzhafter Prozess, sich ein bisschen dessen bewusst zu werden, auch zu sagen, okay, ich bin auch von Hollywood beeinflusst und auch vom schwedischen The Girl with the Dragon Tattoo und so weiter. Aber diese Beeinflussung findet einfach statt. Und wenn man das erstmal anerkannt hat, macht es auch wieder Spaß, sich dann damit zu beschäftigen. So. Und dann kann man da auch anders mit umgehen, also wenn man sich dessen bewusst wird und es auch akzeptiert.
Ja, passbar. Es fällt mir schon fast nichts mehr dazu ein hier. Das war auf jeden Fall ein wilder Ritt.
Durch,
du musst natürlich jetzt nochmal back to the drawing board und dir die erste Version von dem Computerhacker, die die Ampelnetze
selbstverständlich
lahmlegt, anschauen.
Genau.
Ich habe mir das mal schon notiert. Auch in den einen oder anderen Film nochmal reingucken. Manches kannte ich, manches kannte ich nicht, manches habe ich bisher einfach noch nicht wahrgenommen. Aber steckt auf jeden Fall eine Menge drin. Bin mal gespannt, vor allem, wie sich das so in der nächsten Zukunft entwickeln wird. Weil man hat irgendwie das Gefühl, so die totale Überhöhung ist so mit Matrix, das ist so, so Peak-Hacker, ja. Es ist so irgendwie so, also schlimmer kann es irgendwie schon, also was soll schon nach Jesus, was soll nach Jesus noch kommen? Ja?
Also jetzt, wo du sagst, fällt es mir natürlich ein, was fehlt im Moment noch, sind die Anonymous-Filme, also die das Ganze Hollywood-mäßig aufbereiten. Also weil du hast ja diese lauten Hackerbewegungen in den letzten Jahren, diese Kollektive, diese schwer greifbaren Objekte, die interessanterweise, ne,
It's coming, kann ich dazu nur sagen.
Ja,
it's okay. Coming.
Ne, mit V für Vendetta, ja, also auch auf einen Film beziehungsweise einen Comic referenzieren, ja, also zumindest in ihrer Optik, daher, gut, schwieriges Thema, aber genau, da wird sicherlich einiges kommen noch, weil das muss natürlich nochmal alles aufgearbeitet werden. Und das ist spannend, wie das dann dargestellt wird und ob das dann die Helden sind oder die Antihelden. Und das könnte dann der Punkt sein, an dem es wieder interessant wird, sich dann mit dieser filmischen Auseinandersetzung zu beschäftigen. Mhm. Kannst du denn mehr sagen zu It's Coming? Das klang eben so wissend.
Ich weiß, dass da gerade was, ich kann es ja aber nicht so genau sagen, dass ich jetzt hier auf irgendein Release-Datum zeigen könnte, aber da gibt es gerade wieder so eine Produktion, die sich gerade so rumspricht und wo noch nicht genau abzusehen ist, was da alles thematisiert wird. Ja. Aber es hat irgendwie unter Garantie mit WikiLeaks und Anonymous und so weiter zu tun. Das bewegt natürlich da gerade die Gemüter und es war klar, dass sich das Hollywood nicht lange entgehen lassen wird. So, ne? Also ja. Das ist vor allem sozusagen auch so ein bisschen insofern dann interessant, als dass eben bisher, das zeigt jetzt hier auch so diese Liste, gerade eben diese Überhöhung mit Matrix so. Es hat so lange gedauert, bis überhaupt erstmal diese ganze Subkultur wahrgenommen wurde, beziehungsweise überhaupt ist es ja auch eine Umarmung des sozusagen des digitalen, virtuellen, dieser meiner Auffassung nach ja umfangreichsten Änderungen, gesellschaftlichen Änderungen, die dieser Planet wahrscheinlich ausgesetzt gewesen sein wird. Ja, also Strom, Telefon etc., klar, das war alles wichtig, industrielle Gesellschaft, aber in gewisser Hinsicht erwarte ich, dass diese digitale Gesellschaft, diese Wissensgesellschaft, wie man auch immer sie nennen möchte, dass die Veränderungen, die langfristig durch das Internet und all dem, was da noch folgen mag, kommen wird, das wird einfach nochmal diesen Planeten auf eine Art und Weise transformieren, wie man das jetzt so mit den Umwälzungen der Zeit davor nicht vergleichen kann, zumal sie ja in gewisser Hinsicht trotz aller globalen Auswirkungen doch auch immer noch sehr regional beschränkt waren. Das waren Dinge, die vor allem in Europa passiert sind, natürlich auch in den USA. Und jetzt geht's irgendwie wirklich überall ab. Und der Hacker-Typus war vielleicht auch wichtig, um sozusagen Protagonisten zu haben für all diese Ideen. Schon zu Beginn in der Literatur, mehr oder weniger als Science-Fiction-Vorlage, dann hat sich das eben auch real manifestiert und ist so ein bisschen auch so ein Typus, an dem man jetzt so viel immer festmachen kann, ja, den man sozusagen nutzt, um eine Geschichte zu begleiten, egal ob es jetzt der Bösewicht oder der Superheld ist, funktioniert ja offensichtlich auf beiden Ebenen. Ja, und jetzt kommt sozusagen so die digitale Allgegenwart mit ihren Auswüchsen wie Anonymous und ja, anderen Dingen.
Ich hoffe ja, dass dass John McAfee
verfilmt wird.
Ja, also also das sind ja dann so, also auch bei Anonymous, das ist ja spannend, das sind ja Geschichten. Also
du spielst jetzt an seine Flucht,
ja,
da aus.
Genau, seine, ich weiß nicht, ob du die Auflösung gelesen hast, was er da getrieben hat. Der hat ja einen Post gemacht, warum er geflohen ist und was er da gemacht hat. Das, ich kann es gar nicht in Worten wieder fassen.
Das habe ich nicht gelesen.
Der hat Dutzende von Laptops, also der hatte doch diese krasse Hausdurchsuchung bei sich und da hatte er danach die Schnauze voll.
Ja.
Und daraufhin hat er mehrere Dutzend Laptops gekauft, alle mit Spy-Software versehen und hat angefangen, die so an so Funktionsträger und deren Lebensgefährtinnen und so zu verteilen und Prostituierte auf die angesetzt und so und hat so ein riesen Leak-Ding daraus gemacht, dass du, wenn du diesen Blogpost liest, denkst du, das kannst du dir in Hollywood nicht ausdenken, diese Nummer. Und dann versteht, weil man hat ja vorher gedacht, warum flüchtet, was ist denn mit dem los? Ja, ja, was macht der denn da? Und als wenn du das gelesen hast, denkst du, okay, da wäre ich auch abgehauen. Ja, sich da komplett mit dem ganzen Staat angelegt und hatte allen Grund, um sein Leben zu fürchten.
Verstehe.
Und das ist natürlich spannend, dass du diese Geschichten jetzt auch einfach auf einer realen Grundlage alle verfilmen kannst. Ne? Also so.
früher musste man noch Science-Fiction-Autoren bedienen, ja. Jetzt.
Na, WikiLeaks, ne?
Ja.
Ist ja, liefert ja Stoff ohne Ende. Ja, bis heute ist ja immer noch nicht zu Ende. Eben John McAfee ist einfach wirklich ganz großer Content irgendwie.
Alles klar.
Genau.
Nummer hatte ich noch gar nicht auf dem Zeiger.
Ja, viel Spaß. Einfach abends beim Gläschen rein.
Ja, Kaspar.
Ja.
Ich glaube, jetzt haben wir es auch, oder?
Ja.
Das war ein umfangreicher Flug hier durch die Film- und Medienlandschaft. Ja, dann machen wir jetzt hier den Topf mal zu. Zeit ist es auf jeden Fall. Ich sage vielen Dank.
Danke auch.
Und vielen Dank fürs Zuhören. Das war's bei CAE und bald geht's weiter. Tschüss.